Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, den auch kulinarischen Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merket. Moin, 50. Folge.
Was ist das denn jetzt?
Ja, wieso? Ist doch wegen Jubiläumssendung, da haben die Leute eingeschickt. Ich dachte, können wir doch damit dann das Intro machen.
Ach, da müssen wir gar nichts arbeiten.
Nee, das schnibbeln
wir. Wie geil ist das denn? Können wir einen saufen?
Lukas hat das auch.
Oh geil, hoch die Tassen. Wie geil ist das denn?
Ja, fahr mal ab, das Ding, Lukas.
Mit ganz viel Spaß und kulinarischem Interesse gibt es schon 50 Folgen auditiv voll eins auf die Fresse. Die Gästeauswahl stets fein und sehr erlesen, sind alle Folgen ein Hörgenuss gewesen. Doch so manchen Pflichten zum Verdruss, weil man ständig Fiete Gastro hören muss. Auf weitere 1050 Folgen, die noch folgen. Alles Gute, Tim, Sebastian und der, die das Bo.
Ich hörte euren Podcast kürzlich und war glücklich. Mir blieb nichts übrig. Ich wurde süchtig. Und künftig höre ich ihn pünktlich. Denn er ist nützlich. Ihr Haudegen seid tüchtig, mal üppig, mal würzig, mal schlüpfrig, mal dümmlich, aber immer gültig. Jeder wünscht sich nicht. Ich wünsch euch alles Beste zur Folge 50.
Yeah. Alles in allem recht maskulin, oder?
Ja, denkst du, vor allem auch für die Ladies.
Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Fiete Gastro, Happy Birthday to you.
Wundervoll, Schatz, wirklich. In diesem Sinne,
Chuck, Timmy, Props, Merget, ihr habt meinen Respekt, ihr macht dicke Podcasts, schicke Podcasts, oh, wie gut sich das anhört.
Oh, das ist aber,
Möchtest du schon ein alkoholisches Kaltgetränk haben?
Unbedingt. Apple Martini? Unbedingt. Oder, ja. Ja, oder was du dir
zwei.
Auch
mal...
Fantastisch, ja. Aber mach mal ein bisschen klassisch, also nicht das moderne Zeug vom letzten Mal. Das hat ja zum
gibt's
kompletten
einen,
Kontrollverlust.
Einen Apple Martini?
Ah, es gibt einen richtigen. Das war ja ein Apple Timi. 7 cl sind Liebe, 14 cl sind Melzer.
Nee, das war vor allem, wollte ich gerade sagen, das war beste Fernsehunterhaltung, Internetunterhaltung war das.
Ich bin ganz froh, dass wir die Kontrolle drüber hatten. Dass ich da diesmal die Rechte übers Material hatte.
Ja. Zwei Tage später habe ich nichts mehr gefunden.
Ja, Frank wollte es stehen lassen, mein Manager wollte es stehen lassen, aber ich habe gedacht, oh, im unmittelbaren Kontext hat es noch einen gewissen Humor, aber so, ich sag mal, bis zum nächsten Fettnäpfchen, da hätte sich das als Bumerang erweisen können.
Wir laufen, ne? Gut. Gab's irgendwelche, also hat sich Max Mutzke bei dir gemeldet?
Ja, und er hat
und
sich,
wie fand er das?
Tim,
untertreibt doch nicht.
Vor allen Dingen hat sich seine Lebenspartnerin bei mir gemeldet und hat sich bedankt, weil sie noch nie so viele Glückwünsche bekommen hat.
Also ich dachte, weil sie noch selbst noch nie gesehen hat.
Nein.
Das wäre lustig. Nee.
Aber sie hat wahnsinnig viele Glückwünsche von ihren Freundinnen bekommen. Ah. Und Max war auch, hat sich, ich kann das sogar vorlesen, eine ganz zauberhafte SMS ist das, ne?
Mhm. Telefon ist SMS. Wusstest du übrigens, Fun Fact, Max Mutzke ist wie du, der hat auch
Wusstest
kein
du übrigens, dass ich, wenn ich das Wort Fun Fact höre, sofort zuschlagen möchte?
Ja, kannst du ja machen.
Also was ist Fun Fact?
Dann verklage ich dich.
Viel geiler finde ich immer Funny Weiß.
Das habe ich noch nie gehört.
Das sage ich immer. Wie sagt man lustigerweise auf Englisch? Funny Weiß.
Aha, lies mal vor.
Also ich lies mal vor. Max Mutzke, also für die Herrschaften, die nicht wissen, worum es geht, ich habe über die Genitalgröße meines guten Freundes Mats Mutzke gesprochen, der da in meinen Augen den größten Penis des deutschen Showbusiness hat. Und auch noch schön anzuschauen. Also ist nicht aber nur groß, sondern ist groß und schön. Und im Verhältnis zu seiner Körpergröße ist er sogar überdimensional groß. Und darüber habe ich schwadroniert. Wie geht denn das? So, hier muss ich jetzt suchen. So. Darüber habe ich schwadroniert in, ich sag mal, leicht angeheiterten Zustand.
Das ging noch.
anlässlich meines 50-jährigen Geburtstages, was wir im Rahmen eines feuchtfröhlichen Kuckelongs miteinander
verbracht
haben.
Du willst mir bei Fun Fact aufs Maul hauen und sagst Kuckelong oder was? Also das kann ich jetzt nicht mehr ernst nehmen.
Auf jeden Fall, Max ließ es nicht nehmen und hat sich zuschalten lassen, hat mir gratuliert zum Geburtstag. Aha. Und daraufhin erwähnte ich dann eben halt über die körperlichen Vorzüge seiner Physis. Und viele Leute waren im ersten Moment so, das kannst du doch nicht sagen, dass der Mutzke einen großen Penis hat. Und ich habe ja nicht gesagt, dass er einen großen Penis hat. Ich habe gesagt, er hat den größten Penis. Und das kann ich, ich habe ihn diverse Male gesehen. Und er hat daraufhin geschrieben, liebster Freund, das ist
super.
Das ist die beste Promo, die ich je bekommen habe. Wie kann ich mich revanchieren? Wahnsinn. So etwas Berührendes und Bewegendes habe ich noch nie über mich lesen dürfen. Mir kommen die Tränen vor Freude und Lachen. In Liebe, dein XXL Max.
Wobei berührend und bewegend in dem Kontext auch schon sehr interessant ist. Wahnsinn.
Also er war ganz stolz drauf. Er bezog sich daraufhin auf einen Artikel, der im Stern geschrieben worden ist, der, glaube ich, den Abend perfekt zusammengefasst hat mit den Worten, Melzer war betrunken vor Emotionen und Alkohol.
Das ist schön.
So, das fand ich, das war
das ist schön. Gut.
Aber ich sag mal so, ich war ganz froh, dass wir das nur online gemacht haben und nicht im TV, dass wir auch die Handhabe über das Material hatten. Denn solche Auftritte in Verbindung mit Schmuckdesign haben schon Karriere gekostet.
Ja, ich muss mal ganz kurz aufklären, warum wir hier so ein paar SFXer haben, also Soundeffekte im Hintergrund. Wir befinden uns heute nicht in unserem angestammten Podcast-Studio bei OMR.
In unserem Rattenloch, meinst du?
Naja, komm, doch kein Rattenloch.
Das ist ein Rattenloch. Das ist
ein Mäusehäuschen.
Ja, oder so.
Mäusehäuschen. Sondern wir sind heute zu Gast bei unseren Freunden das Hotel Vier Jahreszeiten, das Viermont Hotel Vier Jahreszeiten.
Viermont?
Viermont.
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 Mach weiter.
Und feiern hier heute, feiern ein bisschen was erzählen wir gleich noch, und haben tatsächlich hier hinter uns einfach mal einen Barkeeper stehen, und zwar nicht irgendeinen Barkeeper, sondern Enrico. Das ist der Barchef vom Hotel Vier Jahreszeiten und eine, wie du sagen würdest, Hamburgensie, eine Legende hinter dem Bartresen. Und der mixt uns jetzt ein Appletini, oder?
Ein Appletini, was für ihn fast ein Affront ist, weil grundsätzlich habe ich keine Getränkewünsche, wenn Enrico mixt. Du kannst dich wirklich guten Gewissens in seine Hände begeben und also im Gegensatz, ich sag mal so zum Baller halb Liter Cocktail mit bunten Farben und mehreren Ebenen und Schäumchen und Sphären, ist Enrico extrem klassisch und dermaßen auf den Punkt. Und ich glaube, wenn es eine Bar gibt, in der ich jemals gewesen bin, um James Bond ähnlich alkoholische Genüsse auf allerobersten Niveau und mit der feinsten Stilistik zu genießen, dann ist das hier the place to be.
Ja, also wirklich, Shoutout an Enrico Wilhelm, den Barchef vom Hotel für Jahreszeiten.
Ich wollte gerade sagen, man hat ja irgendwie so ein leichtes Rascheln gehört, das war ein Softshake. Wie? Stimmt das? War das ein Softshake? Ich habe keine Ahnung.
Wirklich? Ein Softshake? Was ist denn ein Softshake?
Naja, das ist, wenn das so tschick, 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 tschick. Und dann gibt es den Hardshake, oder wie nennt man das? Hardshake, das ist, wenn du praktisch mit den Eiswürfeln Aromatik sozusagen aus Ingredienzien raus, sowas wie den von mir ja erfundenen, aber inzwischen als geistigen Eigentums übertragenden Tim Bessel Smash, den ja jetzt endgültig
auch. Ach so, stimmt, den auch.
So, da haut man ja richtig die Farbe, das Chlorophyll aus dem Basilikum raus, und das ist ein Hardshake.
Eigentlich setzt du dich auf alles, was irgendwie erfolgreich ist, mit deinem fetten Hintern drauf, claimst das als Melzer und sagst, ist noch geiler.
Ja. Das ist ein typisches, danke dir, Enrico.
Vielen Dank.
Das ist ein typisches Phänomen, finde ich, an Hamburg. Ich finde, Hamburg ist keine kreative Stadt, um Kreativität entstehen zu lassen. Aber wir sind die besten Trittbrettfahrer.
Guck mal, was ich aus Berlin mitgebracht habe.
Das meine ich wirklich voller Respekt, weil wir schöne Ideen und gute Dinge sehr gut erkennen können. Und wenn das eben die Cocktailkunst ist, die ja nun weltweit überall praktiziert wird, aber wenn du dann eben solche Koryphäen hast, wie Enrico oder eben auch Jörg, ich finde, dann darf man da auch stolz drauf sein. Und wenn die haben ja hier alle ein Problem in Jahreszeiten. Die sind einfach kackbescheiden.
Ja.
So, stell dir mal vor, ich hätte ansatzweise die Kompetenz einzelner Mitarbeiter, also aller Mitarbeiter, aber aus einzelnen Bereichen wie aus dem Hotel Vier Jahreszeiten. Glaubst du, ich würde hier so bescheiden sitzen?
Nee.
Da würde ich Vorträge halten über das Ganze. Da würde ich so die Schnauze aufreißen und würde mich so dermaßen abfeiern. Aber man schafft es hier auf eine sehr seltsame Art und Weise, bescheiden zu bleiben.
Ja.
Wirklich. Und es gibt keinen Grund. Es gibt so gar keinen Grund dafür. Gar keinen. Also da hätte ich alle Male mehr.
Ja, aber du bist ja auch ein guter Gastgeber.
Ich bin ein fantastischer Gastgeber.
Also das hat man jetzt ja zu deinem 50. auch in diesen 57 Milliarden Interviews und Zeitungsartikeln immer wieder gelesen, dass Melzer ein überdurchschnittlich guter Gastgeber ist. Haben auch viele Leute gesagt, die dir gratuliert haben.
Was ja eigentlich nur eine nette Umschreibung ist dafür, dass ich ein scheiß Koch bin.
Nur trink ruhig schon.
So. Achso, auf uns.
Prost, ja. Wir trinken auf uns, Tim.
Auf uns.
Zum Wohl. Wir feiern nämlich heute. Warte mal, mal kurz trinken.
Wir feiern?
Hm. Nee, nicht feiern, aber der ist aber gut, Enrico. Mm. Oha. Mm. Oh. Mm. Das ist die 50. Folge heute, Fiete Gastro, Tim. Mm. 50. Folge. Und da haben wir uns natürlich gedacht, die müssen wir dort feiern, wo wir uns am wohlsten fühlen, nämlich zu Hause im Hotel für Jahreszeiten.
Schön gesagt.
Und wir sind hier in einem Raum, der fast schon wie ein Ballsaal anmutet. Wie ich das Hotel für Jahreszeiten kenne, ist das nur der Vorraum vom wirklichen Ballsaal. Wir haben ein Kaminfeuer, was hier lodert. Wir sitzen in ausreichendem Abstand zueinander. Wir haben von unseren Freunden und Freundinnen von OMR hier alles perfekt aufgebaut bekommen. Und ich möchte so viel sagen, Tim, der heutige Nachmittag ist gespickt mit Überraschungen.
Ich freue mich.
Und die erste Überraschung zeige ich dir jetzt. Schau mal.
Du hast eine Freundin.
Die rechte Hand, die ist immer dabei. Ja. Hier. Kannst du fangen?
Ja.
Ach, guck mal. Das ist ein Geschenk für unsere Fietes. Und zwar haben wir, keine Angst, du musst nicht meinen Konterfeier
wollte ich gerade sagen. So. Ich hätte lieber eine Duftkerze, wollte ich gerade sagen.
Sehr witzig. Wir haben uns überlegt, dass wir zum 50. von Fiete Gastro Merch auf den Markt bringen in Form eines Kapuzenpullovers.
Was heißt Merch auf Deutsch?
Auf Deutsch heißt Merch wahrscheinlich so viel wie Fanutensilie. Ich weiß es nicht. Merchandising? Das ist doch schon internationalisiert, ich weiß es nicht.
Gut.
Das kriegen wir aber raus. Und aus diesem Grund sind 50 Pullover in den Größen S, M, L und XL angefertigt worden.
Pullover mit Kapuze heißen Hoodies.
Heißen Hoodies, genau. Fun Fact, Pullis mit Kapuze heißen Hoodies.
Also das letzte Mal, dass ich gedacht habe, irgendwie so, boah, das ist schon ein alter Mann, als er im Fernsehen war, weil der so alt gesprochen war, Thomas Gottschalk.
Ja.
Aber
ja, schwieriges Thema.
Du gibst dir keine Mühe, da irgendwie Abstand zu halten.
Ey, einer muss ja die Nachfolge von Gottschalk machen.
Also verbal bist du dem, aber spürt er den heißen Atem von dir schon im Nacken. Fun Fact.
Also pass auf.
Pullover mit Kapuze.
Und diesen Pullover, den können unsere Fietes jetzt kaufen. Limitiert auf 50. Und wie das Ganze funktioniert, das werdet ihr dann selbstverständlich über Social Media von uns erfahren.
Tolle Idee.
Ja, es ist super. Also jedenfalls sitzen wir jetzt hier und haben heute ein bisschen was vor, Tim. Hm. Und ich würde gerne noch mal eine Kleinigkeit dir vorlesen. Und zwar, du erinnerst dich in der Folge mit Atze Schröder, hattest du darüber gesprochen, warum man nicht in der Kirche essen und trinken darf.
Ja.
Und daraufhin haben uns tatsächlich ein paar lustige E-Mails erreicht. Unter anderem hat hier Jens Kurz geschrieben, Servus, ich habe eine nette Geschichte zum Thema Trinken in der Kirche. Freunde und ich waren vor circa 6 Jahren auf der Abschließparty des Restaurants Historisches Eck von unserem Kollegen Anton Schmaus, der ja auch schon hier war. Es war Ostern und direkt in der Nachbarschaft des Restaurants stieg die Osternacht im Regensburger Dom. Wir haben beschlossen, den Gottesdienst zu besuchen. Um die stille, dunkle Veranstaltung erträglicher zu machen, haben wir uns eine Flasche Sauvignon Blanc von Christian Stahl genommen und uns hinten in den Dom hingestellt und sie uns reingestellt. Sagen wir mal so, die Blicke der restlichen Party-People der Kirche waren jetzt ein Gulasch aus Abneigung, Entsetzen und Verachtung. Mein Fazit, verboten ist es wohl nicht. Gesehen wird es aber jetzt wohl auch nicht so gerne.
Ja, aber ist es verboten oder nicht?
Das wird hier jetzt nicht aufgelöst.
Haben wir hier kirchentaugliche Menschen im Raum?
Die haben sich hier einen reingestellt.
Katastrophe, ey.
Naja.
Katastrophe.
Naja, also jedenfalls war das eine Mail, die uns dazu reicht. Und dann kam hier noch von Anna Schwenkbär, ganz süß, sie schrieb im aktuellen Podcast, sprecht über Essen in der Kirche, das passt mega. Mal abgesehen vom Abendmahl wird bei uns, wenn nicht gerade so was Nerviges wie Corona dazwischen schießt, auch gegessen. Und zwar in der Kirche. Zum Beispiel planen wir hier für den kommenden Herbst eine sogenannte Vesperkirche. Das heißt, vom 20. September bis 3. Oktober haben wir bei uns in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Hannover-Roderbruch jeden Tag ab nachmittags erstens offen, zweitens Kulturprogramm und drittens das allerwichtigste Essen. Alle zusammen, jeder so viel er will, jeder so viel er kann und möchte. Die Kirche hat sehr schöne gedeckte Tische. Alles for free für Menschen, die Bock haben, die Hunger haben und dies brauchen.
Das finde ich gut. Ich habe gerade ein Bild im Kopf. Adams, kennst du den Film Adams Äpfel?
Ja.
Einer meiner absoluten Lieblinge.
Der ist gut.
Und da, das ist ja eigentlich auch eine Kirche. Und da ist ja das zentrale Thema das Backen eines Apfelkuchens. Und ich glaube, das Konzept sollte mal in Zukunft überdacht werden von Kirchen. Weil auch hier die St. Pauli-Kirche bei uns, irgendwie, die hat einen fantastischen Vorgarten. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Friedhof ist, aber ich glaube, es ist nur ein Vorgarten.
Oh, welche meinst du jetzt?
St. Pauli. Die St. Pauli-Kirche.
Ist das die hier Max-Brauer-Allee?
Nee, die auf St. Pauli.
Ach, auf St. Pauli.
Hennersberg.
Okay, ich weiß schon.
Weiße Hafenkehre da oben. Ja. Und die hatten ganz schön Garten. Und eigentlich schreit das so nach einem guten Barbecue und nach Apfelkuchen und nach so Sitzen und Zuhören.
Ja, eigentlich,
und
vielleicht eigentlich ja eher Kirchenkuchen, ne? Anstelle von Apfelkuchen.
So, ich glaube, jetzt, liebe Zuhörer, der 100. Versuch von mir, Niveau in das Ganze reinzubringen. Aber solange der Merget hier sitzt, wird das ein hoffnungsloses Unterfangen.
Wir haben Gast heute, Tim. Mm. Lass uns mal zu den wichtigen Dingen des Lebens, des Tages kommen. Mm. Unser heutiger Gast hat keinen Führerschein.
Sascha.
Stimmt, der hat auch keinen. Der hat immer noch keinen. Mm. Aber der ist es nicht. Mm. Der hat Wichtigeres zu tun. Dafür findet unser heutiger Gast Jetski-Fahren sehr, sehr geil. Mhm. Wer wäre denn ein guter Gast für Fiete Gastro zum Jubiläum? Also heute ist die 50. Folge, das ist ja schon was Tolles.
Ich habe festgestellt, wir sind der Sinnbefreiteste und eigentlich haben wir überhaupt keinen Grund, stattzufindende Podcast. Weil bei uns ist jeder irgendwie angebracht. Also wir haben No-Names, Menschen, die einfach nur eine schöne Geschichte haben. Wir haben alte, junge Leute, wir haben Comedians, Literaten, Sextalker, Kulinariker. Irgendwie funktioniert das auf einer sehr drolligen Art und Weise. Und irgendwie haben wir keinen richtigen Anlass. Deshalb ist jeder Gast ein guter Gast.
Aber hättest du denn eine Idee, wo du sagen würdest, den hätte ich gerne mal von dir hingesetzt bekommen in den 50 Folgen.
Und das hatten wir schon mich im Wesentlichen.
Ja.
So, weil ich finde es immer wahnsinnig spannend und auch interessant, was ich, wie facettenreich ich eigentlich
das
bin.
Das stimmt.
In meiner.
Oh, da kommt.
Ich muss gerade sehr schmunzeln. Da kommt ein relativ haarloses Wesen, zumindest obenrum, gerade in den Raum rein. Ein von mir sehr liebgewonnener Ex-Mitarbeiter. Eigentlich habe ich ihn erst liebgewonnen, als er weg war.
Ja?
Ja. Vorher ist er mir nur auf den Sack gegangen.
Tims ehemaliger Restaurantleiter Matthias Förster kommt gerade hier rein.
Wirklich eine brillante Führungskraft. Eine brillante Führungskraft.
Hervorragender Gastgeber.
Ja, und weil er vor allen Dingen fantastisch delegiert. Das ist ja auch, eine Führungskraft muss ja sehr gut delegieren können. Ja, das ist ja das, was eine Führungskraft ausmacht. Das heißt, seine Kompetenzen verteilt er auf einer perfekten Art und Weise auf sehr viele kompetente Schultern und ist dadurch immer relativ, ich sag mal, ansprechbar, auch für die leichten Dinge des Lebens, im kurzen Plausch. Ein fantastischer Restaurantleiter, ein fantastischer Gastgeber.
Weißt du, was er zu mir mal gesagt hat? Werde ich nie vergessen.
Was?
Sebastian, du darfst nie vergessen, der Gast ist König, aber er ist in deinem Schloss.
Oh, guck mal an, du, ich hätte mich schon mal mit dir beschäftigen sollen, irgendwie, als du bei mir gearbeitet hast. Ich wusste nicht, dass du so philosophischen Tiefgang hast.
Philosophisch. Also jedenfalls ist hier gerade Matthias Förster, das ist der Restaurantleiter aus dem Nikkei 9 im Hotel für Jahreszeiten.
Ja, ja, ja.
Und der hat keinen Stuhl dabei, das wäre eklig, sondern Rolltisch. Und ja, da ist...
Dreh ich durch. Sehe ich jetzt schon. Könnte ich mich reinsetzen.
Tata.
Ja, da könnte ich Schneeengel drin machen.
Ehrlich, ich finde, das passt wirklich. Tim Melzer in einem Haufen Hack Schneeengel machen,
ja.
Finde, das hat schon was.
Ja, aber das leuchtet da. Also das sind ja so Sachen, auf die ich sofort durchdrehe. Allein diese leuchtend grellrote Farbe, da weiß ich sofort, ich habe sofort einen Geschmack im Mund. Das ist nicht so ein Firlefanz-Tartar, sondern das ist so the real one. Das wird so leicht eisig, ein bisschen blutig schmecken. Das wird so leichte Würze haben, ein bisschen frisch daherkommen. Also perfekt.
Wir schon beim Essen sind, mache ich nebenbei weiter. Unser heutiger Gast isst am liebsten frisches und rösches Baguette mit gesalzener Butter.
Darf ich ganz kurz
noch? Ja.
Kannst du das ein bisschen dichter machen? Du hast den Mundschutz. Alles.
Hier, roll doch zu Tim, Matthias, wenn das geht. Na klar.
Oh, das wird nämlich am
Das ist ja nur für Tim. Das ist ja eine kleine Portion. Das ist ein Pfund.
Es, gibt ja in den modernen Restaurants heutzutage, ich sag mal, so Auftrittsgerichte. Da wird dann
so ein Showgericht oder was?
Ja, da wird man gerne Trockeneis genommen, dann gießt man unten ein bisschen was an, dann dampft das ein bisschen, dann ist es wieder aufsteigende Waldnebel. Aber einer der Klassiker ist natürlich Krebsisat. Mhm. So, ein Pfannekuchen, der auf einmal für erwachsene Menschen wieder geil wird. Und einfach ein Tatar, was ja am Ende des Tages nur Hackfleisch ist. Aber ja, mit hochglanzpolierten Silber, formvollendet angerichtet. Und jetzt durch die kompetenten Hände von Matthias Förster zur
da war gerade ein Schütterich drin. Bei der also Tim, komm, pass auf.
Hat einen kurzen kleinen Schlaganfall gehabt beim Einfüllen.
Tim, du bringst den armen Matze ja ganz durcheinander.
Aber das ist so geil. Und wenn das gleich da verrührt wird und so langsam der Glanz in das Fleisch reinkommt und dann, boah, ist schon schön. Also ein Tatar ist eigentlich Hack mit verschiedenen Aromen. Macht ihr Ketchup rein? Natürlich. Das, da zeigen
so, sich und dann mir. Ei, ne?
Ei, Tabasco und ich glaube, wie sagst du? Worcester oder Worcester? Hm? Wie sagt man? Enrico, du weißt es. Worcester.
Matze, sagst du Fun Fact oder Funny Wise? Ist das auch Fun Fact?
Ja, ist.
Kein
ist,
Mensch sagt Funny Wise.
Tim. Keiner sagt Funny Wise.
Nee, wirklich nicht. Also komm, pass auf. Gut. Unser heutiger Gast isst am liebsten frisches und rösches Baguette mit gesalzener Butter und dick geschnittener Salami zum Frühstück. Er sagt aber auch, er sei ein Zuckerjunkie. Seine liebste Schokolade ist Latte Salz von Domori. Die bestellt er am liebsten direkt im Dutzend.
Aber das wird schon grenzwertig, wenn jemand eine Lieblingsschokolade hat. Findest du das nicht seltsam?
Sorte oder Richtung?
Sorte,
Hersteller. Ja.
Also wenn du schon sagst, oh, ich bestelle mir die immer, aber ich habe dann immer lieber so ein...
Ach, meinst schon, du, der isst keine andere?
Nee, ich glaube, der isst... Also ah, okay. Der ist schon... Also das bleibt aber unter uns, ne? Solche Leute sind kauzig.
Meinst du?
Ja, die sind kauzig.
Bin ich mal gespannt.
Die haben latente Zwangsstörungen.
Also er sagt auch selber über sich, er ist ungern an einen Ort gefesselt. Für ihn bedeutet Reisen vor allem, die Möglichkeit zu haben und zu sehen und zu feiern, dass er es im Leben geschafft hat. Jetzt frage ich dich, was bedeutet denn das, im Leben geschafft zu haben?
Dass er sich den Luxus gönnen kann, frei zu reisen und ohne jetzt nach, nicht monetär, sondern einfach, glaube ich, seinen Bedürfnissen nachzugehen. Mhm. Geschafft, sich sowas zu gönnen und sowas auch wahrnehmen zu dürfen.
Hast du das auch?
Ja, also würde ich sagen, ich bin ja in meiner Definition bin ich unfassbar erfolgreich. Aber nur, weil ich sehr mag, was ich tue und meinen Bedürfnissen immer noch ein bisschen Anstrengung verleihen muss. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich mir einfach nur die reifen Tauben in den Mund fliegen lassen kann, sondern ich muss noch gewaltig für meine persönlichen Bedürfnisse was tun. Und das ist ein ganz, ganz, ganz gutes Level. Ich kann meine Rechnung bezahlen, aber wenn ich was haben will, was auf einer gewissen Art und Weise eine Wertigkeit ich hat, dann muss ich noch was dafür tun und dadurch weiß ich es auch noch wertzuschätzen.
Weil ich habe mich wirklich jetzt schon so oft gefragt, endlich denke ich mal dran, dich das zu fragen, bereitest du dich eigentlich auf Jobs vor? Egal, ob du jetzt im Fernsehen eingeladen bist oder ob du Kitchen drehst oder ob du, sagen wir mal, 300 Leute bei einem Essen bekochen musst. Geht ein Tim Melzer da hin und sagt, da muss ich heute hin, da gehe ich hin, dann lege ich los oder bereitest du dich vor?
Nö, ich bereite mich insofern vor, wer sind die Gäste? Also ich versuche die Gästestruktur zu verstehen, ich versuche den Gastgeber zu verstehen. In unserer Welt ist auch oft eine Agentur noch dazwischen geschaltet, die macht es manchmal schwierig, weil die Agentur per se immer an den Folgeauftrag denkt und dadurch oftmals etwas zu, ich sag mal, bücklerisch daherkommt, dem Auftraggeber. Und ich bereite mich vor Ort extrem intensiv vor. Mhm. Also ich gucke mir dann wirklich, wie fühlt sich das hier an, wie riecht das, wie schmeckt das, wie ist die Gästestruktur, wie ist der Gastgeber drauf und dann liefere ich das, was ich mir über viele Jahre angeeignet habe.
Okay. Glaubst du, unser heutiger Gast ist eher ein Chaot oder glaubst du, er ist eher von der ordentlichen Sorte, von dem, was du bisher gehört hast? Tim ist gerade sprachlos, weil er ein fingernagelgroßes Stück Tatar bekommt.
Ihr müsst nicht übertreiben, ne? Ja. Mag ich.
Der König gibt frei.
Der König. Das ist der einzige unwürdige Moment bei sowas. Dass wenn ja. da macht jemand, was der es kann. Ja. Und was soll ich jetzt sagen? Ein bisschen mehr kapern, bitte rein. Ein bisschen. Also das gibt es Leute, die dann verbessern?
Beim Wein macht man das auch.
Was?
Wenn er nicht schmeckt, beim Probieren sagt man auch, nee, tut mir leid.
Wer sagt das?
Ist das nicht so? Würdest du den immer nehmen?
Nein, wenn der fehlerhaft ist oder ich kann sagen, nee, das ist super, stell den bitte noch ein bisschen kälter, natürlich nehme ich den, also schick doch niemanden zurück, bist du irre?
Ich habe jetzt gerade gesehen, irgendwo in Italien ist eine Flasche Rotwein für 15.000 Euro, ist auch schon mehrere Jahrzehnte alt und weißt du, wie eine uralte Flasche dann geöffnet wird? Damit der Kork nicht reinfällt oder korkt.
Wasserdruck?
Nee, kann sein, aber die haben dort eine Klammer genommen, bisschen wie die Klammer, die neben dir steht, Tim.
Ja.
Und die wird heiß gemacht, die wird quasi wie ein Stück Eisen erhitzt. Dann wird dieser Arm um den Flaschenhals und dann wird das Glas fast zum Schmelzen gebracht und dann kannst du es ganz sauber abbrechen und dann fliegt der Korken nicht in den 15.000 Euro teuren Rotwein von 1956. Ja, hier, sowas. Fonesca. Hier, guck mal, Hotel für Jahreszeiten. Zack, bumm, als hätten wir es vorbereitet. Und ich sehe dir an, dass du das nicht wusstest. Du hast heute was von mir gelernt.
Ich habe nicht zugehört, weil ich dachte, ob heute hoffentlich passiert heute noch irgendwas Interessantes. Also, als dass du mir über die Nachrichten vorliest, die du im Internet recherchiert hast.
Du bist echt ein Sexer.
Nee, ob das ein Chaot ist oder, ganz ehrlich, ein Typ, der sich Schokolade bestellt. Im Internet, weil das seine Lieblingsschokolade ist, der hat komplette Zwangsstörungen.
Er sagt über sich selber, er sei pedantisch geordnet.
Bitte. Na? Das wollte ich gerade sagen. Und ich glaube, in dem Fall ist pedantisch schon auch für die Außenwelt in einigen Bereichen unangenehm.
Das gilt es nachher herauszufinden. Er muss übrigens alle paar Monate ausmisten. Seine Köche, sagt er, freuen sich dann über Schuhe und Kaschmirpullis. Das ist mal eine Ansage, oder? Ja,
gut. Die Geschichte kenne ich leider.
Ja? Hm? Weil jetzt weißt du spätestens, worum es geht?
Ja, weil das ist auf der einen Seite, ist es um was ganz, ich weiß, wie er es meint, aber wie es erzählt, da will ich ihm direkt eine reinhauen.
Er sagt auch,
meine Mitarbeiter freuen sich, wenn ich meine abgetragenen Schuhe und Klamotten.
Eine Kaschmirpullover.
Ja, ist mir doch egal. Ist getragen. Meine Mitarbeiter freuen sich, weil, wenn er sie zahlen würde, anständig. Ja, dann können sie sich das kaufen, aber die müssen warten, bis der feine Herr das abgetragen hat.
Ich frage mich gerade, wenn er dann diesen Kaschmirpulli seinem Mitarbeiter gibt, dann wird ja aus dem Kaschmir ein Kaschdir, oder?
Auch kein guter Witz, aber daran haben wir uns inzwischen gewöhnt. Ich kenne seine Mitarbeiter alle sehr, sehr gut und die sind rank und schlank, die haben alle eine Figur wie du. Derjenige, von dem du allerdings sprichst, der hat eine Figur wie ich, das heißt, das Ding ist untenrum sowieso ausgebeugt.
Dann liegst du leider falsch. Dann liegst du leider falsch.
Kaschmir und Turnschuhe?
Ich mache mal weiter. Er trägt deswegen so gerne preußisch-blau, weil er seine Großeltern damit ehren möchte und seine Verbundenheit zu seiner Heimatstadt Berlin zeigen möchte.
Ja, aber damit liege ich doch goldrichtig.
Meinst du?
Ja, natürlich. Also preußisch-blau, abgelegte Turnschuhe an die Mitarbeiter. Oh, das tut mir so leid, aber bei dem darf ich. Bei dem darf ich.
Was ist denn sein Lieblingsgetränk?
Sein Lieblingsgetränk ist eine gute Frage. Ist ein unfassbarer Kenner im Portwein, unfassbarer Weinkenner und er ist der einzige Laden, wo ich gerne Champagner trinke.
Ich glaube, du weißt tatsächlich, wer es ist. Er sagt nämlich, er trinkt sehr gerne sehr guten Wein. Alles andere geht gar nicht. Bier, Schnäpse, Cognac, alles mehr oder weniger Plörre. Deshalb Plörre habe ich jetzt hinzugefügt. Sonst kriege ich eine Kopfnuss.
Nee, aber es ist wirklich ich würde sagen, der beste Aromatiker, den ich persönlich kenne.
Und der meistgewünschte Gast nach dir, das ist auch lustig, du bist in deinem eigenen Podcast der meistgewünschte Gast. Habe ich gut gesagt, oder?
Das hast du sehr gut gesagt. Ist denn der nicht, Annick? Ist das ein Humor? Und das zeigt ja nur, wie wenig ich hier zu Worte komme.
Was glaubst du denn, wer es ist? Was glaubst du, wer es ist?
Das kleine, dicke Blaue aus Berlin, Tim Raue.
Okay, dann wollen wir Tim Raue mal reinbitten, wenn das dann ist in der Zwischenzeit, bis er hier ist, weil das Hotel ist ja groß, frage ich dich. Glaubst du, der hat gewartet bis zum 50., dass er kommt? Weil er so oft abgesagt hat.
Ich sag mal so, Tim und ich sind so miteinander verbunden und wir würden uns so oder so, würden wir uns nochmal über den Weg laufen irgendwie und wenn es in 10 Jahren ist, der muss nicht gleich der Erste sein. Das Pulver verschießen wir hinten raus.
Jubiläumsgast.
Und das Schöne ist, da ging gerade die Tür auf, der Bauch kam rein und wurde gefolgt von Tim Raue. Ich freue mich. Ich freue mich.
Es ist tatsächlich Tim Raue.
Oh, geil.
Tim, nimm Platz, setz da dir gerne deinen Kopfhörer auf, denn
das Gute ist ja, er hat das Geplänkel vorher nicht mitbekommen.
Weißt du, doch, hat er. Wir sind hier im Hotel für Jahreszeiten. Wir haben alles möglich gemacht, dass Tim Raue in seiner Suite, in der er gerade gewartet hat, alles mithören konnte, oder Tim?
Jedes
einzelne Wort. Oh, der ist stinkig.
Wort. Nee, das bin ich nicht, aber ich muss gleich mal.
Ist nichts Neues, was ich.
Ich muss mal gleich eins feststellen. Also Melzer hat natürlich nicht ganz Unrecht. Tatsächlich sind die Schuhe und die Pullis meistens nicht getragen, sondern ich habe oftmals so einen Flash. Ich sehe was, ich ziehe es an, bin total happy in dem Moment, weil ich dann so emotional bin, denke, oh geil, so dünn und bin dann nicht ganz so reflektiert, kauf dann gleich 3 Stück, weil ich denke, das ist der geilste Pulli, den brauchst du jetzt und das ist super. Und dann stelle ich irgendwann fest, wenn ich neben Melzer stehe, okay, vielleicht ist das Ding doch ein bisschen zu kurz, was ich da anhabe. Und man sieht schon Bauchnabel. Und bei den Schuhen ist das ähnlich. Also ich gehöre zu denen, ich habe wirklich eine Zwangsstörung. Ich kann nicht etwas einmal kaufen. Wenn mir das gefällt, brauche ich es 3-mal, 6-mal, 12-mal. Ich räume es dann auch ein.
Also was fährst du für Autos?
Gar nicht, ich habe ja keinen Führerschein. Also stimmt, von gut. Daher ist das...
Immer dieselbe Farbe.
Ja,
relativ unaufgeregtes Sandfarbe.
Aber bei mir im Badezimmer zum Beispiel, ich habe dann immer 6 Flaschen von der Mundspülung, 6 Flaschen Zahnpasta. Also ich habe ein Trockenlager. So sieht das bei mir aus.
Das habe ich aber gerade an mir auch entwickelt, dass ich nicht mehr drauf klarkomme, wenn die Farbe des Geschirrspülmittels zu Hause sich ändert. Also ich
indiskutabel.
Aber wirklich, ne? Das war neulich war es grün und jetzt gerade violett. Und ich denke, was soll das? Also es irritiert mich. Ich finde, also in dem Chaos meines Lebens brauche ich eine gewisse Unordnung. Und ich glaube, weil Tim und ich halt wirklich gut miteinander sind und auch sehr viel Zeit miteinander verbringen, auch im Geiste miteinander, dass wir uns so ein bisschen assimilieren. Und ich assimiliere mich momentan am meisten in seine Richtung, was so Strukturgedanken, Ordnungsliebe etc. angeht und er assimiliert ein bisschen in meine Richtung, was halt die Körperform angeht. Aber
ich würde auch sagen, eher den Umgang. Also das heißt, ich bin eigentlich ein sehr zurückgezogen lebender Mensch, der andere Leute nicht anlabert. Aber ich habe natürlich auch durch die Herausforderung Kitchen Impossible gelernt, wenn ich nicht Fragen stelle, wenn ich mich nicht für andere Menschen interessiere, nicht für ihre Belange interessiere, komme ich nicht weiter. Und da ich unfassbar ehrgeizig bin und Verlieren für mich nie eine Option darstellt, ist das was ich von ihm tatsächlich auch übernommen habe. Also Interesse für Menschen zu zeigen, empathischer zu werden.
Wenn wir nochmal ganz kurz das Thema des Geschirrspülmittels. Das ist doch nicht in Ordnung. Das
ist eine Zwangsstörung. Nicht die einzige, die du hast, aber ich finde eine ganz angenehme. Aber
wirklich, mehr und mehr. Deshalb, ich habe mich gerade über die Schokolade lustig gemacht.
Ja.
Aber mehr und mehr.
Habe ich gehört. Wichser.
Wie gesagt, ich bin fürs Niveau heute zuständig. Aber dieses, ich will dieselbe Butter. Ich will dieselbe Anordnung von Essig und Ölen haben. Ich will eigentlich immer dasselbe Salz haben. Und es darf auch nicht immer kreuz und quer und Kraut und Rüben sein. Ich will dieselben Schwämme haben. Ich möchte nicht keinen Farbwechsel mehr haben, was die Schwämme zum Saubermachen angeht.
Ja, das kann ich aber verstehen.
Das meine ich.
Ja, aber das ist eine drastische Entwicklung im Alter. Wir werden so wie unsere Eltern. Wir fahren auch nur noch an den einen Ort, um Urlaub zu machen.
Und mein Vater hat in seinem Leben wenig abgewaschen, deshalb kann das nicht von meinen Eltern kommen irgendwie so. Das kann ich sagen.
Okay, und du willst mir jetzt erzählen, dass du der große Abwischer geworden bist.
Ha? Abwaschen mache ich leidenschaftlich gerne.
Ja.
Ja, es gibt Hausarbeit. Machst du Hausarbeit? Kann ich mir kaum vorstellen.
Alter, selbstverständlich.
Ich glaube, Tim Raue ist jemand, der gerne staubsaugt.
Nee, gar nicht. Also ich räume alles auf. Das, was ich nicht gerne mache, ist dann saugen, wischen. Das ist irgendwie Zeitverschwendung. Wischen,
ja. Aber Tim?
Ja, ich mache leidenschaftlich gerne Hausarbeit, die visuell auch erkennbar ist. Also ich mache Badezimmer sehr gerne sauber, weil ich das mag, wenn man dann so das Scheuermittel ab mit der heißen Dusche so abspült und dann hat man noch so ein Tropfentuch. Und dann glänzt die Emaille so schön weiß, dass man das Gefühl hat, man erkennt sich da wirklich drin. Wenn da aber so ein bisschen Fusselkram in der Fuge ist und das kriegt man nicht raus und man weiß nicht, ist das jetzt einfach nur Spack oder Schimmel oder ist einfach nur so, da kann ich schon kretzig werden. Das macht mich schon echt wütend. Aber Staubsaugen tue ich sehr gerne. Womit ich ein echtes Problem habe, ist Wäsche.
Aufhängen oder waschen?
Alles.
Ich kann mir vorstellen, Tim Raue hängt Wäsche sehr ordentlich und sehr penibel auf.
Aber selbstverständlich nach Farben geordnet.
Natürlich. Ja, ne? Obwohl, du trägst doch nur dunkel, oder?
Nee, es gibt tatsächlich auch, aber nur ganz geheim zu Hause hinter verschlossener Tür gibt's auch Farbe.
Ziemlich verarschen, Digga.
Ich habe mittlerweile.
Du hast neulich einen Mantel angehabt.
Neulich, oh, neulich, ja, hat er, neulich da, hat er gar nichts an.
Da, nee, aber neulich hat er einen Mantel angehabt. Da habe ich gedacht, er muss aufpassen, dass da kein Flugzeug notlandet irgendwie so. Das war aber durch und durch wie so eine wandelnde, ja, wie heißen denn die kleinen Hütchen auf der Straße?
Pylonen.
Pylonen, wenn es da mal richtig gekracht hat auf der Autobahn. Also dass da. Das war.
Also nur für die geneigten Hörer, die sich für sowas interessieren, es war ein helles Mintgrün und ein wunderschönes Daunenmäntelchen. Wäre aber so ein bisschen in der Idee unseres Freunds Mario Lohninger. Der zieht, oh ja. Der zieht ja auch Sachen an, ja, die tatsächlich Flugzeuge im Sturzflug direkt landen lassen wollen.
Ich habe gerade eine brillante.
Das ist sehr gut beschrieben.
Eine brillante Geschäftsidee.
Herrlich.
Also ich meine, wir sind ja Kulinariker und da haben wir genug zu erzählen und in einigen Bereichen haben wir auch echte Fachkenntnis. Aber dass wir auch architektonisch, Design, Kunst, modeaffin sind, das wissen ja die wenigsten. Aber wir sollten ein Kulinarik-Kunstmagazin alle zusammen veröffentlichen. Mhm. Ich bin mehr so für das Architektonische. Less is more. Also schlichtes Schwarz. So, geradlinig geschnitten, zumindest wenn der Körper das zulässt. Und da gibt's eben so die Offensivmenschen. Da haben wir einmal den hier für die Bergmode. Das ist der Roland Treddel. Der trägt ja gerne mal so Schafwollgestrickte.
Meindl heißt der Brand, den er bevorzugt.
Ist mir egal. Ist Ziegenleder mit Wolle. Am Ende des Tages, auch wenn es ein bisschen schicker aussieht. Oder da haben wir da Mario Lohninger, der diesen New Yorker urban Street kredibilen.
D-Squared und Balenciaga.
So, dann haben wir unseren T-Duck. T-Duck, der so ein bisschen auf, wie heißt denn der mit der Beyoncé da rummacht?
Jay-Z.
Dankeschön, der macht so ein bisschen
auf Jay-Z. Das heißt rummacht, die sind verheiratet, haben Kinder.
Dann werden die wohl rummachen.
Die betrügen sich sogar gegenseitig.
Das hat Duck nicht.
Ja. Aber
du so ein bisschen du entwickelst einen sehr guten Stil, weil Tim kann ja wirklich ernsthaft über handgeschneiderte oder maßgeschneiderte Schuhe und Klamotten reden und auch teilweise über Preise, ohne dabei vollkommen affig rüberzukommen.
Tim hat sogar, habe ich gesehen, Monogramme in seinen Louis Vuitton Bags drin. Also der Mann hat Stil.
Ich weiß jetzt nicht, ob Louis Vuitton Stil ist.
Naja, ich glaube, die Frage ist mal, wo kommst du her? Weißt du, für mich ist das tatsächlich als klassisches Aufsteigerkind, soziales Aufstiegskind, sind das die Insignien der mächtigen, reichen und erfolgreichen gewesen.
Louis Vuitton.
Ja. Ganz klar. Und Louis Vuitton hat eine extrem lange Geschichte und das ist das, was mich geprägt hat, weil ich ja selber keine Wurzeln habe, wollte ich etwas haben, was Wurzeln hat, was weit über 100 Jahre alt ist. Ja, Louis Vuitton ist nicht hier da, wo du früher die Weiber abgeschleppt hast. Das war auch nicht Louis Vuitton, was die hatten.
Das war Louis Vuitton mit W.
Vuitton.
Also, Vuitton. Also bevor wir jetzt ganz kurz hier zu einem Mode-Podcast verkommen.
Nee, wir kommen ja nicht zum Mode. Aber kannst du nicht einmal, das ist doch eine brillante Geschäftsidee. Design, Architektur, Kulinarik.
Ich wollte dich da gar nicht abbrechen.
Philosophie, wir können auch so Beratungsseiten machen. Also wie heißt denn das früher? Da, wenn Dr. Sommer, bloß ein anders.
Ach so, als anstelle von Liebe, Sex und Zärtlichkeit machst du Einrichtung, Schuhwerk und Mode. Ja, also, mit Tim Melzer und Tim Raue.
Jetzt mal ehrlich, Joko hat eine Zeitung, Barbara Schöneberger hat eine Zeitung, hier Guido hat eine Zeitung. Warum nicht eine richtige Köche?
Also, na, die einzige, die es jetzt noch gibt, ist Barbara und Guido. Ich glaube, Joko ist.
Guck dich einfach mal um. Da sitzen Styler, da steht ein Styler, der Enrico, der für die Getränkekunst verantwortlich ist und wir beschäftigen uns mit allen Dingen des Lebens.
Apropos Getränke, bist du da schon trocken? Können wir in die nächste Runde
gehen? Schon sehr lange, sehr lange.
Ich muss jetzt mal ganz kurz begrüßen.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr
macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Wir fangen jetzt an.
Wir fangen jetzt an, offiziell, und zwar mit den folgenden Worten. Tim findet, dass er der schönere Tim von beiden ist. Das sagt der andere Tim lustigerweise über sich auch. Und spätestens jetzt wird klar, die beiden sind zwar nicht aus dem gleichen, aber aus ähnlichem Holz geschnitzt. Der eine Raue wohl aus Bokote-Holz, dem teuersten Gehölz der Welt. Der andere Melzer muss aus Pockholz vom Guayak-Baum geschnitzt sein. Das zählt zum härtesten Holz der Welt. Aber konzentrieren wir uns auf Tim. Tim ist ein sehr selbstverliebter, sehr pöbelnder, sehr zur Selbstüberschätzung neigender Typ, der sehr gut kochen kann. Ah nee, Sekunde, das war der Melzer. Ja. Tim Raue ist ein sehr selbstverliebter, sehr pöbelnder, sehr zur Selbstüberschätzung neigender Typ, der sehr gut kochen kann. Er sagt, ein Rührei kann jeder Penner. Er selbst kann das nach eigener Aussage übrigens mit abgehackten Armen und abgehackten Beinen. Ob er das Rührei dann auch isst, um satt zu werden, darf bezweifelt werden, denn der Chef, wie er von seinen Mitarbeitern genannt werden möchte, isst nicht, um satt zu werden, sondern um was zu erleben. Er braucht etwas, das ihn berauscht und inspiriert und das ihn in seinem Leben weiterbringt. Tim Raue ist ein Freund von Hierarchien. Er sagt, dass es mit Sicherheit auch Küchen gibt, wo wunderbare Diskussionsrunden geführt werden, wo alle zusammensitzen und sich so gerne haben. Aber grundsätzlich ist die Küche ein hierarchischer Ort, wo es klare Ansagen gibt, die umgesetzt werden müssen. Punkt. Neben all dem wohlkalkulierten Größenwahn ist Tim Raue aber ein sehr reflektierender Mensch und sagt, als allererstes lebe ich die Demut, für andere da zu sein. Das ist mein Job, das ist Gastronomie. Mein Job ist es, jetzt zum 50. Jubiläum von Fiete Gastro die zwei selbstverliebtesten, pöbelsten, zur Selbstüberschätzung neigendsten und tollsten Tims der Welt irgendwie kontrollieren zu kommen und sage erst einmal herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass ihr da seid und vor allem Sie, Herr Tim Raue, oder darf ich du sagen?
Gerne.
Wunderbar. Und somit ist das Jubiläum für heute eröffnet. Ich will noch auf eine Sache aufmerksam machen. Wenn ihr das hier hört... Ja. Dann müsst ihr aufhören zu reden, dann sage ich was. Aber jetzt könnt ihr erstmal loslegen.
Prost!
Ja,
ich hab was Ordentliches mitgebracht, weil wir immer von Wurzeln sprechen, von alt werden. Und deswegen dachte ich, das ist tatsächlich was ich leckerer finde im Moment als Portwein. Das ist ein Madeira aus dem Jahr 1900, ein Malmsee. Und das hat 120 Jahre geschafft. Ich weiß nicht, ob wir beide zusammen 120 Jahre schaffen.
Ich gehe davon aus.
Ja, wir leben ja mittlerweile besser und deswegen freue ich mich. Ich habe ja eine Weile gewartet, hier zu Gast zu sein und dachte, wenn, dann muss der Anlass einfach schon auch mir entsprechend zu sein.
Aber noch weitere 50 hast du uns nicht gegeben, sonst wärst du eigentlich zum Dreistelligen gekommen, oder? Also du
bist ich hatte Angst, dass ich vergessen werde bis dahin.
Du bist doch eher der Typ fürs 100. Aber in der Tat, du hast, in der Annonce, bitte sag nichts darüber, davon hast du keine Ahnung.
Es ist ein Schwein, ey. Unfassbar.
Der ist aber lecker. Alexander Herrmann würde sagen, voluminös, nussig.
Nee, aber kannst du ganz kurz was über das Getränk im Glas erzählen?
Naja, also es gibt diese wunderbare Insel Madeira. Heute weiß man eigentlich nur noch, dass sie existiert, weil Cristiano Ronaldo daherkommt. Die haben aber auch grandiose Walderdbeeren, also wirklich von allererster Güte. Und sie haben einen Süßwein, der eigentlich als Weißwein ausgebaut wird, dann sehr lange reift. Den gibt's in trocken, halb süß und süß. Und im Gegensatz zum Port hat er einfach mehr Eleganz. Er ist ein bisschen karamelliger in der Tönung, weil er halt aus dem Weißwein einfach auch noch die Säure schöpft. Und es gibt eine Website, Garrafeira Nacional, ist auch ein Laden in Lissabon. Da war ich vor 3 Jahren durch Zufall und habe mich in den Laden verknallt. Man kann auch online bestellen. Und ich mag einfach alte Sachen, wenn sie noch leben, in Flaschen. Und das Zeug habe ich einfach so Trial and Error, also versuch's und guck, ob du Glück hast, gekauft. Und ich finde, der ist einfach perfekt. Der ist wunderschön, der hat Eleganz. Der hat all die positiven Seiten, die wir auch haben, aber nicht immer der Öffentlichkeit und allen Menschen zeigen, die wir auch gerne haben.
Bin ich ganz falsch, ich rieche dran und ich rieche die ganze Zeit Suppe. Brühe. Also
weißt du, was du riechst?
Fleisch, irgendwas.
Mocktail oder tatsächlich früher die Schildkrötensuppe, ganz bestimmt was hier in den heiligen Hallen auch serviert wurde.
100%. 100%.
Madeira passt perfekt immer mit Trüffel. Also es gibt keine Kombination, die sinnvoller ist. Durch diese oxidativen, erdigen Noten. Hat auch so ein bisschen was von Snickers, diese Erdnuss-Rösttöne und Schokolade.
Und wenn man sich dieser Welt öffnen möchte, ich habe neulich mal eine Diskussion geführt, das war kurz vor Weihnachten, glaube ich, auch in einem Weingeschäft, weil ich in der Tat, ich wollte einen Süßwein kaufen. Und dann kam eine Dame ganz aufgeregt auf mich zu und sie sagt, sie braucht unbedingt Madeira zum Kochen einer Madeira-Soße. Egal, kannst auch Portwein nehmen. Also zumindest Ja, auf dem Niveau, oder wie er machst hinten ein bisschen Spritzer Säure rein, geht auch. Also, nein, aber da ging es ja wirklich nur so, sie wollte halt, sie wollte den 1,99 € an der Supermarkttasse befindlichen Madeira irgendwie kaufen. Für ein Einstiegs-Madeira. Gibt es da eine Empfehlung, um Madeira zu, ist immer meine Lieblingsfrage. Womit fange ich an?
Ich weiß nicht, wie der Brand heißt. Irgendwas mit B, aber wir schenken den im Moment aus. Der heißt Rainwater. Also wenn du Madeira eingibst und Rainwater, kostet, glaube ich, knapp unter 20 Euro, so 17 oder 18 Euro.
Das finde ich legitim.
Wunderschön, ein süßes Säurespiel, ganz grandios. Habe ich bei Franzén in Stockholm, Drei-Sterne-Restaurant, getrunken und war total begeistert, auch mit dem Trüffelgang. Richtig Spaß gemacht.
Weil das ist, finde ich, immer das Spannende, wenn ja Leute jetzt zuhören, die sich noch nicht ganz so gut auskennen, dass die dass die so einen Einstieg geschaffen bekommen, von dem sie sozusagen losgelöst jetzt ihre Erfahrungen sammeln können.
Ganz kurz, Tim Rauer hat bei Dim Sum etwas sich kommen lassen, weil er ganz viel Hunger hatte, weil er dachte, wir werden hier heute so viel saufen, dass er eine kleine Grundlage braucht. Und er mag kein Tatar.
Rostfleisch ist nicht meins.
Hat er sich einfach mal 47 Nummern im Dim Sum Haus bestellt.
Genau, und ganz wichtig ist nicht Dim Sum, sondern Dim Sum Haus gibt es seit 1964 gegenüber vom Haupteingang des Bahnhofes in Hamburg. Schätze ich sehr. Du kennst die auch, du bist mit ihm befreundet.
Die waren auch schon hier.
Die waren auch schon hier bei uns und die haben uns auch schon diverse Male verköstigt. Sind unser Stammcaterer auch beim Kitchen Impossible Finale gucken, wenn Tim Raue nicht bei Erikas Eck bestellt.
Das habe ich auch mal gemacht, ja.
Ich weiß.
Das war eine harte Nummer.
Und das geht mit deinem, du sagst, du bist ein bisschen empfindlicher am Magen?
Na, es gibt einfach Sachen, die möchte ich nicht mehr essen. Also und kann ich auch nicht so essen.
Das Gute ist, man sieht es dir nicht an.
Ja, na, ich bete ja alles an, was frittiert wurde. Das ist dann eh tot. Aber so mit rohem Fisch, rohem Fleisch, also ich habe alles. Ich bin mit industrialisiertem Futter groß geworden. Und ich habe Gluten, Unverträglichkeit, Laktose, Histamin, Fructose, ich weiß nicht, was es alles gibt.
Ah, dann ist die Körperform eine allergische Reaktion.
Definitiv.
Das ist so, das
nicht.
Weil das hatte ich auch mal, da bin ich mit meinem besten Freund Frank, irgendwie waren wir in Vorbereitung für ein Autorennen in Mexiko. Und wir für ein Autorennen in Mexiko, die Carrera Panamericana. Und ich dachte eigentlich, das ist sowas wie eine Champagner-Rundfahrt, nur mit Tequila. Also sprich, man fährt halb offen ein bisschen schön durch die Gegend, guckt sich da die Kastagnetten an und frisst Tacos und trinkt Tequila. Lasst euch nicht stören da hinten. Wir machen hier so weiter Unterhaltungsprogramm.
Ja, müsst auch nicht leise sein.
Nee, ist alles gut. Und
wollt ihr beide ein bisschen kuscheln und ein bisschen weinen zusammen?
Und waren da in einem Rennvorbereitungstraining und ich wurde von einer Biene gestochen. Von einer Biene. Und zwar genau in den Hals. Und ich habe keinerlei allergische Reaktion bislang auf irgendwelches Zeug und Getier. Aber die erste Frage war, bist du allergisch? Ja. Und ich so, nope, eigentlich nicht. Und dann habe ich Pause gemacht und dann fing mir, das muss ich leider erzählen, und dann fing mir an, mein Po-Loch zu jucken. Und zwar, wie man das eigentlich nur als kleiner Junge kennt, wenn man gerade lernt, sich den Popo sauber zu machen. Weißt du, und dann dachte ich so, ich lasse mir das nicht anmerken und habe nicht gleich den Finger genommen, sondern hat durch dezente.
Sondern Franks.
Nee, habe so durch dezente links und rechts und ab und hoch und runter Bewegung versucht, so eine gewisse, ich sag mal, Entjuckung herzustellen. Dann wurde das immer schlimmer. Und dann bin ich dann halt irgendwie mal in dieser Rennstrecke aufs Klo gegangen und habe mir dieses dritte Welt Klopapier, also dieses ganz rabiate, so hab da mir den Puppes so erstmal mit und dann fing mir an der Sack zu jucken, so links und rechts. Also ich sag mal, ich hatte noch keine Geschlechtskrankheit, aber da habe ich gedacht, echt so muss ich eine anfühlen, wenn der harte Juckreiz kommt.
Oh, geil.
Das wurde immer schlimmer, dann juckten mir die Achseln. Und dann bin ich halt raus und dachte so, boah, irgendwie so ein bisschen Augendruck kriege ich auch gerade. Und dann merktest du, dass ich so langsam zuschwoll. Also erstmal waren es alle Drüsen, die sozusagen die Reaktion gezeigt haben. Dann schwollen mir die Augen zu so langsam und sagte jemand, sicher, dass du keine allergische Reaktion hast?
Ja, ich glaube doch. Gar keine.
Die Augen wurden immer schmaler, immer dicker. Dann haben die einen Notarzt gerufen und dann ist ernsthaft ein Mechaniker losgegangen und hat gesagt, hat jemand einen Kugelschreiber?
Ja. Für Luftröhrenschnitt.
Die haben Luftröhrenschnitt vorbereitet. Das war so gar nicht. Ich habe dann echt die Daumen gedrückt. Hoffentlich kommt der Notarzt jetzt bald an. Und dann war ich schlussendlich wirklich so, als ob du einen Pfannkuchen ins Gesicht getreten hast. Eine komplett zugeschwollene Mondfresse. Hab die Augen nicht mehr aufgeregt. Und die Atmung fing dann so an zu werden, so beim Einatmen, macht sich leicht pfeifende Geräusche und dann spitzt er da schon so langsam den Kugelschreiber.
So, das hätte ich ja gerne gesehen. So, Digga,
da ist mir der Stift gegangen. Ich hatte keine Angst vor dem Stinken. Ich hatte Angst vor dem Kugelschreiber an der Stelle. Und dann kam Gott sei Dank der Notarzt, hat mir denn
Antibiotikum?
Nee.
Oh, wird schon
Adrenalin, dann kriegst du Adrenalin gespritzt und Histamin, glaube ich, so ein Antiallergikum.
Also Cetirizin heißt das Zeug, das ist richtig.
Konnte ich in dem Moment nicht mehr aussprechen, bin dann sofort in die Klinik geliefert worden und das Geilste war, dann irgendwann ließ die Schwellung so ein bisschen nach und es kam so Tageslicht in meine dick geschwollenen Augen und da stand die ganze Apparatur der Mitarbeiter des Krankenhauses irgendwie und wollte ein Foto mit mir machen. Aber ich dachte, das Timing ist jetzt vielleicht nicht ganz optimal.
Timing.
Wo war das, in Mexiko?
Nee, das war in Leipzig ist es gewesen.
Hier, ach so, Panamericana
Stadtteil von Mexiko.
Vorbereitung.
Ach, die Vorbereitung.
Ich dachte auch.
Ich war die ganze Zeit schon in Lateinamerika. Nee,
das war auch in Deutschland. Deshalb war ich da ja noch sonst.
Weil ich habe dauernd gedacht,
boah, haben sie Stieze nächste Woche gefreit über den Herrn Melzer. Ne?
Können wir ein bisschen Fütter haben?
Nee, aber da bin ich dem Tod von der Schippe gesprungen.
Ja, wirklich?
Ja, in zweifacher Hinsicht. Einmal dem Erstickungstod und einmal dem Verstümmelungstod von dem Mechaniker, der da dachte, oh, der ist ein Kugelschreiber.
Ich lache immer noch über Franks Finger.
Aber wie kommen wir auf die Geschichte?
Ich weiß, das ist ja der Klassiker. Das ist ja das Schöne hier. Ich könnte erzählen, was ich will. Irgendwas Fäkales findest du in jeder Geschichte, Tim.
Was war da jetzt Fäkal? Das war gerade eine dramatische Geschichte.
Allein das Wort Poloch finde ich 100-mal schlimmer als Arschloch, oder? Tim, Raue?
Ach nö, ich bin weder anal noch po fixiert, deswegen bin ich da ganz entspannt. Also, solange es seiner ist und nicht meiner, ist alles gut.
Da spricht die Szene ja anders, aber das ist auch eine reine Gerüchteküche. Ist auch egal. Nee, aber kennt ihr nicht das, wenn da so ein doofer Juckreiz? Also, wie
klar,
gesagt.
Das kennt man das, natürlich.
Na gut, hat man da nicht als Kind Würmer gehabt, wenn es gejuckt hat?
Und warum? Weil ich immer alles im Mund genommen habe früher. Also nicht das, was du jetzt sagst. Also ich habe statt Portemonnaie habe ich meine Backentaschen genutzt, um Kleingeld zu transportieren. Das war nicht clever.
Das ist clever. Ja, ja. Mein Sohn hatte dritte Lippe. Ah ja, das ist völlig in Ordnung. Ich habe noch Kleingeld. Hier, der Rest ist für Sie. Das ist ja widerlich, er geht's ja überhaupt nicht.
Und wozu hat Gott die Hosentasche gemacht? Egal.
Hat jemand noch Wechselgeld? Tim, lass stecken.
Ja, genau.
War aber immer sehr sauber, meine zwei Pfennigstücke.
Tim, was hast du denn da jetzt alles vom Dim Sum?
Also Dim Sum Haus hat eine Spezialität, die für mich wirklich über allem steht. Ein Spitzkohl in Reiswein sortiert mit Knoblauch. Das ist eins der, also ich bin jetzt nicht so der super Vegetarier und Veganer, aber ich habe auch schon gelernt, dass wenn man Fleisch weglässt, sich das für den Körper und den Geist doch ganz gut anfühlt. Das brauche ich immer. Dann haben die sehr geile Schweinerippchen gebacken mit Salz und Pfeffer. Was ich noch vermisse, der Fried Rice ist auch super.
Da hinten ist noch was.
Ja, da hinten muss Chasui sein, also das Barbecue vom Schwein, da komme ich gleich ran. Und das ist für mich halt einfach Essen. Du hast das ja vorhin schon so als Tipp mit auf den Weg gegeben. Essen bedeutet einfach Gehirnkino. In dem Moment, wo ich mir was in den Mund stecke, deswegen muss Essen für mich auch eine gewisse Wertigkeit haben, möchte ich auf eine Reise gehen. Und wenn ich das esse, dann bin ich direkt in Hongkong. Und das finde ich einfach wunderschön, weil es tatsächlich so ist, dass für mich diese Freiheit des Reisens, sich frei bewegen zu können, der höchste Luxus ist. Deswegen ist jetzt auch Corona was, wo ich natürlich weiß, ich bin extrem privilegiert. Ich lebe auch sehr privilegiert, weil ich mein Leben selbst bestimme. Aber ich vermisse es zu reisen, definitiv. Das fehlt mir einfach im Moment. Aber es ist nicht essentiell. Essentiell ist, das Hauptrestaurant am Leben zu erhalten, den Mitarbeitern Gehalt zu zahlen. Das ist ja das, was wir auch gerade machen, Kochboxen zu verschicken und zu gucken, dass das funktioniert. Und ich glaube, wir, also Tim und ich, leben sowieso so ein fantastisches Leben, dass wir den Weg zurückfinden. Aber auch wir bluten im Moment. Wir nehmen von dem Wohlstand, den wir uns mal für uns erarbeitet haben, die bisschen Kohle, was wir beiseite schieben konnten, das stecken wir auch immer in unsere Läden rein. Und das fehlt uns natürlich in der Zukunft.
Kannst du das, also du hast ja mehrere Restaurants, unter anderem auch Sterne-Restaurants. Ich glaube, Flaggschiff ist das Restaurant Tim Raue.
Ja.
Und dann bestellt aber, jetzt frage ich Tim Melzer, bestellt Tim Raue sowas, erzählt aber, dass er eigentlich einen Reiz, wie passt denn sowas zusammen? Also ist der Yummy-Effekt, dass ich so einen Hunger auf sowas habe, in dem Moment das, was überwiegt? Tim, jetzt tu nicht so, als hätte ich eine halbwegs intelligente Frage gestellt. Ich habe eine Idee. Ich muss auf was überleiten. Beantworte einfach die Frage.
Geh mal direkt. Habe ich nicht verstanden, die Frage.
Tim Raue als mehrfach ausgezeichneter Sternekoch sitzt jetzt da und isst vermeintlich jetzt, naja, ich will jetzt nicht sagen Fast Food. Das würde dem Sumhaus absolut nicht gerecht werden. Aber das wäre jetzt ja nicht das, was ich von einem Sternekoch erwarte, dass er es isst, oder?
Also jetzt bei aller Liebe, falls du überrascht bist, dass seine Kacke nicht braun ist. Irgendwie kann ich dir sagen, die ist braun. Also nochmal, das ist ja, was wir machen und das, was wir leben und das, was wir konsumieren, das ist ja eine ganze Welt. Also nur weil er zwei Sterne kocht, macht er sich ja keine Tröpfchen auf sein Marmeladenbrot. Das sind hochdezidierte, feinst ausgearbeitete Gerichte, die wirklich in der Situation in einer Perfektion dargeboten werden. Aber und das Gericht ist oder das, was er jetzt gerade isst, ist eine pure Emotion mit einer Einzigartigkeit der Qualität, weil die Köche dort nicht einfach nur Sojasauce an Frittiertes machen, sondern weil sie sich wirklich auch mit Aromatiken, Kultur und Tradition auseinandergesetzt haben. Und dort sind im chinesischen Restaurant wirklich herausragende Köche dieser Küche. Das ist das, was diesen Laden so besonders macht. Aber die Frage halte ich schon für grenzwertig.
Du hältst immer die Fragen für grenzwertig. Das ist ja auch so ein bisschen
unser Konzept. Nein, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also weil das so ein bisschen, ich meine, diese Hertha-Wurst-Werbung in den 80ern, wo der Schubeck irgendwann gefragt wurde, den ganzen Tag die kleinen, die feinsten Raffinessen und abends eine Wurst. Und er so, eben drum.
Nein, eben drum.
Ja, oder so. Also das Ding ist ja, das ist ja Quatsch.
Worauf ich hinaus will, ist, Tim Raue hatte sich gewünscht, dass wir vielleicht ein bisschen über das Thema Ernährungsbildung sprechen könnten heute.
Gut, hätten wir uns da nicht die letzten 3 Minuten sparen können. Und kommst einfach gleich auf die Frage
stellen. Nee, sonst hätte ich ja überhaupt gar nicht diese Grundaggression in dir schüren können, die du jetzt hast, um Bestleistung bringen zu können.
Ich habe keine Aggression. Es ist mir nur peinlich, wie du dich jedes Mal immer
peinlich? Wieder peinlich? Tim, das tut weh. Also peinlich geht gar
okay,
nicht.
Okay, bist du auch wirklich nicht.
Also, und Tim Raue erzählte, oder fragte, ob wir nicht heute ein bisschen, während ihm das halbe Schwein auf den Schoß fällt, ob wir heute nicht mal über das Thema Ernährungsbildung sprechen können.
Und machen wir gleich, wenn das Schwein weg ist.
Und, nee, Tim bleibt noch.
Das habe ich dann auch verstanden.
Oh, jetzt bin ich noch mal warm. Ernährungsbildung. Was versteht man denn unter Ernährungsbildung, Tim?
Raue.
Also Ernährungsbildung bedeutet für mich natürlich vor allen Dingen
Tischkultur.
Und die Feed ist wieder so, Tim schmatzt, so, nur diesmal ist der andere.
Nein, es geht ja darum, dass uns bewusst wird, in unserem Land, in dem so viel tatsächlich gelehrt wird, und wir über so viel reden und es ausdiskutieren und es 6 Milliarden Verordnungen gibt, dass uns eins einfach nicht bewusst wird. Wenn wir nicht ordentlich essen und trinken, verrecken wir. Warum bringen wir unseren Kindern, also der Zukunftsgeneration, nicht bei, was das bedeutet? Wenn wir das machen würden, würde es viele Lebensmittel nicht mehr geben, die man im Supermarkt kaufen kann, weil sie einfach nur tatsächlich aus irgendwelchen industriell zusammengewichsten Produkten bestehen. Kein Mensch muss eine Tiefkühlpizza fressen. Keiner. Braucht man nicht. Ja, das ist einfach absolut obsolet. Und warum haben wir das nicht als Unterrichtsfach? Ich meine, Melzer und Raue waren alles, aber keine begnadeten Schüler. Nur wenn die Schule dir ein Grundgerüst fürs Leben mitgeben soll, dann mag man darüber diskutieren, was ist das, wenn du mit 16 oder mit 19 die Schule verlässt. Aber eins muss doch klar sein. Leben bedeutet Essen und Trinken. Warum zur Hölle schreiben wir uns das nicht von morgen an auf die Fahne und bringen es den Zukunftsgenerationen bei, damit sie es besser machen, als wir beide zum Beispiel, die adipös hier rumsitzen und im Endeffekt aber so schlimm geprägt sind von Stoffen, die uns absolut abhängig machen, was wir auch alle wissen, was jeder Wissenschaftler weiß. Jeder weiß, dass Zuckerkonsum im Endeffekt noch sogar ein höheres High schafft, als das Kokain jemals geschafft hat. Ja? Wir brauchen es auch nicht. Es ist nichts, was für unseren Körper da ist. Warum machen wir das nicht einfach?
Fängt es nicht viel früher an? Müssen die Eltern nicht damit anfangen?
Naja, weil jeder darf Kinder bekommen. Und da gibt es ganz bestimmt auch welche.
Okay, die Frage wohl beantwortet. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fide Gastro, die Jubiläumsausgabe mit Tim Raue. Nee, aber wirklich, also fängt sich damit an, dass die Eltern nicht darauf achten könnten?
Natürlich kann das sein, aber warum wollen wir es nicht in die Schule überführen?
Weil du dann 5 Jahre früher anfangen kannst.
Nein, du kannst doch einfach den Biologieunterricht so bestreiten. Du kannst ja später die Frösche sezieren. Und kannst dir einfach klar machen, was bedeutet, oder was passiert, wenn ich etwas esse? Was passiert, wenn ich Zucker esse? Was ist der Insulinspiegel? Was knallt da hoch? Warum müssen wir danach? Und wir müssen ja nur mal, da separiere ich jetzt einfach mal Männer von Frauen. Ich denke, bei Umfragen in diesen Frauenmagazinen kommt raus, dass 80% der Frauen sich mit Diäten beschäftigen. Das könnten wir schon viel früher angehen. Männer sind da teilweise einfach viel ignoranter und dümmer. Weil im Endeffekt das, was ich jetzt als Bauch mit mir rumschleppe und Übergewicht, das ist ja schlecht für mich. Damit schade ich auch der Solidaritätsgemeinschaft, weil ich später wahrscheinlich krank werde. Weil ich Bluthochdruck und so einen Scheiß kriege. Das können wir doch viel früher angehen.
Tim Melzer, sag doch mal was dazu.
Ich höre ja immer, bei solchen Themen höre ich immer ganz gerne zu, weil ich finde einfach, dass Ernährung oder Ernährungsbildung ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, mehr denn je. Allerdings nicht ausschließlich über die Menge der Nährstoffe oder die Art und Weise der Nährstoffe, die wir aufnehmen. Das war vor 10, 15 Jahren ein ganz großes Thema, ne? Das war so der Peak, wo die Industrienationen immer fetter geworden sind, weil sie einfach aus einem komplett unkontrollierten Überfluss sich 24/7 jederzeit an allen bedienen konnten und die Industrien sehr schnell gelernt haben, in der Tat Abhängigkeiten zu schaffen durch bestimmte Zugabe von fetten Zuckerstoffen, was sofort einfach das Niederste in uns triggert. Deshalb ist das so die größte Herausforderung, solche bestimmte Dinge eben, und das sehen wir auch bei Kindern, wenn, sobald die einmal mit Zucker in Kontakt kommen, dann sind die einfach wie Crack. Also das ist, das Zucker absolut triggert die Kinder. Das ist, und du wirst auch kaum ein leichtes Verhältnis haben, wenn man die Möglichkeit hat, dauerhaft Zucker zu nehmen, dann nimmst du. Du nimmst immer mehr, damit es passiert. Ich denke nur, Ernährungsbildung findet inzwischen, und das zeigt die heutige Gesellschaft halt so ganzheitlich statt. Welchen Human Footprint hinterlassen wir? Wie produzieren wir Lebensmittel? In welchem Kontext ist es zu sehen? Wie verhalten wir uns in der gesamten Umwelt? Welche Nachhaltigkeit, welche umweltschutztechnischen, welchen Entwicklungen gibt es? Neben den ganzen anderen Punkten auch. Und dann gibt es noch eins, und das ist für mich der wesentliche Faktor, auch wenn da hinten gerade so ein grunzendes, kleines, schmatzendes Schweinchen sitzt, aber das ist, weil er es gerade genießt, ist sowas wie Kultur und Kultur am Tisch, gemeinsam sitzen, kommunizieren, austauschen, was nichts mit Essen zu tun hat, was aber durch Essen total befördert wird. Und ich will jetzt nicht zu altbacken klingen, aber es gab früher nochmal die Zeit der gemeinsamen Mahlzeiten, weil eben das Außerhausessen, dieses Impulsessen, sich mal eben schnell auf der Straße in 10 Minuten irgendwas zu holen, das war nicht so existent. Es gab mal den Kopenhagener in der Bäckerei, aber es gab noch nicht die gesamte Sandwich-Apparatur in allen Ebenen. Du hattest nicht die Auswahl, wenn du was für 5 Mark gegessen hast, dann waren es wirklich Pommes und Currywurst. Und heutzutage kannst du aus jedem Geldbeutel, für jeden Geldbeutel, wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche, dich immer in irgendeiner Form kulinarisch befriedigen. Lieferservice sehen wir jetzt gerade auch in der Krise. Du musst eigentlich auf nichts verzichten. Das Einzige, worauf du verzichtest, ist das Sozialisieren, das Miteinander als soll, was ich für den wichtigsten Faktor eigentlich bei Essen und Trinken halte.
Ich finde aber, dass du da anknüpfen kannst. Wenn du, du siehst es ja, die Folgegenerationen sind sich ja bewusst, was wir mit der Welt und mit der Erde anstellen werden.
Genau.
Die letzten 20 Jahre vor allen Dingen der Konsum im Vordergrund stand, weil wenig Kriege geherrscht haben, also auf jeden Fall in unserem Lebensraum, war das elementar. Und wenn du heute mit 16, 17, 18-Jährigen sprichst, die essen ja nicht unbedingt vegan und vegetarisch, weil es ihnen um die Ernährung geht, sondern weil sie tatsächlich weiterdenken, nämlich in den Umgang mit Tieren. Und da sieht man schon eine Sensibilisierung. Wenn wir jetzt nochmal 2 Schritte zurückgehen, bedeutet das ja, wenn wir die Jugendlichen noch früher prägen, sie daran führen, dass sie im Endeffekt ein Leben leben können, was uns verwehrt ist jetzt ein großes Wort, aber was wir nicht eingeschlagen haben, weil wir anders geprägt wurden. Und das ist das, was ich zusammenführen möchte. Schlussendlich ist aber, was du jetzt mit dem sozialen Faktor sagst, das ist natürlich was, was in unserer Gesellschaft sehr disruptiv sich verändert hat, weil Mama und Papa arbeiten gehen mussten, nicht nur wollten, sondern mussten, um tatsächlich in der heutigen Gesellschaft, in dieser Konsumgesellschaft weiter bestehen zu können.
Ist auch nichts, was ich beklage. Ich nehme nur wahr. Ne? Also es ist so, als ich groß geworden bin, irgendwie, als ich bin Kind der 70er, ja auch gerade 50 geworden, da gab es das Sparbuch, den Bausparvertrag, vielleicht die Renten die Lebensversicherung, die irgendwann mal ausgezahlt wird. Und das war es eigentlich, um sich mit ehrlicher Arbeit, mit einem relativ konstanten Einkommen zumindest sozial auf einer verhältnismäßig sicheren Ebene zu bewegen. Jetzt sind so viele Faktoren, es ist so viel Wissen inzwischen, es sind so viel Nischen und Sparten aufgetaucht, die jede absolute Existenzberechtigung hat. Aber auch ich verliere zum Beispiel, obwohl ich vom Fach bin, komplett die Orientierung. Ich habe früher Dokumentation für die ARD gedreht und ich habe damit aufgehört, weil in dem Moment, wo es abgedreht war und ich das Gefühl hatte, ich habe sowas wie Wissen, habe ich eine Zeitung aufgeschlagen, da war eine andere Information drin, eine Weiterentwicklung des bestehenden Wissens. Und ich dachte, boah, Alter, so ich komme nicht zur Ruhe. Und deshalb auch
weil der Progress.
Weil der Vorgang die ganze Zeit sich weiterentwickelt. Und ich sag mal, vor 10 Jahren, worüber habe ich da nachgedacht? Da habe ich nachgedacht, lass mich kurz überlegen, ich glaube, da war so da fing es an, in der breiten Masse auch anzukommen, dass historischen Gemüses, wo auf einmal so die ersten, so historische Karotten, so die Urvarianten der Gemüsesorten. Mhm. So die Urkarotte, das krumme, schiefe Gemüse als solches irgendwie. Da ging es dann los, die Regionalität. Und jetzt, wenn du jetzt realistisch bist, und das ist immer so ein bisschen mein Lieblingsbeispiel, dass man diesen Prozess nicht zum Ende bringen kann, ist der Apfel. So der Apfel, ich sag mal, von September bis vielleicht 12. Januar, aus der Region, aus der eigenen Region, ist vom CO2-Fußabdruck sehr viel besser als alles Importierte. Aber ab dem 10. kippt das auf einmal. Und jetzt ist halt die Frage, welchen Bereich gibst du mehr Wertung? Mhm. Ist es die Regionalität, weil du die regionale Landwirtschaft unterstützen möchtest, den Landwirt? Oder ist es, weil du so wenig Fußabdruck wie möglich hinterlassen möchtest? Dann musst du ab einem gewissen Monat, da muss man sich schlau machen, eben diese Regionalgedanken wechseln, weil das Lagern mehr CO2-Abdruck verursacht als das Importieren über Flugzeuge oder Schiffe. Das klingt brutal, aber es ist nun mal so.
Ja, und dann darfst du ja nicht vergessen, dass du eine Angebotspalette hast, die dich anschreit. Ja? Also das heißt, der guckt dich der wunderhübsche, glänzende Apfel an und du denkst da nicht als erstes so, wo kommt der her, sondern nur, oh, will ich haben, sieht lecker aus. Ja,
also kulinarisch sind wir eigentlich wie ein dauerhaftes YouPorn, was sich nicht mehr abstellt. Also du wirst nonstop mit Bildern, Gerüchen, Eindrücken, Momenten, vielleicht noch nicht mal bekannten Bedürfnissen konfrontiert.
Aber verführt.
Und verführt. Und darüber aber mal und das ist Bildung. Du musst mit solchen Themen umgehen können. Und dann kommt, und da stimme ich Tim 100% zu, da bin ich aber eher auf dem Nudging-Level, weil ich glaube nicht, dass sich ein 16-Jähriger dafür interessiert, wie viel Vitamin C im Monat Februar zu sich nehmen muss. Sondern ich muss dann eher versuchen, hintenrum sozusagen ein Wissen zu vermitteln, zu sagen, pass auf, die Paprika ist geil, das Gemüse ist geil, in der Zubereitung ist es ist leicht, es ist preiswert und du kannst es auch noch eben in deiner Welt relativ schnell umsetzen und dadurch sorge ich denn dafür, dass wir eine gesunde Ernährung. Wir haben eine Überflussernährung, das ist unser Problem. Ja. Wir haben leider keine Bedarfsernährung mehr wie der Großteil der Welt nach wie vor, aber unsere Welt hat wirklich First World Problems und die sind nicht wegzudiskutieren. Bei uns ist die Selektion aus dem Überfluss.
Ein gutes Stichwort. Wir haben hier eine Frage von einem Zuhörer. Stichwort Einkaufsplanung. Wie langfristig sollte man planen, um Überschuss zu vermeiden?
Gute Frage. Dazu müsste jemand einkaufen gehen, ne? Und nicht im Internet.
Ist ja, schön.
Ich bestell mir die Schokolade.
12.
Ja, das Problem ist, dass die Schokolade, für die ich mein Herz verloren habe, die gibt's irgendwie in Berlin nicht mehr. Und
du musst das hier nur sagen, das ist der bestfunktionierende kulinarische Podcast der Welt. Wenn du das jetzt hier sagst, kriegen wir das zugeschickt und das leiten wir dann weiter.
Genau, Domori Latte Sal. Das ist ja das dann auch noch die Problematik, wenn du durch die Gegend kommst und ich meine, Tim war auch schon oft in Japan, wenn du in Japan Obst und Gemüse gegessen hast und Fisch und Fleisch, fettiges Rindfleisch oder auch fettiges Schweinefleisch und du kommst dann wieder zurück, dann ist das eine Rückstufung. Dann ist das so, als würdest du, hättest du ein Auto mit 800 PS und dann nur noch mit 150. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, da ranzukommen, weil sie halt einfach auch einen anderen Bezug dazu haben. Ich meine, einer unserer größten Probleme in Deutschland ist, glaube ich, es wird deutlich besser in den letzten Jahren und in der Entwicklung, ist einfach, dass für uns Essen und Trinken früher purer Bedarf war und dass die Kultur dafür nicht da ist. Wenn ich in Sizilien auf den Markt gehe, dann haben sie kein Angebot wie hier auf dem Markt mit 60 verschiedenen Lebensmitteln am Obst- und Gemüsestand, sondern sie haben vielleicht 6 oder 7. Sie können dir aber zu jedem tatsächlich was erzählen. Und damit meine ich nicht die Geschichte, sondern einfach sagen, jetzt hat die Aubergine Saison und die hat nur 2 Wochen. Und im Moment musst du sie frittieren. Also da kommt sofort im Endeffekt die Empfehlung, meine Oma hat's immer gemacht oder meine Mutter hat die immer so gekocht. Und das, finde ich, ist halt einfach auch spannend. Aber wo ist denn noch ein Markt? Wo findest du dann auf dem Markt den Händler, der dir einen persönlichen Bezug weitergeben kann? Da sind wir doch tatsächlich eher so gepolt, dass man ein YouTube-Tutorial nimmt, wo Koch XY in wenigen Minuten einen schnellen Teller hinwichst. Und da kommst du ja davon weg, dass Essen und Trinken ein soziales Miteinander zelebrieren, das Austausch ist der Familie, was ist über den Tag passiert, was habe ich erlebt, wie geht es mir, dass es ein Miteinander ist.
Also ich glaube, das ist ein bisschen so, deine Frage war ja auch auf den Bezug, wie lange muss ich im Voraus den Einkauf planen?
Um den Überschuss zu vermeiden, um im Endeffekt Lebensmittel wegzuwerfen. Am
Ende des Tages musst du nur die
Lebensmittel oft so.
Ja, aber am Ende des Tages musst du nur die Lebensmittel verarbeiten, die du auch, also du musst sie ja nur verarbeiten, dann hast du keinen Überschuss. Und das ist manchmal die Herausforderung, weil wir eben ständig mit Alternativen und Möglichkeiten konfrontiert sind, dass wenn du gestern Aubergine gegessen hast, willst du heute nicht nochmal welche. Mhm. Also lässt du sie erstmal einen halben Tag drin, 3 Tage später hast du es vergessen, dann spricht sie dich nicht mehr ganz so an und schon geht sie ab in den Müll. Die Frage ist eher, wie weit bin ich denn bereit, noch einen Teil meiner Zeit dem privaten häuslichen Leben zu unterwerfen? Und da bin ich sehr altbacken und denke mal, lass doch auf die haushaltsführenden Menschen der Vergangenheit zurückgucken, die ja auch nicht von morgens bis abends am Herd standen und gemacht und getan haben, geputzt und gebügelt, sondern die hatten sich auch einen Arbeitsplan gemacht. Die haben sich auch damit auseinandergesetzt. Und bei mir zum Beispiel funktioniert es gerade hervorragend, dass ich abends, aber weil ich es auch entspannt finde, abends um 8, 9 mich an den Herd stelle, 2, 3 Sachen vorkoche, wo ich weiß, die kosten Zeit, die sind ein bisschen aufwendiger, Brühen, Suppen, Eintöpfe oder solche Geschichten. Dann lasse ich die schön durchköcheln, dann packe ich sie ein, teilweise friere ich ein, teilweise packe ich sie in den Kühlschrank und den Tagesbedarf, den ich dann wirklich benötige, den kaufe ich auch nur tagesweise ein. Also ich bin ab davon, dass ich jetzt sage, ich brauche Mandarinen, Weintrauben, Banane, Apfel und die Mango, sondern ich überlege dann wirklich und höre mehr auf mich, was will ich denn heute essen und morgen gehe ich halt nochmal los für die Weintrauben.
Wirft einer von euch Lebensmittel weg?
Ja.
Ganz, ganz schwieriges Thema bei mir. Also ich koche zu Hause unfassbar selten, von daher spielt es da keine Rolle. Im Restaurant habe ich, was das angeht, einen schweren Schaden. Also für mich ist Wegwerfen, ich habe damals, wo ich die Ausbildung gemacht habe, mal einen Bericht von Paul Bocuse gelesen, der halt erzählt hat, dass wenn er durch die Küche geht, er gar nicht den Köchen bei der Arbeit zuguckt, sondern er guckt immer in die Mülleimer. Und das ist wie so vieles, was ich in meinem Leben gelesen habe, bei mir extrem hängen geblieben. Und wenn ich reinkomme in die Küche, gehe ich auch einmal durch und gucke erstmal in die Mülleimer.
Willst du die Idee dahinter erklären?
Nein, es ging ums Wegschmeißen. Ja, und was schmeißt du überhaupt weg? Und wenn du zum Beispiel Kräuter zupfst, gerade so in den Hochküchen, dann nimmt man einfach nur die feinen Blättchen, die hübsch sind, und der Rest wird weggeschmissen. Warum? Du kannst ein Kräuteröl daraus ansetzen, du kannst es in die unzähligen Fonds und Soßen packen. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und natürlich habe ich auch als Kind mal Hunger gehabt und weiß einfach, was das bedeutet. Also ich tue mich allgemein mit Wegwerfen sehr schwer. Ich verschenke sehr gerne, also auch wenn ich was zu viel habe, bevor ich was in den Mülleimer klopfe.
Das heißt, zum Kaschmir-Pulli gibt es noch eine Aubergine für die Mitarbeiter. Zack, bumm. Was wirfst du weg, Tim?
Ich bin, wie gesagt, eine Hausfrau wie jeder andere auch und ein Hausmann wie jeder andere auch. Ich gehe einkaufen, manchmal impulsiv, weil ich denke, komm auf den Weg, ohne zu wissen, was im Kühlschrank ist, denke, was kaufen zu müssen. Kauf es ein, pack es vorne rein, weil ich habe keine Zeit irgendwie so und dann zwei Tage später hole ich was raus und denke, ah, es war noch gut. So, mhm. Und dann kippt das ein bisschen, jetzt habe ich das frische Frische und das alte Frische und trenne mich dann hin und wieder schon von den von den, ich sag mal, alten Frischen, weil ich das frische Frische nicht alt werden lassen kann. Mhm.
Da mache ich aber was, also wenn mir sowas passiert, ich koche, wenn dann tatsächlich nur in unserer Wohnung in Graz, weil ich da, weiß ich nicht warum, aber da fühle ich mich irgendwie auch wohl und zu Hause. Berlin ist für mich immer Arbeit, Sizilien koche ich auch sehr gerne, aber sehr einfach, da kaufe ich meistens Fisch, grill den und mache einen Salat dazu. In Graz koche ich viel Eintöpfe. Also das heißt, ich gucke jeden Tag, was ich dann im Kühlschrank noch finde, was ich impulsiv gekauft habe, ohne nachzudenken. Würfel's klein, setz Soßen, Fonds an, schmeiß das rein, rühr das um. Und das macht mir immer relativ viel Spaß, weil das dann tatsächlich auch eine Entdeckungsreise ist. Du gehst mit dem Löffel in diese Suppe oder in den Eintopf rein und hast Verbindungen, die vorher nicht da waren. Kalbsrahmen, Gulasch und dann haue ich auf einmal neben den Süßkartoffeln noch Aprikosen rein, hatte noch eine Passionsfrucht übrig und auf einmal schießt so ein Säurestrahl über die eher cremige, lang anhaltende Süßkartoffel und du denkst so, wow, das ist, als würde der Himmel aufreißen und die Sonne kommt raus. Und also da entstehen dann tatsächlich auch Assoziationen, die ich vorher nicht hatte, die ich dann in die Arbeit wieder mitnehmen kann.
Aber werden jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, ja, ihr habt leicht reden, ihr seid beides Köche und das ist euer Handwerk, oder würdet ihr jetzt sagen, dass im Prinzip kann das jeder?
Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, wir haben es leicht, weil uns die Arbeit leichter fällt. Aber wir haben auch den Nachteil, dass wir als Köche oder Gastronomen weit entfernt sind von einer 5-Tage-Woche, weit entfernt sind von einer 8-Stunden-Tagen, sondern auch wir müssen praktisch mit dem Faktor Zeit im Privatleben irgendwie haushalten. Und deshalb glaube ich, dass unser eigentlicher handwerklicher Vorteil sich wieder nivelliert mit dem Aufwand und mit den Zeiten, zu denen wir auch arbeiten. Denn ich sag mal, wenn ich morgens aufstehe und ich sag mir mein Hohnsack kratze, dann ist nicht das erste, woran ich denke, ach, heute habe ich jetzt Bock, ein Ratatouille zu kochen, sondern da will ich erstmal mir erstmal die Katze aus dem Mund waschen, da will ich erstmal, also weißt du, so eine Tasse Kaffee etc. Und dann fängt mein Tag an. Also das heißt, da ist ein Faktor schon mal verloren. Dann komme ich abends nach Hause. Und dann gibt es manchmal auch andere Dinge, man mag es kaum glauben, auch wenn wir manchmal nerdy rüberkommen, dass wir nicht von morgens bis abends nur mit dem Holzlöffel in der Hand rumlaufen, um in Töpfen zu rühren. Auch da gibt es mal das Bedürfnis nach Fernsehgucken, nach partnerschaftlicher Nähe, nach sozialen Kontakten, nach Dingen. Also deshalb glaube ich nicht, dass wir den großen Vorteil haben. Den Vorteil, den wir haben, dass wir dem etwas mehr Bedeutung beimessen. Also wir sind beide jetzt nicht Faktor Sport. Wir haben neulich zusammen eine Sendung.
Tim Raue fährt Jetski.
Naja,
ja, geil. Das ist ein Sport. Aber schön, das merke ich mir.
Tim und ich haben neulich irgendwie eine Sendung zusammen gemacht und dann hat der Moderator uns erzählt, dass er jetzt in der Klimmzug-Challenge ist.
Oh ja.
Und erzählt dann halt, dass er 2 Stunden pro Tag war das? Oder
trainiert.
Trainiert dafür. Wo ich
2,5 Monate lang.
Wenn ich 2 Stunden pro Tag Zeit hätte, nur das zu machen, was ich will, also frei.
Der macht das abends.
Ja, ist auch egal, aber wie gesagt, 2 Stunden so und zieht und trainiert. Und ich glaube einfach, dass die Relation der Bereitschaft, Zeit in sein eigenes Privatleben zu investieren, in seinen eigenen Körper, in seine eigene Familie, in seinen eigenen Haushalt. Das Problem ist, man sieht's nicht unbedingt außen, wenn du dich schön zu Hause hingestellt hast und nur für dich gekocht hast. Ohne Instagram, ohne Fotos, ohne alles.
Ich glaube, wir können auch beide davon, da können wir uns tatsächlich nebeneinander stellen. Ja. Wir haben ein gestörtes Verhältnis der Wahrnehmung, was unsere Äußerlichkeit angeht. Also das heißt, wir sehen uns nicht annähernd so dick, wie andere uns sehen. Die haben definitiv was an den Augen und können damit extrem gut leben und haben da zum Beispiel gar keinen Narzissmus, was das angeht. Also, dass wir irgendwie in die Muckibude wollen und solche Oberarme haben wollen oder so.
Ich finde ja mal das Problem bei Sport. Okay, du musst es machen, um Ergebnisse zu erzielen. Beim Kochen und Ernährung ist es ja so, egal was du lernst, das Wissen bleibt. Und du kannst es dann wieder abrufen. Du kannst es früher oder später wieder abrufen, wenn es in dieser Lebensphase ist. Und deshalb nochmal, das ist wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Ernährung und das Wissen und die Bildung rund um Ernährung betrifft so viele Parameter, gesellschaftlich, sozial, umwelttechnisch, Nachhaltigkeit, also eigentlich alle Aspekte, die derzeit in irgendeiner Form eine Rolle spielen, kann ich halt Tim hinten raus nochmal, und dann ist das Thema, glaube ich, auch beendet, weil das sage ich jetzt, Ernährungsbildung, und das ist das richtige Wort, Ernährungsbildung und nicht Ernährungswissenschaften, sondern Ernährungsbildung in Schulen als Fach einzuführen, halte ich für sehr, sehr, sehr unterstützenswert. Vor allen Dingen, weil das, was daraus an negativen Ebenen entsteht, was du gerade gesagt hast, wie hast du das formuliert, dass du auf Kosten der Gesellschaft ja sozusagen dich überernährst, wie hast du das formuliert?
Das weiß ich nicht.
Ganz am Anfang. Da ging es darum, das ist auch egal.
Und willst du den Satz jetzt nicht mehr weiterführen?
Der war mehr oder minder beendet. Ich finde es einfach so...
Ja?
Also das Problem ist, ich höre mir zu beim Reden.
Nein, oder ist das der Madeira?
Nee, das ist wirklich so der Moment, dass ja Ernährungsbildung ist ein wahnsinnig wichtiger Moment in unserer Gesellschaft, mehr denn je, wenn man in nicht ausschließlich Nährstoffwissen.
Du hast gesagt, genau, dass es nicht um Bedarfsernährung geht. Ja, sondern dass wir im Endeffekt einen Überkonsum haben. Ich finde es einfach elementar. Das wird die nächsten Generationen prägen, und sie werden es einfach besser machen als wir.
Genauso wichtig wie zum Beispiel Social Media Bildung. Also der Umgang mit den Social Medien. Das ist, glaube ich, was inzwischen beigebracht werden muss, weil das ist ein Feld, das kannten wir nicht. Wir sind jetzt alt genug, um das einigermaßen im Griff zu haben, aber was das mit der Jugend macht und was es eben auch mit der eigentlichen persönlichen Entwicklung macht, das ist, glaube ich, noch gar nicht abzusehen.
Weil du meinst tatsächlich jetzt gerade, was soziale Medien angeht, weil es am Ende des Tages gar keiner mehr überwacht, wie verletzend teilweise dort gepostete Dinge ablaufen.
Wir wissen gar nicht, wo es hinläuft. Wir wissen gar nicht, was wir hinterlassen, indem wir uns jetzt heutzutage gerade präsentieren. Mhm. Wir haben noch keine Ahnung, wie viel wissen wir eigentlich nach, also ich meine, wir reden immer von Datenschutz in solchen Sachen, und heutzutage kenne ich keinen 18-Jährigen, der nicht mindestens bis zum Sixpack sich schon mindestens einmal halt fotografieren lassen. Ich habe neulich einen schönen Spruch gelesen, früher waren wir stinksauer, wenn jemand unser Tagebuch gelesen hat. Und jetzt sind wir stinksauer, wenn es keiner liest. Das fand ich einen sehr schönen Vergleich.
Ja. Naja, und wir haben absolut ein gestörtes Verhältnis zu Äußerlichkeiten. Also das Ideal bist ja du. So wie du aussiehst, das ist das, was heute alle Jungs sein wollen.
Und Skinny Bitch.
Ja. Skinny Bitch. Und auch die Frauen und jungen Mädchen kriegen ja Ideale vorgelebt, und dann kommt irgendwann raus. Also ich bin tatsächlich so naiv gewesen, ich habe das mit den Filtern nicht geschnallt. Also ich dachte halt, ein Filter bedeutet, wenn du ein paar Pickel hast, legst du einen Filter drüber und siehst die Pickel nicht mehr. Wo ich dann mal gezeigt bekommen habe, wie man Gesichter, Körper modellieren kann. Und ich finde das Allergeilste, also da muss ich sagen, habe ich richtig viel Spaß dran. Diese Bilder, wie jemand wirklich aussieht und wie das Bild aussieht, wenn er das auf Instagram postet. Das sind zwei unterschiedliche Menschen.
Ja, klar. Das gibt einen Filter.
Es gibt Millionen Filter.
Der mich körperlich.
Na klar, Alter.
Was glaubst du denn, wie Frank dich, dein Kreativdirektor, in Szene setzt? Das sind wunderschöne Filter.
Nee, du siehst.
Also, Filter war für mich immer Bilitis, also dieser Nebel bei diesen Fummelfilmen.
Du hast auf einmal wieder Augen, du hast wieder Augen, die so groß sind, wie wo du 18 warst. Also so richtig groß, wie Murmeln. Du kannst dein Gesicht komplett verändern, du kannst solche Muskeln kriegen. Es sind zwei Welten. Ich verstehe das auch nicht, weil sie faken ja im Endeffekt was in der Realität nicht da ist. Und dann trifft, also irgendjemand schreibt, du, ich bin hier nicht verknallt, ich will dich treffen. Und dann stehst du auf der Straße und dir kommt jemand entgegen und sagt, wer ist denn der hässliche, kleine, fette Koch, der da kommt?
Frank Rosin.
Du weißt, der ist nicht klein.
Ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben ja noch zwei freie Plätze.
Oh.
Eventuell kommt da ja noch Frank Rosin.
Darf ich noch was anderes zu trinken bestellen?
Ja, bitte bestellt.
Wir hätten gern für uns drei eine Rutsche Tumbler, Eis drin, dann ein bisschen von der Pulle, die ich Ihnen dann noch gegeben habe, der durchsichtigen, unseriösen, und einen Schuss Tonic drauf, bitte.
Wer von euch beiden ist selbstbewusster? Tim oder Tim?
Boah, Melz.
Was glaubt ihr?
Absolut.
Also seid ihr selbstbewusste Menschen?
Bei mir ist das tatsächlich eher so in Teilbereichen, aber der ist ja, der berstet ja vor Selbstbewusstsein.
Ja, aber du doch auch.
Nee, ich bin extrem selbstkritisch. Sehr. In vielen Dingen.
Ach, ich nicht, oder was?
Nee. Hä? Du hältst dich für die allergeilste Drecksau ever.
Nein, ich bin, immer. Nein, Unterschied. Ich bin die geilste Drecksau. Ja, genau. Aber ich halte mich auch für jemanden, der auch Schwächen hat.
Okay, das ist ein neuer Zug.
Der kommt zum Jubiläum.
Ja, guck mal. Oh, eine rote Hose, so. Frisch vom Golfplatz.
Grüß dich, Peter.
Hi.
Peter, sag ich schon.
Ingo. Ja. Ingo Peter Peters.
Ich war irritiert von Tims selbstbewusster Selbstkritik.
Ich glaube in der Tat, also rote Hosen ist immer Gold.
Ja, wir begrüßen Ingo C. Peters hier, den Hausherren, der uns hier wunderbar eingeladen hat. Ingo, wir haben ein Gastgeschenk für dich. Du hast dich gerade neben dran gesetzt. Das ist der Pullover zum Jubiläum von Fiete Gastro. Und Rudi, da du der Einzige hier bist, der L trägt, hast du ihn in L.
Dankeschön.
Die beiden Tims sind M und ich bin S.
Also um darauf nochmal zurückzukommen, auf die eigentliche Frage, wer ist jetzt selbstbewusster? Ich glaube, dass wir nur diese große Fresse haben können, weil wir wissen, dass wir uns hin und wieder auch mal in Frage stellen.
Hin und wieder.
Hin und wieder. Ne? Wir müssen uns ja nicht selber kasteien, wo es keinen Grund für gibt.
Da fragen wir doch mal den Ingo. Ingo, welcher Tim ist der Selbstbewusstere? Was würdest du sagen?
Das ist sehr schwer zu sagen. Also ich glaube, jeder auf seine eigene Art.
Top-Gastgeber.
Nee, ist ja so. Also wahrscheinlich der Tim Melzer, der körperlich durchsetzungsfähigere vielleicht.
Der war gut.
Das ist jetzt Hamburgensie.
Und den anderen Tim kenne ich ja schon seit ewigen Zeiten auch, fast so lange wie dich, Tim, aus Berlin noch damals in den Anfangszeiten. Und auch auf jeden Fall, er weiß, was er will, durchsetzungsstark. Man erlebt ihn ja auch nicht nur hinter den Kulissen, sondern auch vor den Kulissen als Gast. Also von daher auch sehr, sehr durchsetzungsstark, was er gerne isst und trinkt. Also
der.
Dazu, ja, der. Mehr muss man dazu nicht sagen, oder?
Also es gab hier mal ein besonderes Event im Jahreszeiten. Da habe ich privat eingeladen und da ging die Rechnung auf mich. Da habe ich gesagt, hier so Speis und Trank und Tanz, das geht alles auf mich. Ich lass mal hier öffne mal die Spendierhosen. Und dann habe ich überlegt, kurz die Gästeliste bin ich durchgegangen, habe ich gedacht, so, oh nee, Tim Rau ist auch da, der bezahlt selber. Weil der hätte wirklich einfach mal als Einzelperson die Gesamtrechnung verdoppelt.
Aber hat er am Ende? Nö.
Da wirklich die Leute, also die Jungs hier, die hatten Schwielen an den Händen vom Reiben, als Tim Rau nachher die Weinkarte in die Hand genommen hat. Weil man weiß einfach, dass er hochqualitativ, sehr ahnungsvoll, also nicht blenderisch, extrem guten Stoff trinkt und auch, ich sag mal, nicht unbedingt für die halben Flaschen bekannt ist.
So ist das, genau. So.
Und was war es für ein Wein? Was ist Tim Raus First Choice?
Also wenn ich darf, rote Burgunder, so immer zwischen 20 und 30 Jahren alt. Und da habe ich sehr viel Freude dran. Das macht Spaß.
Ingo, wir sind ja hier bei dir im Haus, im Hotel für Jahreszeiten. Und nun seid ihr natürlich auch, wie so viele andere auch, in der Corona-Krise gezwungen, keine Gäste wirklich aufnehmen zu dürfen. Aber ihr macht natürlich das, wofür ihr bekannt seid. Ihr macht aus der Not eine Tugend. Nicht nur, dass die Familie Dohle die Mitarbeiter, glaube ich, auf 100% alle Mitarbeiter aufgestockt hat. Ist das korrekt? Ihr zahlt richtig. Einfach mal...
Seit einem Jahr, seit letztem Jahr März.
Wow.
Da sind wir inzwischen raus. Das können wir nicht mehr leisten.
Ihr seid die Bullerei.
Ja. Also das hatten wir uns eigentlich auch als großes Ziel vorgenommen, da wirklich ohne auch nur ansatzweise irgendwelche Schäden für die Mitarbeiter durchzukommen. Aber durch die Dauer und die Konsequenz der Schließung und wirklich der insgesamt sehr hohen Belastung haben wir es geschafft bis Dezember. Also wir haben immer noch keine Mitarbeiter entlassen. Werden wir auch in Zukunft nicht müssen. Hilft natürlich auch die Kurzarbeit. Und wir versuchen sie auch in Teilen immer wieder in die Beschäftigung reinzuholen. Aber das haben wir in der Gänze nicht durchziehen können. Was mich manchmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ich will nicht sagen, dass ich frustriert bin, weil ich schlussendlich nicht die Verantwortung dafür übernehmen kann, denn die Ursachen dessen, die habe ich nicht zu verantworten. Aber das ist, glaube ich, das auch, was so allgemein früher oder später in der Gesellschaft, auch in unserer Branche zum Tragen kommen wird, dass man so, sich so ein bisschen wie ein Versager fühlt. Dass man sich, ja, schon. Das ist so, du hattest ein Ziel, mit breiter Brust bist du rangegangen, du wolltest dich dem Feind Corona wirklich stellen. Und ich war ja nur noch kein Leisetreter am Anfang und ich habe gedacht, hey, darum geht's und wir müssen die Mitarbeiter beschützen. Jetzt bin ich allerdings in einer Phase, wo ich eher ein Unternehmen beschützen muss, wenn ich es nach der möglichen Öffnungen überhaupt noch öffnen können.
Möchte,
genau. Ja. So, und das ist schon so ein bisschen, also bis Dezember haben wir es knallhart durchgezogen. Januar, Februar ist jetzt, wissen wir nicht ganz genau, weil es immer noch keine intelligenten Konzepte zur Öffnung gibt oder wie es danach geöffnet werden darf, mit welchen Einschränkungen. Und jetzt müssen wir uns positionieren und das, was noch übrig ist, so vorbereiten, dass wir dann auch in der Lage sind, wieder den Laden zu öffnen.
Also bei uns war es tatsächlich auch so, wir haben es bis Dezember hingekriegt. Wir haben allerdings auch ein Takeaway-Konzept gemacht, was für das Hauptrestaurant, was ich mit Marie zusammenführe, funktioniert hat. Im Januar mussten wir tatsächlich pausieren, also wir haben Urlaub gemacht. Aber wir konnten nicht ganz, wir haben den Laden einfach.
Wir mussten pausieren.
Wir mussten einfach auch mal den Kopf ausschalten, ja, weil alle im Endeffekt wie im Hamsterrad sich bewegt haben und das ja nicht unsere normale Arbeit ist. Das ist so, als wenn du einen Formel-1-Rennstall hast und von heute auf morgen fliegst du auf einmal in Saigon am Straßenrand alte Drahtesel zusammen. Ja, das ist einfach ein ganz anderes Business und ein ganz anderes mentales Setup. Und da konnten wir nur, ich glaube, 85% zahlen. Wir warten allerdings auch immer noch auf die Novemberhilfen und auf die Dezemberhilfen, die uns von der Regierung versprochen wurden und haben halt auch den Mitarbeitern gesagt, wir müssen jetzt, bis wir wieder anfangen, was wir dann gemacht haben Ende Januar, den Monat können wir nicht 100% schaffen und jetzt geht's wieder. Aber die Frage ist auch, wie lange? Mhm. Denn uns ist ja jetzt schon klar, dass bis Ostern im Endeffekt dicht ist. Also die Hotellerie und die Gastronomie darf nicht aufmachen. Sie haben ja den ersten vorgeschickt, den Kretschmer, der da schon mal postuliert hat, damit wir alle vorbereitet sind, was kommt. Und ich glaube nicht, dass das Takeaway-Konzept, was wir jetzt haben, noch 2 Monate funktionsfähig ist, weil irgendwann haben die Leute einfach die Schnauze voll. Ja, und die Frustration ist sowieso schon groß, sich nicht bewegen zu können. Mir geht es nicht darum, diese Maßnahmen der Regierung zu kritisieren, weil da geht es um das Gemeinwohl, da geht es darum, dass das Leben beschützt wird. Aber es ist tatsächlich einfach so, dass, da gebe ich dir völlig recht, Tim, es ist auf eine gewisse Art und Weise sehr verletzend, sehr, sehr verletzend, also mental auch niederschmetternd, einen Monat sagen zu müssen, wir können euch diese 100% nicht geben, weil das sind in dem Fall 70.000, 80.000 Euro, die haben wir im Moment nicht mehr. Konten sind leer, es ist nichts mehr da.
Ist so eine Familie Dohle dann ein echter Glücksfall und eine Ausnahme oder ist es das, was man von einem Haus wie diesem erwarten darf, dass weitergezahlt wird zu 100%?
Das kann man überhaupt nicht erwarten. Also das ist eine absolute Ausnahme. Man muss dazu sagen, dass wir Glück haben, dass das Kerngeschäft der Familie Dohle im Lebensmittelhandel Plus zu verzeichnen hatte im letzten Jahr gegenüber 2019. So, das heißt also, da ist auch ein Ausgleich da. Man weiß nicht, wie das ist, wenn das Kerngeschäft auch von Corona beeinflusst wäre und dort große Verluste da sind, dann weiß ich das auch nicht. Aber das ist eine Ausnahme. Wir sind sehr glücklich darüber, dass die das so sehen und uns da auch 100% unterstützen.
Also das ist definitiv eine Ausnahme. Also man kennt sich ja ein bisschen aus in der Szene. Und dass da jetzt wirklich ein vielleicht Privatier ist das falsche Wort, weil er kein Privatier ist. Es ist schon ein Businessunternehmen. Aber in dieser Stringenz, mit dem breiten Rücken sich wirklich hinstellt und A, erstmal für das bestehende Unternehmen da, also sich gerade macht und parallel dazu, und das ist eben das Smarte dahinter, nicht einfach nur in der Schockstarre verweilt, sondern das Unternehmen für die Zukunft gerade bereitet. Also wenn man hier reinkommt, gerade ins Jahreszeiten, ist schon so ein bisschen wie Bahnhof hintenrum auf eine Art und Weise. Mhm. Liegt aber daran, dass hier gerade wunderbar saniert wird, dass hier gerade Umbaumaßnahmen stattfinden. Also da sind Teile einer Baustelle zu sehen. Und das erfordert auch Rückgrat. Ne? Also in der größten Krise sozusagen, die Gastronomie in seit Ewigkeiten, wo ich meinte, das Hotel 4 Jahreszeiten, verbessere mich bitte, war noch nie geschlossen?
Nee, noch nie.
Nicht im Ersten, nicht im Zweiten.
Weltkrieg.
Weltkrieg, nicht geschlossen. Da kommt so ein Kackvirus. Und das Ding muss erstmal für mehrere Monate schließen. Das ist schon bemerkenswert. Aber das ist eben auch genau das, was dieses Haus von oben bis unten ausstrahlt. Das haben wir am Anfang schon erwähnt mit den Mitarbeitern und den vielen Kompetenzen. Ingo ist ja nun ein liebgewonnener Stammgast, aber auch der alte Dole. Und ich habe immer gedacht, er hat früher mit Bananen gehandelt. Ich weiß nicht, warum.
Naja, wenn du jetzt Ingo auch noch von Lebensmittel Einzelhandel spricht, dann liegt das ja irgendwo nah. Es sind nicht die Dole Bananen.
Aber ist so ein, es gibt so ein paar alte Kaufmänner. So, die sind so gerade. Die sind irgendwie auf ihre verschrobenen, patriarchischen, sehr sympathischen, aber irgendwie gerade. Und ich durfte den Alten mal kennenlernen. Darf ich das sagen? Ja, ne?
Natürlich.
Der ist ja alt.
Mehrmals hast du ihn
kennengelernt. Ja, ich weiß, aber ich glaube, wir haben uns im Karnevalsgeschäft kennengelernt.
Bei Deiters, der Pop-Up-Laden am Neuenwall.
Pop-Up am Neuenwall.
Ja.
Wir haben das probiert, hat aber nicht geklappt. In Hamburg hat das nicht geklappt.
Tim Rau überlegt gerade, wie Hamburg kann Pop-Up lehnen.
Ich wollte wissen, was ist Pop-Up, aber.
Nee, aber ich war da im Karnevalsladen, ich weiß gar nicht warum, aber ich stand da und dann bin ich auf Ingo getroffen und Ingo war in Begleitung sehr feinen älteren Herrn, irgendwie mit einer gewissen kaufmännischen Ausstrahlung, so ein bisschen so gut, weißt du, wenn so bestimmt, das ist ein bestimmter Typus Mann. Und dann wurde er mir halt als der Eigentümer des Hotels vorgestellt und jetzt stehe ich da als Bumsbirne im Karnevalshop irgendwie und habe vielleicht, keine Ahnung, gerade so ein Titten-Arsch-Kostüm in der Hand für den nächsten Ballermann-Aufenthalt von mir und wir versuchen da sowas wie ein intellektuelles Gespräch anzufangen und über die gemeinschaftliche Ebene mit dem unternehmerischen Gedanken in der deutschen Gastronomie. Und da war der sehr fein und ich hatte nicht den Eindruck, dass er sich groß Mühe geben musste, sich zu mir nach unten zu beugen, sondern der hat sofort irgendwie auf Augenhöhe jemanden behandelt.
Der hatte also einfach Mitleid mit dir.
Das kann auch sein. Aber dann hat es.
Oder er wollte den Wikinger.
Aber dann hat es mich nicht spüren lassen.
So, das war sehr fein. Das wollte ich ja sagen. Er ist sehr fein gewesen. Ja. Er hatte den Unterschied einfach nicht auf dem Silbertablettchen.
Aber jetzt, wir sind schon wieder in deine Frage reingegrätscht. Du wolltest
mit Ingo. Ja.
Nee, genau. Aber Spaß beiseite. Ingo.
Genau. Ja. Ihr seid reingegrätscht.
Also Spaß beiseite.
Spaß beiseite.
Hat aufgehört, als er angefangen hat zu reden.
Ja.
Sag mal, wie redest du denn mit Tim Raue? Ist immer noch unser Gast.
Nein, aber Kurt Dohle ist wirklich, und das schätze ich an ihm sehr, er hat das gesamte Vermögen und das Unternehmen, was er hat, selber aufgebaut. Er hat angefangen mit einem kleinen Tante-Emma-Laden, 24 Quadratmeter. Da gibt es ein Bild in seinem Büro, wo er als kleiner Junge, ich würde sagen, er war 7 oder 8 Jahre alt, vor diesem Tante-Emma-Laden seiner Mutter steht, mit 2 Schäferhunden, die sitzen rechts und links von ihm, und er hat sie oben beide an den aufgestellten Ohren gepackt. So, das ist sein Stolz. Daraus hat er alles gemacht und er hat alles selber. Es ist ein Macher. Das ist ein harter Job, im Einzelhandel zu arbeiten. Lebensmittel, das ist wie bei uns in Restaurants, Hotels. Du musst mit anpacken, du musst arbeiten. Und ich sehe den so vor mir, kann mir so richtig vorstellen, wenn der seine Läden aufgemacht hat mit so einer Maurerschnur, genau gerade, und alle Dosen mussten genau ausgerichtet sein und genau so wie Tim Raue, so wie seine Anzüge im Schrank, ne? Und deswegen, der weiß, was es heißt zu arbeiten, und der kann das alles einschätzen. Und das ist nicht jemand, der in dritter Generation ein Riesenunternehmen übernommen hat, was sicherlich auch schwierig ist, aber der hat das ganz alleine von nichts aufgebaut.
Und vielleicht können wir mal so ein 8-Augen-Gespräch machen, weil Tim und ich haben das ja wirklich auch eigenständig aufgebaut, allerdings auch wieder abgebaut. An der Stelle.
Nee, wir haben eins dabei vergessen, dass Geld auch zum Sparen da ist. Also ich hab lange gebraucht, bis ich an Immobilien geglaubt habe. Mhm.
Zum Wohnen oder jetzt zum Haben?
Nee, zum Kaufen.
Ach so.
Wobei, irgendwo habe ich auch gelesen, wenn in Berlin eine Immobilie frei ist, macht der Rau ein Restaurant rein.
Nee, das macht er generell nicht, sondern das ist Duck.
Das ist Duck.
Ja. Aber danke, dass du uns verwechselst.
Nee, das habe ich in einem Podcast gehört von der Zeit. Da wurde das thematisiert, wo es irgendwie darum ging, wenn der Raue ein Restaurant aufmacht, was kurze Zeit wieder zu ist, dass du sagst, es ist unternehmerischer Mut, während die deutsche Gesellschaft sagt, ach, der feine Raue ist wieder gescheitert.
Ach so, du meinst, was zu schließen? Ja, damit habe ich gar kein Problem. Da bin ich ganz amerikanisch. Wenn was nicht funktioniert, dann muss es einfach auch dicht gemacht werden. Und ich habe auch in Dubai ein Restaurant gehabt, einer meiner schwachsinnigen Ideen.
Die war dumm. Die Idee war so unfassbar dumm. Also wirklich, da habe ich dir alles geglaubt. Ich habe gedacht, krass, der Typ hat Ahnung von allem. Aber ich kann das mir nicht vorstellen. Und dann war das Ding immer zu und ich sage, wie dumm kann man sein?
Nein, weil das war tatsächlich auch ganz wichtig zu lernen. Wenn du in eine Destination gehst, dann musst du da erstmal hin, musst die Menschen verstehen. Ich dachte einfach, ich kann gut kochen. Ich gehöre in die 50 Best Liste, habe eine Chef's Table Episode. Das wird schon weltweit funktionieren. Was ich nicht kapiert habe, dass in Dubai Essen maximal so auf Platz 3 kommt. Wichtig ist erstmal, ist der Laden groß, wer läuft da rum, Musik muss laut sein. Und in dem Jahr, in dem wir da waren, gab es wirklich in jedem, mittlerweile ist es übrigens besser geworden, aber in jedem Top-Restaurant war das Gericht des Jahres Parmesan-Pommes mit Trüffelöl-Mayonnaise. Und das war scheißegal, ob du ein asiatisches Konzept hast, ein Italiener warst oder whatever. Ja, Hauptsache, du hast diese scheiß Pommes gehabt und die Masse ist zu dir gekommen. Musik auf Club-Lautstärke, das hatte mit Fine Dining in dem Sinne nichts zu tun. Aber wir haben gelernt und wir haben nichts verloren. Das ist das Wichtigste gewesen. Kein Geld verloren, Erfahrung gewonnen. Weiter geht's.
Hinzu kam noch, glaube ich, dass du ja keine Alkohollizenz hattest. Und ganz ehrlich, irgendwie muss aber man sich ja Dubai...
Da doch eh kaum, oder?
Dubai, das ist das Einzige, wie ja, du Dubai der, schön machen kannst. Ja, du musst saufen.
Ja, für die Expats schon. Aber wir haben ja direkt der Herrscherfamilie gehört. Ja. Und die waren der festen Überzeugung, das haut schon hin. Das hat dann hingehauen, weil die Einheimischen gekommen sind. Die hatten allerdings eine sehr differenzierte Meinung dazu, wie der Gargrad von Fisch, Fleisch und Krustentieren sein sollte. Also in unserer Definition war das auf den Punkt gegart. Dann nochmal 15 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Dann vielleicht nochmal 3 Minuten in die Fritteuse. Und dann war es so, dass sie es gerne gegessen haben.
Vielleicht sollte ich mal über Dubai nachdenken.
Gut, aber jetzt haben wir wieder Ingo mehr oder weniger abgeschnitten in seinem Wort.
Du,
bitte fahre fort. Ja, ich war es natürlich.
Was war denn nochmal die Fragestellung?
Wir waren eigentlich bei Familie Dohle. Wir können das aber natürlich auch ausweiten, dass das Hotel für Jahreszeiten das macht, was es am besten kann. Es macht sich selbst in so einer Krise noch besser. Ingo, erzähl doch mal.
Ja, cool.
Man kommt hier rein und auf einmal ist die Rezeption auf der anderen Seite. Und ein Kamin ist auf einmal auch da.
Ja, wir haben natürlich, geh mal einen Schritt zurück. Ich bin ja schon etwas länger im Geschäft als die beiden Tims.
Sieht man dir nicht an.
Ja, danke. Und ich habe jetzt, glaube ich, die 6. Krise, die ich mitmache. Und man lernt irgendwie aus den Krisen vorher. Du weißt, auch wenn es so, egal wie gut es geht, es geht wieder runter. Und du kannst dich nur in der guten Zeit darauf vorbereiten, wenn es nach unten geht. Und ich habe auch eins gelernt, die Leute, die am lautesten schreien, wenn wir in der Krise sind, sind die, die immer denken, wenn das Geschäft läuft, es geht immer so weiter. So, daher hatten wir schon einen Plan mehr oder weniger in der Schublade, wo wir wussten, was wir machen, wenn mal die Situation kommt. Und ich habe seit 5 Jahren schon immer gesagt, wir kriegen eine Korrektur, dass es jetzt durch Corona kommt. Das wusste kein Mensch, aber ich habe gesagt, die Märkte, 20% Korrektur kommt garantiert. Es kann nicht immer so weitergehen. Seit der Bankenkrise geht es ja immer nur bergauf. So, das heißt, wir hatten die Pläne, sonst kannst du ja sowas gar nicht anfangen, wenn du nicht das Design, wenn du nicht alles fertig hast in der Schublade. Wir haben Rücklagen gebildet und dann muss natürlich ein Eigentümer haben, der sagt, ich gehe mit und wir tun das. Und das sind jetzt so Umbauten, wo man sagt, das ist nice to have und nicht must have. Wenn du so weit kommst, dass du die Empfangshalle umbauen kannst, dass wir unseren Weinkeller machen, das sind vielleicht so Traumprojekte, wo ich sage, irgendwie, wir haben es geschafft, wir haben alles andere haben wir im Griff und das ist jetzt so das i-Tüpfelchen obendrauf. Und das war in weiser Voraussicht geplant, ist auch alles mit Rücklagen finanziert, also sonst kannst du ja sowas nicht anfangen, das ist ja gar nicht möglich. Und ich habe ja auch schon von allen Gewerken die ganzen Angebote vorliegen gehabt. Wenn ich damit angefangen hätte, dann wären wir jetzt noch in der Planungsphase. Wir sind jetzt in der übernächste Woche wären wir fertig. Nee, Ende nächster Woche wären wir fertig.
Du warst auch optimistisch irgendwo, was die Wiedereröffnung angeht.
Nein, das kann man nicht so sagen. Ich habe natürlich meinen Plan B in der Tasche gehabt. Wenn du so eine Rezeption umbaust, ist das Schlimmste, was du in einem Hotel machen kannst. Wir haben das hier einmal gemacht im Zuge unserer Brandschutzsanierung. Das ist das Herz des Hotels, da läuft alles zusammen, also alle Elektronik, das Front-Office-System, das Back-Office-System, die Feuerwehrmeldesachen, Polizei, das gesamte Sicherheitskamera. Das musst du dann umlegen, woanders hin tun, dann musst du diese Halle in 3 teilen. Das ist eine Katastrophe, brauchst du 7-8 Monate für und kriegst nur Ärger. Und dann musst du die Fahrstühle übertunneln, weil du musst ja Zugang zu den Zimmern haben, du musst den Notausgang freilassen, also das ist eine Katastrophe. Und so ein Projekt zu machen im laufenden Betrieb, das ist beinahe grenzt an Selbstmord. So, und das war natürlich jetzt eine super Chance, das durchzuziehen in Corona. Und wir haben Plan B gehabt, wenn wir wieder, ich habe immer gesagt, wir werden am 1. März, also vorher werden wir nicht aufmachen. Darauf war auch das Projekt, läuft es hin. Also nächste Woche Freitag, am 26. sind die Bauarbeiter raus. dann wird Bauendreinigung gemacht, da fehlen noch ein paar, die eine oder andere Lampe vielleicht, aber dann sind wir, wären wir am Montag startbereit. Wären wir das nicht, hätten wir früher aufgemacht, dann habe ich schon, die Staubwand wäre bis zum Herling gezogen worden, das habe ich zuerst gemacht, den Teil, dann werden dahinter weitergebaut, also es wäre...
Wann macht ihr auf?
Nach April, denke ich.
Das ist aber ein selbstgesetztes Datum.
Das selbstgesetzte Datum, ja. Also im besten Fall,
nein, denke ich... Nein, ich jetzt gerade am Überlegen, aber ihr dürftet aufhaben.
Ich dürfte aufhaben für Geschäftskunden, aber das haben wir im November gemacht. Da haben wir eine größere Delegation im Hotel gehabt, die länger da war, die auch geblieben ist. Es lohnt sich für mich nicht, weil wenn ich das Hotel aufmache, dann muss ich und möchte ich meinen Gästen den vollen Service bieten, die Restauration, allem drum und dran. So eine halbe Nummer mit Roomservice und so ein bisschen hier Tingeltangel in der Wohnhalle. Das geht nicht und auch dafür ist wiederum der Aufwand zu groß. Und die paar Gäste, die ich dann habe, da fährst du ein sattes Minus. Also wir sind besser dran, komplett so zu machen. Oder wenn wir wieder aufmachen dürfen, mache ich das wie nach dem ersten Lockdown alles. Und zwar Herlin auf, wohnen beide Terrassen, die Oberterrasse wieder für die Hamburger. Ich mache nicht hinein, aber ich mache das Gesamte. Und wir waren voll. Wir waren vom ersten Tag an, sie haben uns die Leute die Bude eingelaufen.
So wie wir zocken, weißt du, alles oder nichts.
Naja, ich bin ja so ein bisschen anders jetzt, weil ich überlege wirklich, was ist mein Konzept für, was haben wir denn für ein Jahr? 21, ne?
Ja.
Für 2021, weil ich nicht dran glaube, ein Konzept für die Öffnungsphase zu entwickeln.
Konzept Bullerei.
Gesamt. Einfach gastronomisch, kulinarisch, wie willst du agieren? Was wird das Jahr jetzt mit sich bringen? Weil egal, in welche Richtung wir denken, ich sehe kein Konzept. Ich sehe keine Idee des Öffnens. Ich sehe kein, außer so wieder mit Mindestabstand, wieder mit Scheibe, wieder mit bestimmten Bereichen, was in unserer Form der Gastronomie schon ordentlich auch Abstriche hervorruft, sind wir wieder mit einer, Sperrstunde konfrontiert, müssen wir gegebenenfalls Alkoholverkauf ab 9:30, 10 Uhr einstellen oder solche Sachen. Deshalb überlege ich die ganze Zeit, welches Konzept könnte mein Unternehmen 2021 unabhängig machen von äußerlichen Entscheidungen seitens der Politik. Also ich wünsche mir so sehr, dass das alles eintritt, was wir uns auch gerade so wünschen, dass die Türen aufgehen und dass wir werden das Leben wieder genießen. Aber das ist denn so wirklich wie die erste zugefrorene Eisschicht, die wir jetzt hier gerade vor der Alster hatten. Ja, man kann darauf gehen, aber ich würde noch nicht gänzliches Vertrauen haben, dass das Ding bis drüben hält. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Und wenn da jetzt nicht ein bisschen mehr noch passiert, also ich bin da noch nicht ganz so guter Dinge. Muss ich ehrlich sagen, weil ich wüsste nicht, wie, also Idee ist in der Bollerei, dass wir von wir haben 130 Sitzplätze auf 90 runtergehen und einfach fix machen, dass der gesamte Laden für das Jahr 2021 auf 90 Personen gerechnet wird. Wenn ich das hinkriege, dann werde ich mit breiter Brust öffnen. Wenn ich das Gefühl habe, 130, weil das ist das Maximum, ich weiß aber nicht, ob ich da hinkomme, ich brauche den vollen Apparat, die gesamte Struktur, bin ich mir nicht sicher, und das ist jetzt auch stellvertretend für andere Läden, ob man denn wirtschaftlich durch dieses Jahr kommt. Weil momentan haben wir uns alle an berechenbare Größen gewöhnt, ne? So, momentan weiß ich ganz genau, wie viel Verlust ich im Monat mache, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Und nochmal, die Gastronomie lässt sich nicht mit zwei Fingerclips wieder öffnen, sondern da geht die Maschinerie wieder los. Ihr braucht wieder Gäste. Du hast sehr viele internationale Gäste auch.
Gehabt,
die ja nicht irgendwie nur, weil du wieder aufmachen darfst, auf einmal wieder, juhu, Berlin, yippie,
nee, yeah. Also da können wir auch ganz, ganz sicher sein. Also jetzt gerade die interkontinentalen Reisen, die ich in den letzten Wochen gemacht habe. Eins ist klar, also bis der Flugverkehr wieder funktioniert, bis Menschen aus den USA, aus Asien hierher kommen, das wird tief ins Jahr 22 reingehen, bis das wieder funktioniert. Also die Märkte haben sich für uns verändert, beziehungsweise auch die Kanäle werden sich ändern, weil wir ein anderes Publikum ansprechen.
Aber das meine ich eben, also dass nur die Öffnung wird nicht die Probleme lösen in Zukunft. Also
nee, auf keinen Fall.
Da würden eben noch eine ganze Menge kommen.
Absolut nicht.
Und vor allen Dingen, da wir ja immer noch kein Konzept haben im Umgang damit. Also wenn die nächsten Fallzahlen mal wieder steigern sollten und da ist nicht irgendein Hygiene oder ein ich nenne es mal Sanitätskonzept im Rahmen von Impfung oder einen veränderten Umgang mit diesen Zahlen, laufen wir stetig Gefahr, wenn wir zeitnah wieder öffnen, in meinen Augen zumindest, dass wir auch zeitnah wieder schließen werden.
Ja, die andere Problematik, die ich einfach sehe, ist die Frustration der Menschen. Also das ist eine psychische Belastung, die völlig unterschätzt wird, die auch bis heute irgendwie, finde ich, unterschlagen wird und wenig diskutiert wird. Also es geht natürlich darum, dass Menschen sterben können, die wir zum Teil auch nicht beschützen oder nicht beschützen können. Aber das andere ist halt einfach, du musst ja nur mit deinen Mitarbeitern sprechen. Du musst ja nur, ich habe letzte Woche Essen mit ausgeliefert und stand da natürlich auch an Türen, habe was weitergegeben. Du Miststück, ich habe mich fahren lassen.
Ich sag ja, ein Taxi.
Und dann stehst du halt den Leuten gegenüber. Nee, das weiß er, das hat er immer parat. Und du merkst natürlich auch, dass dieses Zuhausebleiben, dieses Eingesperrtsein, das ist kein Spaß. Und wir sprechen ja jetzt noch von privilegierten Menschen, weil wer sich das leisten kann, das bei uns zu bestellen, dem geht's nicht so schlecht. Ja. Und da leben dann, weiß ich nicht, 3 Menschen auf 100 oder 120 Quadratmeter. Was ist, wenn du mit einer Familie von 5 oder 6 auf 60 Quadratmeter lebst? Das ist tatsächlich, die Kinder nicht in den Kindergarten können oder in die Schule können, die gar nicht wissen, wohin mit der Energie, was das für ein Stress und für ein Druck ist. Mami und Papi oder Mami und Papi müssen Homeoffice machen. Ja, auch da sind wir ja privilegiert. Wir können wenigstens kochen gehen. Also ich gehe raus, ich bewege mich. Und das ist was ich ganz für elementar halte, was wir auch besprechen müssen in unserer Gesellschaft.
Müsst ihr, Tim und Tim, für die Zukunft, ähnlich wie Ingo, Konzepte in der Schublade haben für eine eventuelle nächste Krise, um dann zu wissen, ich muss nicht erst Gewerke bestellen und Pläne basteln, sondern ich habe hier
Wir haben schnell reagiert. Wir haben binnen 5 Tage fucking great kreiert. Ein Mix aus all meinen Restaurantkonzepten. Haben eine Gutscheinseite umgebastelt zu einer Webseite und haben damit so viel Umsatz gemacht, dass wir bis Dezember alle Mitarbeiter zu 100% bezahlen konnten und damit auch wenig Verluste eingefahren haben. Also das Flexibilität war mir schon immer wichtig. Ich sage auch immer über mich selber, ich bin ein Überlebender. Ich bin für Krisen gemacht und ich finde immer einen Weg.
Ähnlich sagst du es doch auch, dass so in der Krise im Stress am besten funktioniert, Melzertem?
Ja, grundsätzlich ja, weil die Kreativität in der Gastronomie, das macht es ja aus, weil wir jeden Tag, das sehen wir auch heute, wie wir hier gerade sitzen, die Kreativität von dem Haus, uns dieses schöne Ambiente hier darzustellen, das ist das, was uns ausmacht, uns Gastronomen, uns Köche, uns Kellner und Empfangsdamen, Herren, Veranstaltungsleute, also halt die ganze gesamte Branche. Ich glaube schon, dass man anders herangehen muss, wenn du ein Unternehmen führen willst und ein Unternehmen durch diese Krise dauerhaft und langfristig lamentieren. Wie heißt das?
Lamentieren?
Nee, aber hier steuern.
Lavieren
möchte. Es soll eben heißen, wir wissen nicht, wie viele Gäste ich im August bewirten darf. Das wissen wir einfach nicht. Also brauche ich ein Konzept, das mir die Parameter anpassen lässt. Soll heißen, wenn es 50 sind, muss ich ein Geschäftskonzept haben, was mit 50 Personen funktioniert. Das kann so Konsequenz haben, dass ich entweder den Pro-Kopf-Umsatz erhöhe, indem ich ein Menü einführe, indem ich hochpreisiger arbeite, also eine leichte Preiserhöhung, oder indem ich reduziere, Personalreduktion mache, Raumreduktion, egal was. Das ist, glaube ich, so das, was in diesem Jahr von uns allen verlangt wird. Denn eins, glaube ich, relativ sicher nicht mehr, das ist eine finanzielle staatliche Unterstützung für die nächste Phase.
Das ist vorbei, ja.
Da glaube ich wirklich, da haben sie sich ganz schön die Lippen verbrannt, da haben sie Verbalfehler begangen und es war so ein bisschen wie nach der Grenzöffnung damals, ab wann, ja, ab sofort, okay, nee, hat keiner gesagt, aber juhu, wir gehen zur Grenze, da wissen wir alle, was sie meinen. Aber das ist auch irgendwann ja auch nicht mehr auf die Gesellschaft oder auf den Staat runterzubrechen, weil wo soll es herkommen? Leider ist die Entscheidung durch den Staat impliziert, also trägt er auch in meinen Augen eine gewisse Verantwortung. Aber am Anfang war es sehr stark Gastronomie, inzwischen sind es alle Bereiche, die betroffen sind. Der Einzelhandel, also Innenstädte, hier in Hamburg machen wir noch schön Fußgängerzone. Da frage ich mich, wofür? Für Leute, die sowieso nicht mehr kommen, weil es gibt kein Angebot mehr. Wir reden immer noch vom Bildungssystem, wir reden immer noch vom Gesundheitssystem, wir reden auch von der Gastronomie, die eine eklatante Bedeutung, also die ist gesellschaftsrelevant für mich. Aber es wird immer wabernder. Das ist so wie so ein, eigentlich wie so ein Risotto. Weißt du, was ich meine? Du machst so einen Schlagrisotto in den Teller und wenn es gut gekocht ist, dann wird es immer breiter, dann zerläuft das so langsam. Und so kommt mir das langsam vor, dass es in mehr und mehr Ebenen sich langsam verbreitert und du siehst mehr und mehr Leute, die auf unterschiedlichen Bereichen davon extrem betroffen sind. Deshalb, dieser ich will nicht sagen dumm, weil dumm ist gerade gar nichts, das ist ein Verzweifelt, aber dieser laute Ruf nach Wiederöffnen, einfach so, ohne dass er, den halte ich für nicht intelligent.
Das ist richtig, Tim. Ich möchte jetzt mal einmal ganz kurz das Thema vielleicht wechseln.
Mhm. Gerne. Beischlaf?
Nein.
Achso. Ich dachte, eine Jubiläumssendung.
Dafür ist er zu niveauvoll.
Ja, ja. Ich möchte mal an unser Thema mit Sebastian anknüpfen. Ein weißer Burgunder und ein Weißburgunder.
Ja, sehr witzig.
Da haben wir uns ja drüber unterhalten.
Sehr gut, das war schön.
Da du jetzt bei mir bist heute, ich bin ja also bekennender Fan von weißem Burgunder, hat unser Sommelier, Monsieur Scholz, mal drei weiße Burgunder und auch drei Weißburgunder mal ausgesucht. Und ich habe gedacht, wir probieren das mal, dass man vielleicht so ein bisschen den Unterschied schmeckt.
Aber es ist ja hier ein Grand Hotel. Aber hier sind auch mal alleinreisende Herren unterwegs.
Ah. Ja, ab und zu kommt das vorher.
So, und wenn die jetzt spontan Besuch von ihrer jungen Verwandtschaft bekommen, von den Nichten und solchen Sachen, wie ist da hier der Umgang mit?
Verschwiegen.
So ist das. Also, wollen wir mal so sagen, als ich hier als Page angefangen habe, da war das ein absolutes No-Go. Ja, also da musste man, wenn du durch die Tür kamst, hat man geguckt, Schlüssel abholen an der Empfang. Mhm. Ein oder zwei Personen registriert, eine Person, sorry, geht nicht, bitte nach Hause gehen. Heutzutage, wenn das nicht also sehr offensichtlich ist, dann...
Wie ist das rechtlich gesehen? Also wenn ich jetzt, angenommen, ich bin jetzt ein alleinreisender Herr oder eine alleinreisende Dame und ich lerne hier unten an der Hotelbar jemanden kennen. Mhm. Und dann denkt man, lass uns das Gespräch noch ein wenig vertiefen, ohne die Geräuschkulisse hier und vielleicht auch der Rauch in der Bar, der einem stört, ein bisschen so. Und dann geht man hoch aufs Zimmer. Muss man das anmelden oder nicht?
Ja, da haben wir eine Hausregel. Die Hausregel besagt, dass du musst das anmelden. Hm? Und die Hausregel sagt, 22 Uhr ist der Besuch vorbei.
Wirklich?
Und müsste sich dann auch unten...
Das stimmt jetzt.
Ja. Aber ich
klopft dir doch nicht um.
22 Uhr ist das Licht aus.
So, jetzt steht der Schacht.
Jetzt wird aber miteinander geschlafen.
Wir kriegen...
Moment, es ist ja kein Problem, wenn du sagst, ich möchte mein Einzelzimmer, ich bin einzeln angemeldet, auf dem Doppelzimmer.
Ignoriert die.
Erhöhen und dann muss ich die Dame auch dann registrieren, weil wenn wir einen Feueralarm, wenn wir irgendwas haben und ich habe jemanden im Haus,
genau, der
dann,
Feueralarm,
dann ist die Problematik da. Also ja, von daher gibt es da schon Regeln. Ja, Feueralarm.
So, wir haben jetzt gerade, wir sprachen gerade über unaufgeforderten Besuch und wir kriegen gerade unaufgeforderten Besuch, zumindest unsererseits, der aber nicht desto trotz umso enttäuschender, also der überhaupt nicht enttäuschend ist. Der alte Rüfer ist da.
Der alte
Rüfer ist da.
Christoph ist noch keine 50, mein
das
Lieber.
Das ist ja, bist du nicht?
Nein.
Nee, das sieht man auch.
Ja. Also heute ist ja hier die Elite aufgehört. Ihr wollt auch unbedingt wieder was tun, ne?
Natürlich.
Das merkt man wirklich deutlich. Also es ist ja ein 50. Jubiläumspodcast, Fide Gastro. Und hier wird gerade die kulinarische Haute Volée aufgefahren. Es ist ein einziges Fest. Frag mich nur, warum ich mit dem Auto angekommen bin. Du hübscher Kerl.
Ey, Melzer, pass doch bitte mal auf.
Nee.
Kannst du bitte den Service
Tim nicht stören? Tim ist gerade das Handy aus der Tasche gefallen.
Ja, genau, stimmt. Er hat ja noch so ein altes, antiquiertes. Nokia. Also genau, bis letztes Jahr hat er so ein dicker, da braucht er noch einen Koffer für.
Oh, du warst neulich Thema bei mir. Er ist noch gar nicht lange her. Da habe ich nämlich ein Gericht essen müssen. Und müssen in dem Falle. Nee, dürfen. Oh Gott, was war denn das nochmal?
Von dem Madeira für Herrn Rüffer, bitte.
Ich habe gekocht in Bayern ein Ein-Sterne-Restaurant. Das eine Gericht war ein salzgebackener Selleriekopf mit einer, also halt so ein bisschen Berliner Küche. Und das andere war ein Tartar. Und ich habe dieses Tartar gegessen, vom Zander war's, und habe die Soße dazu gegessen. Und das Erste, woran ich gedacht habe, das warst du. Weil du weißt ja, dass ich dein Tartar so abfeiere, ne? Ja. So diese Säure spielt. Und ich habe gedacht, das ist wie Rüfer, original, das ist wie Rüfer. Und der andere Teller war so Berliner Görestraße, also so salzgebackener Sellerie in der Schale mit irgendeiner Soße dazu, irgendwie die okayisch war, mehr philosophisch. Und hinten kam raus, und jetzt schäme ich mich gerade, dass ich schon wieder den Namen vergessen habe, dass er bei dir gearbeitet hat. Das ist einer deiner Schüler gewesen und der in den höchsten Tönen von dir gesprochen hat.
Ach, das ist aber schön.
Ja, aber wirklich.
Aber weil er alle Rezepte mitgenommen hat.
Nee, aber da hast du
gemerkt, was essen wir denn, Christoph?
Da hast du gemerkt, was für eine kulinarische Handschrift hier ist.
Es gibt Jakobsmuscheln und Kaisergranaten mit Fenchel im Krustentee, Ingwertee.
Natürlich. Ich kann nichts dafür. Ne? Also wir halten uns nicht sonderlich an die Wünsche der Hörer, weniger zu schmatzen und zu grunzen und zu schnaufen am Telefon, am Mikrofon. Jam, jam.
Erst einmal auch von mir, lieber Sebastian. Lieber Tim, herzlichen Glückwunsch zur 50. Sendung.
Ja, wer hätte das gedacht?
Danke.
Doch, das hat man gedacht.
Nee, ich
habe irgendwann die 50 erreicht, doch, Tim, auf jeden Fall.
Lass es einfach so stehen.
Nee, ich hab gedacht, wir nehmen das Geld für die 10 Folgen mit und dann ist es auch gut.
Ich wollte gerade sagen, der hat einfach nur gesagt, boah, da kann ich Geld mit verdienen, ist mir scheißegal, wie lang es geht. Ich reite das Pferdchen.
Nein,
stell dir vor, es würde etwas geben, da kommst du in einen Raum, du laberst, gehst raus und kriegst Geld. Ja, das mache ich.
Ja, das ist ein originaler Melzer.
Ja.
Oder?
Ja. Aber ich finde auch, dass wir es immer noch geschafft haben, über die zwei Jahre zumindest, eine gewisse Eigenständigkeit zu bewahren. Also wir sind noch deutlich als, ich sag mal, eigenständiger Podcast zu erkennen. Liegt daran, dass wir kein richtiges Konzept haben.
Santé.
Was trinken wir denn da jetzt? Weiß, Rot oder
Christoph und ich, wir sind ja im Gegensatz zu uns beiden Freunde. Wir stoßen erstmal auf 1900 Madeira an.
Ja. Wo sein?
In dem Glas übrigens, in dem Tumbler, ja. Atzematze, haben wir Bergamottenlikör aus Italien. Das war so the latest shit letzten Sommer bei denen.
Bergamotte, das ist doch gegen... Ist das nicht, was man in den Schrank reinmacht gegen Motten?
Na, das ist Bitterzitrone. Eine Bitterzitrone.
Okay.
Die vor allen Dingen viel Geschmack oder ätherische Aromen in der Schale hat. Finde ich auch ganz witzig, so als Erfrischung zwischendurch.
Toll. Können wir haben über so viele tolle Themen heute schon gesprochen. Können wir jetzt mal über mich reden, bitte?
Was für ein abschätziges so. Toll.
Toll.
Wirklich. Ja, toll. Aber ich glaube, das war der Moment, wo dir Tim Raue eigentlich was überreichen wollte.
Ach so, gehen sollte?
Nein. Und den hast du jetzt so kaputt gemacht mit deinem Toll. Ich würde mir das ja noch zweimal überlegen, Tim. Versteigere die.
Nee, das macht nichts. Also Melzer was zu schenken ist natürlich schwierig. Was uns beide eint, also wir haben wenig Sachen, die uns eint, ist aber schon, wir haben einen Hang zu Street Art. Also Kunst, die von der Straße kommt. Und wir haben in Berlin einen jungen, sehr begabten Graffiti-Artist, der heißt Ross, den ich extrem gerne mag. Und ich habe Melzer seine Lieblings-Nikes, die Air Force One, customized machen.
Ach was. Dankeschön.
Wow.
Sehr gerne.
Und nachdem du vorletzte Woche so großzügig warst, habe ich gedacht, scheiß drauf, lass Ross ein Einzelpaar machen. Es sind die wichtigsten Dinge, die ich mit dir verbinde drauf. He is one of a kind, Tim Melzer. Und du bist 50 geworden. Und um das Leben zu finanzieren, machst du halt auch Podcasts.
Aber ich dachte, die 50 soll mir ewig unter die Nase reiben, irgendwie, dass du zu den Top 50 Köchen der Welt gehörst.
Ja, das finde ich auch geil, ja. das werde ich nie vergessen. Nein. Wo ich das erste Mal auf dieser 50 Bestlist erschienen bin, war das die Extended Version. Wir waren, glaube ich, auf Platz, was waren das? Pan 50. Und dann hat das Miststück gleich gesagt, ey, Raue, die Liste ist von 1 bis 50. Und du bist Nummer 56, da gehörst du doch gar nicht rauf.
Entschuldigung,
du warst also, hier. So hat er mir das vermisst, anstatt mich zu umarmen und zu sagen, boah, geil, mega, direkt erstmal wieder eine Backpfeife.
Ja, ernsthaft, an der Tür hing ein Schild, Platz 64 der Top 50 Restaurants.
Die 72 war es sogar.
Oder so. Ja. Das ist doch Quatsch.
Ja. Ja. Genau, sagt das Mathematikgenie.
Ja, aber das ist doch Quatsch. Entweder bist du in den Top 50 oder du bist nicht in den Top 50.
Das nennt man Marketing, Herr Melzer.
Ja, ich weiß.
Was ist denn die Geschichte zwischen Christoph Rüffer und Tim Rau? Wo kennt ihr euch denn her?
Oh, tatsächlich ist das eher eine Dreiecksgeschichte.
Ja.
Weil du
meinst jetzt Ingo.
Genau, Ingo, ich wollte gerade ansetzen. Ja. Ingo, Christoph und ich. Ich habe mal gearbeitet.
Eine Dreiecksgeschichte.
Ja.
Und wenn Melzer dabei ist, hat das ja immer eine sexuelle Nuance. Ne? Die blenden wir jetzt mal aus.
Ja, er grinste mich auch schon gerade so komisch
aber
an.
Tim, also. Tim, lass mal ganz kurz den Herrn Scholz kurz erklären, was wir da im Glas haben, dass wir weitermachen können.
Klassischer Weißburgunder aus Bechtheim vom 30-Acker auf der linken Seite, Jahrgang 2019. Also ein bisschen kräftiger, mit reifer Fruchtstruktur und wenig Säure. Und auf der anderen Seite 100% Chardonnay aus dem Grand Cru Le Preuce von Patrick Piouzet 2016.
Ich habe telefoniert mit Hinblick auf diese Ausgabe mit Franz Keller, der mir unnachahmlich hinter einem Chauffeur den Unterschied zwischen Weißburgunder und Weißer Burgunder versucht hat zu erklären. Und mit Stefanie Döring, liebe Grüße an beide an dieser Stelle. Ich versuche es jetzt mal nicht abzulesen. Mal gucken, was ich mir gemerkt habe. Also, Weißburgunder ist eine Rebsorte.
Yeah.
Und wenn man bedenkt, dass es über 700 Rebsorten gibt, dann ist das halt so. Und Weißer Burgunder ist ein Anbaugebiet. Burgund ist ein Anbaugebiet.
Wo es auch Rotweine gibt.
So, wo es auch aufgehört, der Pinot Noir zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja.
Und dann habe ich mir sagen lassen, normalerweise glaubt man ja immer, die großen Anbaugebiete sei die Champagne oder Bordeaux. Aber der eigentliche König ist Burgund. Was lachst du so?
Weil der die ganze Zeit lacht. Aber ehrlicherweise, du...
Aber es war nicht komplett falsch.
Weißer Burgunder ist grundsätzlich Chardonnay. Punkt. Weißer Burgunder ist Chardonnay.
Ja, und auch da, lieber Tim, habe ich mir sagen lassen von den zwei Weinexperten, pass auf, die Klugscheiße werden bestimmt sagen, weißt du, das ist grundsätzlich Chardonnay. Aber nein, wer sich wirklich auskennt, der weiß, dass es noch was anderes gibt. Hidden Champions, wie zum Beispiel ein, ich habe es mir aufgeschrieben, ein, wo ist er jetzt hier? ja, lach dir nur. Hier, ein Aligoté. Und den habe ich dir mitgebracht.
Ja,
wenn du
Wahnsinn.
Mal hinter dich greifst, lieber Ingo, habe ich dir auf der anderen Seite hinter dir ein Gastgeschenk mitgebracht, nämlich ein Aligoté, wo ich mir habe sagen lassen...
Nicht Aligoté.
Aligoté.
Wo ich mir habe sagen lassen, wenn der Klugscheißer mit Chardonnay kommt, dann kannst du zurück klugscheißen mit einem
Aligoté. Okay, ein Aligoté ist so, als hätte ich Melzer ein paar Pumaschuhe geschenkt.
Das macht einen guten Hauswein, dieser Aligoté.
Ja. Oder für Soße.
Naja, also...
Aber es ist ein Weißwein aus dem Burgundy, also das ist schon mal gut.
Genau,
das war super.
Also es ist ja nun wirklich auch nach wie vor nicht mein Spezialgebiet und das Weinthema ist wirklich sehr defizites.
Test bestanden, Sebastian.
So, woher kennen wir uns? Also ich habe für Swiss Hotel gearbeitet und die beiden Herren damals für Raffles. Raffles war die Mutterfirma und der Luxuskonzern und Swiss Hotel hat die 4-Sterne-Hotel-Bettchen gehabt und da sind wir uns einfach über den Weg gelaufen. Das ist jetzt aber auch immerhin schon 17 Jahre her.
Ja, und ich saß 2003 oder 2004, ich meine 2003 wäre es gewesen, tatsächlich also schon 18 Jahre her, bei dir im Restaurant 44 hieß das da.
Genau, 44.
Und zwar, da gab es, glaube ich, einen ganz kleinen Balkon draußen.
Ja,
da saß ich. Genau. Und hab Glasaale, werde ich nie vergessen. Das erste Mal, dass ich Glasaale gegessen habe, war perfekt.
Ja, ist bis heute übrigens verboten. Aber was Spaß. Ja.
Das nehmen wir, also man muss ja auch mal seine Grenzen austesten. Ne?
Ja. Ja, das war toll.
Aber es war super.
Ist verboten, weshalb? Glasaale?
Naja, Glasaale sind Babyaale. Und dadurch, dass die Aalpopulation tatsächlich sehr, sehr eingeschränkt ist und sie völlig überfischt werden, isst man Glasaale nicht mehr. Sind eine absolute Delikatesse im Baskenland. Und ich gehöre halt zu der Generation, die schon von der avantgardistischen spanischen Küche kurzzeitig beeinflusst worden sind. Und die hat halt stattgefunden in San Sebastian und in Barcelona. Und dann bin ich hingefahren, dann gab es Glasaale, dachte ich, boah, Glasaale, geil. Fand ich auch gut, mochten auch meine asiatischen Gäste. Hat sich aber ansonsten beim deutschen Publikum zu der Zeit nicht so durchgesetzt.
Ich fand es spitze, aber die heißen deshalb auch Glasaale, weil die halt so klein und
so jung
so
sind,
durchsichtig, fast durchsichtig sind die, deshalb Glas.
Aber Ingo, meine Frage jetzt, eine Welt, die ich ja nicht verstehe. Du musst ja sehr oft auch Personalentscheidungen treffen. Jetzt bist du ein Direktor, jetzt bewirbt sich der oder der, also Tim oder Christoph bei dir. Warum würdest du dich für Christoph oder warum würdest du dich für Tim in der damaligen Zeit entscheiden?
Für Tim habe ich mich ja gar nicht entschieden.
Nee, ich weiß.
Das hat Gerd Struger gemacht. Wie kannst du den einstellen hier? Das gibt's doch gar nicht. Nein, also das ist...
Ich kenne ja das Jahreszeiten noch unter legendären Zeiten, auch von einem anderen Koch, ich weiß nicht, ob wir namentlich den nennen können, Michael Hoffmann, der ja auch schon
sensationeller Kollege.
Ein brillanter Koch, aber auch, ich sag mal, charakterlich eher dicht an dir. Also schon jemand, der auch mal hoch gepumpt hat und schon auch mal jemand, der auch in der Küche, glaube ich, sehr, schon auch mal laut wurde. Und es geht so Geschichten hier in Hamburg gewesen. Das kann ich ja nur
sagen. Also Michael Hoffmann, wenn er stinkig war, hat gar nicht mehr geredet, was natürlich in der Küche auch schlecht ist, wenn du die Bons nicht mehr annoncierst.
Aber warum hast du dich für Christoph entschieden?
Das kann ich dir sagen.
Also, und wenn ich mich beworben hätte, warum für Christoph und gegen mich?
Das wissen wir ja nicht.
Der wollte keine Pommesbude im Haus haben.
Nein, aber man muss ja eine Qualität an irgendwas erkennen können. Damals im 44 warst du ja ein Jungspritzer. Also da warst du ja
Vollgas.
So, dass man sich jetzt für dich entscheidet.
Wie kannst du denn eine Frage, Ingo, stellen? Und dann will er sie beantworten, dann machst du noch eine Frage, dann will er sie auch die. Und dann erzählst du was ganz anderes. Lass doch mal den Ingo bitte jetzt diese Frage beantworten.
Ich ja, Herr Beisenherz.
Also, Christoph, da war ja noch ein Koch zwischen Christoph und Michael Hoffmann, der dann kurzfristig bei mir gekündigt hat. Ein Herr Engel, der ist von, ja, der ist dann ins La Vie gegangen nach Düsseldorf und egal, die Story will ich gar nicht erzählen. Und ich war dann auf einmal wieder, ich habe den sehr, sehr geholfen und unterstützt, damit er da hinkommt, wo er hinkam, kriegt er auch sofort seinen ersten Stern. Dann ist er ins La Vie gegangen, war bei mir am Oster, grünen Donnerstag, hat er bei mir einen Termin gemacht, ich dachte, irgendwas stimmt da nicht. Und dann hat er gekündigt und war dann relativ schnell auch weg. Und dann saß ich da und habe gesagt, was machst du jetzt? Dann habe ich Folgendes gemacht, ich habe mir meinem F&B-Manager gesagt, pass mal auf, du nimmst jetzt den Gourmillot und du nimmst den Michelin-Guide und du schreibst da alle Patrons, das war kein Fehler, das war brillant, fand ich.
Nee, aber da war ich nicht gelistet, deshalb.
Ach so, ja. Meine ich. Das war der Fehler. Wir schreiben jeden an, teilweise ist der
Patron.
Ist der Patron gelistet, teilweise ist auch der Koch gelistet, haben wir alle angeschrieben. Wir suchen einen Küchenchef unten für das Herrlin-Restaurant mit einer Beschreibung, was da für eine Küche drin ist. Das ist für den Koch ganz wichtig, dass er weiß, was er hat. Was ist da für eine, was hat er für eine Crew, wie viele Leute hat er einem drum und dann so, dass du dann entscheidet machen konntest. Und wenn ihr jemanden kennt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den mir weiterempfehlt. Da haben mich die Leute angerufen, also durch den Hörer gezogen, Finkbeine. Und ich bin ja wohl hier mir die Leute abzuwärmen. Ich sage, ich will gar keinen abwärmen. Aber innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen wusste die ganze Republik, im Herrlin suchst du einen Koch. Wir haben Bewerbungen gekriegt. Früher, das war, also ich glaube, ich habe 120 Bewerbungen liegen gehabt. Und ich will jetzt die Namen gar nicht nennen, wer hier sich alles beworben hat. So, und dann war Christoph zusammen mit deinem Kollegen, wie heißt er noch?
Alessandro.
Alessandro Pape war er im Fährhund-Munkmarsch. Ne? Und ihr wart eine Doppelspitze. Und dann rief mich der Eigentümer dann und sagte, ja, wir wollen auf eine Person reduzieren. Die beide haben das jetzt hier übernommen. Und wir können sich das gerne mal angucken. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich fahre da mal hin. Mehr oder weniger inkognito mit meinem Food and Beverage Director damals. Haben dort gut gegessen und gefragt, ob der Küchenchef denn da wäre. Und der Alessandro war nicht da, sondern Christoph war da. Wunderbar. Der hat uns unten die Küche gezeigt, mal geguckt, wie das da aussieht. Nach dem Service haben wir uns zusammengesetzt und haben uns besprochen, ob er sich vorstellen könnte, nach Hamburg zu kommen. Das konnte er sich vorstellen. Dann habe ich so ein paar Regeln abgesteckt, weil es für mich ganz wichtig ist, dass in einem Hotel, wenn du da eine Gourmet-Küche hast, du musst mit als Teamplayer im Team spielen. Und das wir sind, das Herrlin und so, das geht nicht. So, und das haben wir beide besprochen, dass auch wenn mal im Bankett irgendwas ist, dass der mal mithilft oder andere bei ihm mithelfen, dass wir also ein Team sind. Und das war extrem sympathisch. Und dann habe ich den Vertrag mit dabei gehabt, den habe ich ihm gleich hingelegt. Das war im Hotel Stadt Hamburg, da saßen wir im Kaminzimmer morgens um 11 Uhr. Und dann kommt natürlich immer die Frage aller Köche, was verdiene ich netto? Ich sage, wie soll ich wissen, was du netto verdienst? Verheiratet, nicht verheiratet, was für eine Krankenkasse? Ja, ich muss wissen, was ich netto verdiene. Ich sage, okay. Personalabteilung angerufen, dann haben wir das hier durch die Mühle nudeln lassen. Und das passte eigentlich. Und dann sind wir ganz schnell einig geworden. Ne, Christoph, das ging ruckzuck?
Wir sind schnell einig geworden. Ich weiß den Vertrag.
Was verdient denn so jemand netto?
Es hat dafür gereicht, dass ich in Hamburg gut wohnen konnte.
So. Also das Ding ist, die Frage kann ich ja recht einfach erklären. Irgendwie gerade, wenn du in so einer halbseidenen Szene-Gastronomie arbeitest in den 90ern, ist ja fast 90er, aber so in zwei Top... Nein, ist ja. Aber ja. Also der Modus, das ist da, wo wir groß geworden sind. Da gab es, ich sag mal, eine Trinkgeldzuwendung, die sich in den meisten Fällen selten irgendwie auf der Lohnabrechnung halt niedergeschlagen hat. Und deshalb waren wir so dran gewöhnt, zu fragen, was verdient man netto? Trinkgeld.
Ah.
So, das war sozusagen ein fixiertes Trinkgeld, was man da bekommen hat. Das kann man so sagen.
Nee, sagen wir mal so, ich habe natürlich oben beim Sylt war mal eine Doppelspitze und als Doppelspitze teilt man sich das irgendwie. Ne? Und wenn jetzt plötzlich, na, also auch das Küchenchefgehalt, ja. Und wenn du dann alleine da bist, dann wird es halt schon ein bisschen um, was es ungefähr geht, ne? Auch um abzuschätzen, naja, mietest du eine Wohnung?
Zwei Kinder übernehmen. Oder vier Kinder.
Aber genau. Ich hatte schon eins, das zweite kam dann bald. Ja.
Aber eins muss man dazu sagen. Juan Amador war ja der Vorgänger von dem Restaurant. Und als er wegging, wurde er nicht replatziert, weil das Restaurant war auch defizitär. Das war also auch zu kopflastig.
Quatsch. Juan Amador.
Ja,
rote Zahlen, das ist ja Quatsch.
Nee, das kennt er nicht.
Das ist ja Quatsch.
Der Schriftzug von Amador ist rot.
Ich habe es auch nicht geglaubt. So, und der Eigentümer gesagt, den replatzieren wir nicht. Wir lassen den Alessandro und den Christoph da kochen. Die sind dann vom, ich glaube, der Huren hat sofort, glaube ich, 2 Sterne gehabt. Dann seid ihr auf einen.
Nee, Huren hatte einen tatsächlich. Und der war erstmal, als wir übernommen haben, November 99, war der erstmal weg, ganz klar. Ne?
Und ihr habt den wieder gekocht.
Und dann hat es ein Jahr gedauert.
So, und jetzt war für mich natürlich die ganz schwierige Entscheidung. Wer von beiden ist eigentlich der Stärkere? Der Alessandro oder der Christoph? Sind die beide gleich stark? Das war also extrem schwierig rauszufinden. So, und ich habe gedacht, wenn du jetzt die falsche Entscheidung triffst, aber ich denke, beide sind und waren gleich stark und Christoph ist dann bei mir gelandet.
Aber was ist denn das Entscheidungskriterium für Christoph gewesen, was du jetzt abstrahieren kannst, für jemanden, der zuhört?
Unter den 120.
Seine Persönlichkeit.
Ruhig, sensibel, mitfühlsam.
Also einfühlsam.
Einfühlsam, ja.
Ja.
Engagiert,
ja, das
ohne mich jetzt selbst loben zu wollen.
Zwei Sachen haben
total, wir. Das wären alles Kriterien, die für die Kinderbetreuung eine Rolle spielen, aber in der Küche ja nicht wirklich.
Zwei Sachen haben mich beeindruckt und das waren auch die Kriterien. Einmal, was er gekocht hat, wie er gekocht hat, schnörkellos, nicht so viel Shishi, Fufu genommen. War eine gerade Linie, war da drinne. Tolle Aromen, geschmacklich wirklich super, auch von der Anrichteweise. Und persönlich und der Charakter, den er hat und auch heute immer noch hat, er ist wirklich ein ehrlicher Charakter, mit dem du arbeiten kannst. Er sagt mir auch, wenn die Sachen nicht so sind, wie er sich das vorstellt, also wir können da sehr ehrlich miteinander umgehen. Und von daher sind das also zwei Sachen gewesen, die ich an einigen der Charaktere, die ich interviewt habe, und ich habe auch fast die gesamte 3-Sterne-Küche da hier gehabt, die ich bei einigen doch vermisst habe. Und damit wir mit Christoph können wir den Schritt wagen. Und das ist jetzt schon über 15 Jahre, dass wir relativ gut zusammenarbeiten. Und ich würde sagen, ist auch so eine Freundschaft daraus gewachsen, die auch ins Persönliche reingeht. Und wir besprechen nicht nur positive Sachen, auch wenn es einmal nicht so gut geht, dann sind wir dabei.
Also nur damit hier nicht der falsche Eindruck entsteht, dass wir hier irgendwie gerade im Dampfbad sitzen und wir hier gerade da irgendwie untenrum freischwingt und es wird gerade Aufguss gemacht.
Max Mutzke
gefällt das.
Mats Mutzke Dessert.
Mats Mutzke.
Und was Dessert geschah.
Und in der Tat, was man da so schön hat brutzeln und köcheln hat hören.
Und flambiert
können,
wurde.
Und das kann man nicht hören. Das ist der legendäre Crêpe Suzette. Fantastisch. Ist das bei euch noch Standard oder?
Das machen wir. Das macht ja kein Mensch mehr.
Das hat meistens was aber mit den Brandschutzanlagen zu tun, dass die nämlich relativ hochsensible Feuermelder haben, die gerade die historischen Gebäude. Und dass, wenn du mal hier ein bisschen flambierst, habe ich nämlich geschafft jetzt muss ich überlegen, war es das Hyatt in Berlin? Da habe ich Hausverbot.
Aber nicht wegen den Crêpe.
Was hast du denn da angezündet?
Ich habe flambiert und es war noch es war ein Showkochen im Rahmen der Echo-Verleihung, eine Vorparty sozusagen, eine Pre-Party. Und damals war es dann so, den wilden Koch da zu engagieren. Und ich habe mir der Flex den Schneebesen durchgesägt und habe Zuckernester gemacht. Ich habe nur Philippans kochen gemacht.
Gibt es irgendeine Echo-Verleihung, an der du nicht quergedreht bist?
Nein.
Nein.
Auf jeden Fall wurde ich drum gebeten, bitte das flambieren zu lassen. Und dann sag ich, okay, natürlich mache ich das nicht. Denke aber, leck mich. Und hab's gemacht. Und während ich dann flambiert habe, hatten sie vergessen, den Brandmelder auszustellen. Gott sei Dank war nicht sofort die Löschanlage an, sondern es ging erstmal der Alarm los, die Feuerwehr kam, das wiederum hat...
Alle wurden evakuiert wahrscheinlich.
Ja, aber sehr behende, wir wussten alle,
dass es leck mich am Arsch.
Wer zahlt denn das?
Das Hotel.
Ja, in dem Fall das Hotel. Ich habe das mal selber gezahlt. Ich habe mal zu Silvester, da war ich damals im Adlon auf der Rückseite, habe ich einen Knaller in die Küche geschmissen, um Rambazamba zu machen, um meine Köche zu erschrecken. Leider hängt an dem Brandmeldesystem auch die britische Botschaft, die amerikanische Botschaft, das Adlon und den Quatsch.
Das
und
ist teurer.
Und zu unserem großen Glück, wir hatten an dem
das
Abend,
sind auf, so fängt schon
ist,
an.
Ist der technische Direktor dann erstmal schnell in die Küche gekommen, um zu gucken, wie es aussieht. Ne? Ich stand dann da, die Feuerwehr war allerdings schon alarmiert, hat 1.860 € gekostet.
Ach, das ist
fand
günstig.
Ich relativ günstig. Ja, ich hatte schon teurere Silvester.
Machen Sie zwei.
Oder?
Aber ich sag mal so, der einfache Kontrolleinsatz eines Löschfahrzeuges, also
also noch nicht mit dem großen Geschirr. Da liegst du so zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Du kennst
dich aber gut aus.
Ich kenne mich sehr gut aus. Das ist das erste Mal gewesen.
Ja, ja, das
dann, dann generell mal so ein Kombidämpfer, der zu dicht an der Abluft da irgendwie, oder die Abluft nicht funktioniert hat, der dann auch mal Feueralarm ausgelöst hat im Museum für Hamburgische Geschichte, kostet 6.000 Euro. Und in dem Hotel war es, glaube ich, noch ein bisschen teurer. Weil ich glaube, da kamen halt 3, 4 Löschfahrzeuge, weil man es nicht richtig einordnen konnte, wo es herkam. Und deshalb waren dann, du bezahlst du so, also je mehr, es wird nicht billiger, wenn mehr Fahrzeuge
sind. Ist das hier schon passiert, Ingo? Also sind das so Ängste, die man als Hoteldirektor hat, dass man einem Gast nicht sagen muss?
Und dass man den falschen Koch einstellt.
Und das zahlst du jetzt oder steht das dann einfach
das ist mehr schweigend als, auf der Rechnung? Mehr als einmal hier schon passiert, das kann ich dir sagen. Und heute auch. Deswegen habe ich das vorgezogen, ein bisschen mit dem Essen. Ab 18 Uhr, weil das Hotel ja nicht bewohnt ist, haben wir eine Direktschaltung zur Feuerwehr. Das heißt, wenn irgendwas auslösen sollte, ist ja auch klar, wenn, stell dir mal vor, du hast jetzt wirklich irgendwo einen Alarm und ist niemand hier, dann ist die Chance sehr groß, dass es tatsächlich ein Feuer ist oder ein Kabelbrand. Dann kommt die Feuerwehr direkt. Du hast keine Minute mehr dazwischen, wo du sagen kannst.
Kannst du nicht stornieren.
Nee, deswegen um 18 Uhr geht das automatisch und morgen früh, wenn wieder jemand kommt von der Technik, geht das wieder zurück. Also von daher sieht das ganz gut aus, dass keiner kommt jetzt.
Sag mal, ich hatte neulich einen Fall, da war ich im Hotel und bin mit dem Snickers eingeschlafen. Was? Ich war neulich im Hotel und bin mit dem Snickers eingeschlafen. So. Dann bin ich morgens
Was? Ja, alles gut.
Und dann bin ich halt morgens aufgewacht und dachte, sieht nicht aus wie Snickers. Das war denn so, und es war mir so ein bisschen peinlich.
Aber wo war das in der, wo hattest du es im Moment des Einschlafens? Im Mund? In
na,
der
wo, Hand, im Bett, Bett, wo hat man die Kippe?
Wo schlafe ich ein?
Ja, aber. Was?
Du bewegst dich und du rührst und dann schiebst du es nach hinten. Auf grundsätzlich war
es war auf dem Laken.
Es war auf dem Laken. Und es war, ich sag mal so im ersten Moment sah das halt aus wie konnte nicht halten.
Und du hattest einen ganz klassischen Samenerdnuss.
Auf jeden Fall war das ganz offensichtlich, also so für mich natürlich Schokolade. Aber ich dachte so, aber für die Fremdbetrachtung
ja.
Ist das nicht offensichtlich die Schokolade.
Vom Mitarbeiter
weil selbst Kopf. Die Nüsschen können sich ja noch erklären lassen, die da rumgekrümelt haben. Und da war ich mir nicht ganz sicher, ziehe ich das Bett als Gast lieber selber ab, um den unangenehmen Moment für das Zimmermädchen zu vermeiden? Oder aber, und ich habe Folgendes gemacht, ich habe das Bett abgezogen, das den Flecken ganz deutlich ganz deutlich gezeigt und habe das Snickers-Papier daneben gelegt. In der Hoffnung, dass das... Ach, Snickers.
Ob sie dir das geglaubt haben.
Nee, aber was hätte man da machen
Wie müssen? Heißt denn hier einer deiner Lieblingsfilme, wo der junge Mann dann auch das Bettlaken mitnimmt beim Frühstück und sagt, komm, ich wache das.
Trainspotting.
Das hätte dir genauso passieren können.
Nee, aber das war so hochgradig. Es war so grenzwertig peinlich, aber irgendwie auch nicht, weil es war ja nur Schokolade.
Ja.
Und ich dachte aber, wie... So für die
hättest du nicht besser machen können, weil vor allem, wenn du jetzt, ich bin jetzt hier, Max Mustermann wohnt oder so, alles kein Problem, aber da wohnt Tim Melzer, das wissen die alle so, also die gucken das schon. Also hast du richtig gemacht.
Hat die sich schön ausgeschnitten und gerahmt.
Nein, selbst wenn das jetzt, die würden das ja nicht mit nach Hause nehmen, oder?
Na klar, deine Bettwäsche
so. Nein, aber das wäre schon Gesprächsstoff in der Mitarbeiterkantine. Vielleicht ein kleines Bild davon gemacht und so.
Das ist doch der Running Gag. Will noch jemand einen Snickers?
Ja.
Will noch jemand
Melzer? Melzer war bei uns, der hatte einen Snickers.
Nee, aber ich dachte gar nicht so sehr an mich, weil es war ja offensichtlich Schokolade.
Ja,
aber so, was hätte man fürs Zimmermädchen machen sollen? Also abziehen und sagen, komm hier, das ist so.
Hast du perfekt gemacht. Perfekt gelöst.
Ja. Wirklich?
Ja.
ich will hier,
und du hast auch eine Achtung gezeigt vor dem Zimmermädchen.
Naja, das ist das Allerwichtigste.
Ja. Das war mein Gedanke, weil ich dachte so, lege ich die Decke drüber und sie zieht das so ab und denke so, oh. So, und dann... Mein Gewissen ist beruhigt.
Du meinst so der Klassiker früher, wenn man in der Küche Scheiße gebaut hat und dann den Pfannkuchen, der angebrannt ist, einfach umgedreht hat und gesagt, sieht schon keiner, dass es auf der anderen Seite schwarz ist. Kam immer raus, immer.
Aber gibt es so Fauxpas, die man als Hotelgast im Zimmer noch wirklich machen kann?
Ja, der gehört sicherlich dazu.
Snickers-Moment.
Was jetzt? Snickers. Die goldenen 10 Hotelregeln, der Snickers. Der Hotelknicke.
Aber es gibt halt viele Hotelgäste. Es gibt also mal die eine,
Art, die sagt, okay, ich bin im Hotel, ich bin nämlich da besonders gut, weil ich möchte nicht, dass das Zimmermädchen XYZ denkt. So. Und dann gibt's andere, die sagen, wenn ich im Hotelzimmer bin, ich bin nicht zu Hause, ich schmeiß da alles durch die Gegend. Ja, das, davon gibt's echt eine ganze Ecke. Und die machen, die lassen wirklich ein richtiges Müllzimmer. Aber die sagen, das mache ich gerne, weil ich weiß, das räumt nachher jemand anderes auf. Und das finde ich persönlich nicht so gut. Und gibt es natürlich eine kleine Minderheit, die so irgendwo in der Mitte. Ne? Und es gibt leider viele, auch von Prominenten, Leuten, wenn man da mal ins Zimmer geht, nachdem die abgereist sind, wenn du da reinkommst, denkst du, das kann gar nicht wahr sein, was da für eine Bombe eingeschlagen ist.
Zum Beispiel? Ich würde mich unglaublich schämen. Also für mich ist das zum Beispiel so, wenn ich irgendwo wohne und ich bin ja auch über 100 Übernachtungen im Jahr, ich räume immer auf. Bevor ich gehe, muss ich aufräumen, sonst das ist für mich unmöglich. Also das kann ich einfach nicht.
Aber lustigerweise, ich würde mich wirklich vor den Mitarbeitern schämen. Also gar nicht vor dir so, ne? Sondern ich würde mich wirklich vor der Dame oder dem Herrn, der das Zimmer irgendwie.
Nee, ich finde, Ingo hat das gut gesagt, das hat was mit Achtung zu tun vor der Leistung der Arbeit anderer. Also das ist genauso wie, selbst wenn wir bei Kitchen sind, gut, das kennst du nicht so. Ich putze immer noch die Küche, wenn ich fertig war. Und gehe erst, wenn das sauber ist.
Wir haben nur 3 Drehtage. Mhm. Der
geht ja, das stimmt. Hier, weißt du noch, bei Rolf Mörner, ne, wo ich ein halbes Jahr später war, hat er gesagt, haben die immer noch Schokoladenreste gefunden. Da mussten wir Pralinen machen. Und weil es dem Miststück da so wehgetan hat, hat er mich hingeschickt.
Das war Snickers, das war keine Schokolade.
Das war Snickers. So, ja. Hm. Deine Interpretation vom Snickers, ne?
Wenigstens habe ich sie mir selbst erarbeitet und nicht auf dem Kochbuch abkopiert.
Jo. aber das bedeutet ja dann auch logischerweise, die Art von Unordnung und wie man sich benimmt, das hat wirklich dann nichts mehr mit dem Grad in der Gesellschaft zu tun. Nee. Ob prominent oder nicht prominent. Wobei, wenn ich ein Prominenter bin, dann habe ich doch Angst, dass das genau, was du eben sagtest, in der Kantine besprochen wird. Der Melzer.
Das ist ja das tolle. Hotels umarmen dich ja auch irgendwie mit einer Form der Diskretion. Und wenn ich jetzt mal alle Geschichten zusammenfassen würde, die ich in den vergangenen 15, 17, 20 Jahren in Hotels erlebt habe, veranstaltet, verursacht habe, ich sag mal auch durch verspätetes Nachhausekommen und vielleicht auch mal mich leicht im Stockwerk geirrt. Es gibt eine sehr schöne Geschichte auf Sylt. Da bin ich einem sehr feinen Hotel, was nicht mehr mit Zimmerkarte arbeitet, noch mit Schlüssel. Da hatten wir eine Jahreszielplanung mit der Bullerei. Und dann abends, nachdem wir Business getan hatten, waren wir sehr gut essen, sehr gut trinken und noch mehr trinken. Und dann sind wir alle zurück ins Hotel, haben noch was getrunken. Und dann bin ich zurück ins Zimmer. Das war so morgens 5:30. Gehe rein ins Zimmer, lege ich mich ins Bett und auf einmal schreit eine ältere Dame auf. Raus, 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 raus!
Nein.
Dann geht die Tür auf und dann kommt halt ein älterer Herr aus dem Badezimmer, frisch aus der Dusche, mit den wallenden Nüsslein irgendwie, die ja im Alter denn stattfinden. Da wird der Hohnsack ja ein Ticken länger. Und befördert mich aus dem Zimmer raus. Und dann sagt,
was fällt dem ein,
Tim? Unverschämtheit. Mein Zimmer war direkt nebenan. So, das war, ich bin.
Aber wieso hat denn der Schlüssel gepasst? Das kann doch eigentlich
gar nicht sein. Der hat ja nicht gepasst. Er hat einmal die Tür eingetreten.
Ich schließe auch zum Beispiel.
Dann weiß ich, in welchem Hotel du warst.
Und am nächsten, und da war noch ein junger Mann mit dabei, der mir sehr ähnlich sah. Unser guter alter Rosario.
Sehr geil.
Ich natürlich nicht am Frühstücksbuffet gewesen, weil ich bin ja relativ spät zu Bett gegangen. Rosario wiederum saß am Frühstückstisch. Und dann.
Da ist er!
Dann ist die Dame auf den Typen. Ist die Dame zu Rosario hin und er hat gesagt, da brauchen die gar nicht so zu tun, Herr Milzer, wir haben sie trotzdem erkannt. Und Rosario so, ich bin nicht Herr Milzer. Ja, jetzt können Sie wenigstens dazu stehen. Und Rosario hat natürlich von der Vorgeschichte überhaupt nichts erfahren. Wusste nicht, warum er bepöbelt wird. Und dann komme ich runter und die erzählen mir, du glaubst nicht, was hier gerade passiert ist. Rosario ist so. Und ich so, und ich hatte es natürlich bis dahin schon wieder verdrängt, weil das war nur so ein kleiner Moment. Und ich so, oh fuck, das Ding war real. Ich bin im falschen Bett gelandet von der alten Dame. Dann bin ich zur Hotelleitung gegangen und habe gesagt, es gab wohl heute Nacht einen Vorfall, das wurde mir, und da war ich wohl nicht ganz unbeteiligt dran. Und sie ist nur so, ja, haben wir auch schon gehört. Ein bisschen schmallippig obenrum. Und dann, ernsthaft, das tut mir leid. Das war das Zimmer nebenan, kein Schlüssel. Also es war ja kein, ich bin ja nicht irgendwie so mit Absicht da. Und können Sie bitte, bitte, bitte diesen Gästen wirklich meine Entschuldigung aussprechen? Blumen, Essenseinladungen, extra Übernachtungen, langes Wochenende. Tun Sie irgendwas, damit das bei denen nicht so ganz negativ haften geblieben ist. Ich habe von denen nie wieder gehört.
Aber guck mal, es stand nicht in der bunten, es blieb tatsächlich in der Personalkantine.
Und das ist genau das.
Nicht in der Diskussion, genau.
Ja, aber das ist genau das, die Diskretion, die im Hotels Gott sei Dank auch an den Tag legen, vorausgesetzt, sie sind intelligent geführt, zu sagen, ja, okay, das passiert halt, das ist ein bisschen, ist wie ein zweites Zuhause. Und wenn man sich hier nicht zu Hause fühlen kann, und damit meine ich nicht Snickers im Laken, sondern generell auch mal Momente als öffentliche Person, die auch hin und wieder mal loslassen muss, die auch hin und wieder mal vielleicht privater ist, wo auch vielleicht mal nicht, werdet ihr hier auch haben, ihr werdet hier Dates haben, die noch nicht in der Seite 3 der bunten zu lesen sind.
Genau so ist es.
Wo sich Menschen vielleicht irgendwann mal auch einen Ort suchen, irgendwie öffentlich zu sein, ohne öffentlich zu sein.
Wenn sie um 22 Uhr Bescheid sagen.
Wenn sie um 22 Uhr Bescheid sagen. Nein, aber Diskretion ist, glaube ich, ein ganz schmaler Grad in der Hotellerie. Also das ist so auf der einen Seite auch, ja, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
300.
300 Mitarbeiter, die unisono sozusagen denselben Diskretionslevel haben. Und das ist, und das spürt man schnell. Es gibt Hotels, die können das, die beherrschen das brillant. Und dann gibt es Hotels, die brauchst du anrufen, wenn du nichts zu erzählen hast in der Kneipe, und dann kriegst du erstmal wieder Futter. Da kannst du.
Gibt es da eine erste, zweite, dritte Chance, Ingo? Oder sagst du, wir sind das Hotel für Jahreszeiten, Diskretion steht bei uns ganz oben und
ganz
einmal.
Oben. Oh, sehr gut. Ganz oben. Gute und Frage. Dann? Ganz oben. Ganz oben. Du meinst bei Mitarbeitern? Mhm. Da, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das noch nie gehabt, dass sich da einer nicht dran gehalten hat. Also solange ich jetzt hier bin, muss ich niemanden verwarnen oder des Hauses verweisen oder so. Und das Zweite auch, bei uns hat es noch nie, auch solange ich hier bin, auch als ich damals hier gelernt habe, noch nie einen Fall gegeben, wo wir einen Diebstahl im Zimmer hatten, der sich tatsächlich entpuppt hat, dass ein Mitarbeiter was gestohlen hat.
Bei Gästen. Passiert.
Bei Gästen,
also,
ja.
Also kommt sehr oft.
Andersrum schon häufig. Das natürlich, klar. Das
wollte ich gerade sagen.
Aber, und das spricht für die Mitarbeiter hier noch nicht einen einzigen Fall. Natürlich, oh, mir fehlt das. Und dann irgendwann, ja, wir haben es wiedergefunden. Also, toi, das ist wirklich eine tolle Sache. Haben wir, und Christoph weiß das, jetzt ist kein Quatsch hier, das ist also wirklich, wir haben da sehr viel Glück mit unseren Mitarbeitern.
Aber was muss ich denn machen, damit meine Beziehung bekannt wird?
Ist bei uns schwer.
Ja, aber welches Hotel würdest du denn da empfehlen?
Gibt's Mitbewerber in Hamburg?
Also du gehst doch einfach ins Restaurant Bollerei.
Nee, eben nicht. Bollerei, es gibt eine einzige Veröffentlichung eines Momentes, wo ein prominenter Mensch bei uns zum Essen war. Und wir sind ja sehr stolz drauf, dass es noch nie irgendeine Nachricht gab, wer bei uns so allgemein.
Ich sprach nur von dir.
Ja, das ja. Und dann gab es mal ein Bild von einem Menschen am Tisch, wie er mit einer Dame da saß und wir uns die ganze Zeit gefragt haben, welches Arschloch war das? Das war der selber. Das war sein Management, die das Foto, wir haben es herausgefunden, die haben das Foto gemacht, die haben es lanciert, die wollten diese Geschichte
klar.
Als Snuff irgendwie verkaufen.
Wie ist das bei dir im Restaurant, Tim?
100% Diskretion. Das ist tatsächlich was, also auch wenn ich nicht aus der Grand Hotellerie stamme, ist das für mich was ganz selbstverständlich ist. Ich habe neben all dem, was ich mir selber beigebracht habe, war so eine der wichtigsten Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe, ein Buch über
auch
der
Wahre.
Genau, da unterscheiden wir uns schon. Ich kriege das mit den kleinen Ameisen, die da über die Blätter huschen, ganz gut hin. Der wahre Gentleman. Und da ging es halt darum, wie benimmst du dich? Dadurch, dass ich nicht mit sozialen Gepflogenheiten groß geworden bin, sind die für mich eminent wichtig.
Wie wäre denn das? Nur mal angenommen, dass Christoph entscheidet sich jetzt, Ingo, er wandert nochmal aus und macht irgendwo anders ein Hotel oder ein Restaurant auf. Würdest du einen von den beiden Tims, also könnten die überhaupt so etwas wie ein besterntes Restaurant im Hotel für Jahreszeiten ob ihrer Prominenz und ihrer lautsprecherartigen Art und Weise führen? Oder
das ist doch alles schon beschlossene Sache. Tim und ich haben schon einen Deal, wenn Christoph weggeht, macht er da einen Laden auf. Das ist doch alles schon besprochen.
Tim?
Ja.
Melzer. Melzer. Was, und was ist das für ein Laden, Tim?
Aber kein Sterne-Laden.
Nein, also ich sag mal so, ich würde eine spezielle Rolle hier einnehmen. Es ist eine Mischung aus Empfangsdame, Enrico an der Bar, dem Concierge vorne an der Tür, dem Portier. Also ich glaube, ich wäre so ein bisschen der Show-Elefant, der dann hier so ein bisschen.
Es gibt auch Grand Hotels, die haben Katzen.
Konfrontiert.
Also die haben seinen Melzer.
Du meinst so eine Streichelkatze?
Die ja, genau.
Also fürs Kulinarische würde ich mir das nicht mehr zutrauen. Aber ich sag mal, vom Unterhaltungsfaktor allemal.
So, und Schlüssel zum Weinkeller auf jeden Fall bei Einstellung, ne?
Nee, gar nicht so sehr. Gar nicht so. Nee, weil ich bin das, also gerade auf dem Niveau, auf dem ihr das hauft, ist das so, da lerne ich gerne von euch. Also das ist so, ich könnte mir jetzt im Internet schöne Weine bestellen. Aber das macht ja gar keinen Spaß. Das macht ja eher Spaß, wenn du, wenn ihr mir was darüber erzählt, was wir da edles trinken. Also da unterschätzt man mich immer.
Das ist ein gutes Stichwort für Wein. Ja, wir wollten dann, glaube ich, noch den nächsten Mann hier mal.
Ach, wir haben ein bisschen noch ein paar Weine.
Ja, ja, klar. Lustige Weinprobe. Wir haben noch ein paar
Und im Gegenzug dazu, Tim Raue, könntest du dir das vorstellen, in ein Fünf-Sterne-Hotel zu gehen und ein Restaurant da drin aufzumachen?
Gib Corona noch ein Jahr und
ja. Und ich mag ja.
Und wo Marriott oder?
Nee, für die habe ich ja schon gearbeitet. Es war Ritz-Carlton. Das habe ich schon hinter mich gebracht. Natürlich ist das. Grundsätzlich ist alles möglich. Ich möchte auch nichts ausschließen, es ist wie im Fußball. Aber ich bin schon immer extrem eigenständig gewesen und ich habe wenige Menschen in meinem Leben erlebt, die mir Ziele setzen konnten, die höher waren als meine eigenen. Also Ingo hat vorhin Gerhard Struger benannt, der war damals mein Direktor im Swiss Hotel, der mich wirklich sehr geprägt hat als Mentor, weil er mir diesen Teamgedanken verinnerlicht hat und weil er mir beigebracht hat, mit den Menschen zu reden und nicht nur Befehle zu geben und schnell zu handeln. Und das, was ich sehr schätze an Grand Hotels und an den Menschen, die sie führen und auch leben und das auch vor allen Dingen vorleben, ist, dass das Orte sind, die nicht schnelllebig sind. Die sind nicht Dubai-Style, hip, trendy, für 3, 4, 5 Jahre werden abgerissen und du gehst an einen anderen Ort. Das sind Orte, die lange existieren, die es seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten gibt. Und dafür brauchst du auch eine gewisse Mentalität, ehrlicherweise. Und ich habe ja schon eingangs gesagt, ich bin extrem flexibel, wenn es darum geht, zu überleben und einen Weg zu finden. Und ich hatte für mich vor ein paar Jahren, da hatte ich mit 45 so ein bisschen eine Lebenskrise im Sinne von, dass ich mich gefragt habe, was kann ich denn machen? Was mache ich jetzt überhaupt noch? Und wo geht die Reise hin? Und mein bester Freund hat mir dann die Augen geöffnet und gesagt, du bist doch schon Unternehmer, du Idiot. Du bist ja nicht mehr nur Koch. Aber da habe ich gesagt, wenn ich vielleicht so 50, 55 werde und die Kraft nachlässt, um im Tagesgeschäft so ein Top-Restaurant zu führen, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich einen halben Schritt zurückgehe und wieder Küchendirektor werde. Weil das ist was, was ich schon mal war vor 17, 18 Jahren, was mir viel Spaß gemacht hat, im Endeffekt das Ganze zu orchestrieren und anzuführen, weil ich bin einfach ein extrem guter Organisator und da habe ich sehr, sehr viel Spaß dran. Das ist nochmal ein ganz anderer Part, als wenn du jeden Tag in einer Küche stehst, an einem Pass stehst und kochst. Ich habe ja jetzt auch, jetzt gerade nicht, aber im Normalfall 9 Restaurants, die ich auch bereisen muss, um dort die Teams zu motivieren, anzuleiten. Aber ich bin auch da vielleicht nochmal im Gegensatz zu Ingo als jemand, der Unternehmen führt. Ich bin eher Hausmusik, während ich Ingo jetzt als sehr Contemporary Jazz sehen würde. Als jemand, der immer Stil hat, der immer authentisch ist, der klar ist. Er hat das, finde ich, auch sehr schön mit Christoph beschrieben, er sucht Menschen aus, die zu diesem Haus passen, die zu der Philosophie passen, die auch zu ihm passen. Melzer ist zum Beispiel auch jemand, der Menschen um sich herum versammelt hat über all die Zeit, die ihn begleiten, die auch seine Schwächen oder Stärken ausgleichen, ist aber mehr so Richtung Punk, also einfach auch wild, macht mal Sachen, die ganz anders sind. Bei mir ist es beim Kochen auch so, deswegen kriege ich vielleicht auch nicht überall die Höchstauszeichnungen, Noten. Für mich ist Spaß unfassbar wichtig. Ich bin einfach ein Spaßtyp. Ich möchte, dass das Freude macht. Das muss halt, das ist bei mir immer eine halbe Schippe zu viel. Wo andere sich zurücknehmen können, ich hau noch mal ein bisschen Schärfe drauf, noch ein bisschen Süße. Aber ich bin glücklich damit. Und ich glaube, dass das die Quintessenz auch unseres Lebens sein muss. Dass wir in den Spiegel gucken, dass wir mit uns glücklich sind. Das bedeutet nicht, dass wir nicht selbstkritisch reflektieren sein können oder ein überbordendes Selbstbewusstsein haben müssen. Aber ich stehe jeden Tag auf und das macht uns beide auch im Miteinander übrigens aus. Wir wissen ganz genau, wer wir sind, wo wir stehen, wo unsere Stärken und Schwächen sind. Und deswegen können wir einfach miteinander.
Aber das ist interessant, dass du das sagst, Tim. Wir haben ja, wenn wir neue Mitarbeiter kommen, haben wir Einführungstage. So, und dann kommt die Direktion und stellt sich vor. Und ich bin dann meistens der, der das letzte Wort hat. Und ich also sage dann, toll, dass ihr diesen Hotel ausgesucht habt, tollen Job, tolle Branche etc. Blablabla. Und zum Schluss sage ich, das Allerwichtigste, was ich euch auf den Weg mitgebe, ist, dass ihr bei der Arbeit Spaß habt. Okay? Ihr müsst lachen. Natürlich ist auch der Ernst mit immer auch gefragt. Aber wenn ihr das nicht könnt, dann seid ihr im falschen Beruf und dann würde ich euch anraten, überlegt euch, ob das das Richtige ist und macht was anderes. Wenn du keinen Spaß hast, kannst du auch nicht gut sein.
Ich mag das Wort Spaß nicht so sehr in dieser Umschreibung, aber ich sage mal eher so Freude oder Befriedigung.
Ja, aber auch du musst aber lachen können, du musst mal richtig, also
ja, aber das gehört Spaß, dazu. Das ist ja so hin und wieder, wenn du jetzt auch unser Verbreiter hier des Podcastes OMR, das ist natürlich eine Klischeeagentur. Da hängen Rennräder an der Wand, da gibt es eine Tischtennisplatte, da gibt es einen Kicker, da gibt es eine Schaukel an der Decke, wo ich sage, ja Jungs, das ist ein Spielplatz, aber es ist ja auch eigentlich noch ein Arbeitsplatz. Und wenn es dazu beiträgt, Kreativität oder dem eigentlichen Inhalt der Aufgabe nachzukommen, dann finde ich das absolut angemessen. Aber mich jetzt in der Gastronomie mir vorzustellen, meinen Mitarbeitern einen spaßigen Arbeitsplatz zu gestalten, dann tue ich mich da auf Dauer dann doch relativ schwer. Und da rudere ich wieder so ein bisschen zurück.
Aber das ist, glaube ich, nicht der Sinn. Der Sinn ist, dass du mit dem, was du machst, dass du einfach Spaß hast, dass du lachen kannst, dass du mit Freude dahin kommst und nicht nur ernster sitzt und schnippelst da deine Sachen.
Da gebe ich ihm völlig recht. Vielleicht ist eine Umschreibung.
Ich muss da nicht eine Hollywood-Schaukel aufbauen oder eine Tischtennisplatte oder einen Boxsack.
Dass du auch deinen Charme.
Tim liebt Hollywood-Schaukel.
Also weißt du, dass du deinen Charme auch spielen lassen kannst.
Ja.
Ja, und du hast ja Persönlichkeit. Also ich finde das Tolle, was ich Ingo auch als Kompliment machen muss über die knapp 2 Jahrzehnte, die ich ihn kenne, ist jedes Mal, wenn ich in dem Haus hier war, was er führt. Und ich habe hier schon Meetings gemacht, ich war bei großartigen Anlässen, ich war fantastisch essen. Jedem Mitarbeiter, den du begegnest, der ist in seiner Einzigartigkeit so geblieben, wie er ist oder auch gewachsen. Er ist aber Teil des Ganzen und kann sich ausleben. Er ist einfach frei. Die Mitarbeiter hier sind frei. Die reden so, wie sie fühlen und wie sie denken. Und das ist eine Natürlichkeit. Und da kommt der Charme und das Lächeln auch durch. Die scheißen sich nicht in die Hose. Weißt du, wie bei Ritz-Carlton, wo alle 6 Meter in den Back-of-the-House-Bereichen steht irgendwie, we are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. Und der Scheiß wird in dich reingeprügelt, ob du es bist oder nicht. Und ich glaube, dass das einfach ein ganz entscheidender Faktor ist. Und da sind wir wieder beim Chef. Der das vorlebt, der ist tatsächlich derjenige, der das weitergeben kann, auch so wie er sich gibt, artikuliert und mit den Gästen und den Mitarbeitern umgeht.
Aber Tim, nochmal wieder, ich habe hier für Ritz-Carlton eine relativ lange Zeit gearbeitet und was du sagst, ist genau richtig, das wird gedrillt, wird das. Ja, ich habe in den USA für die gearbeitet, da gab es noch kein Hotel außerhalb, also es war so in der Sturm- und Drangzeit, als ich anfing, haben die 8 Hotels gehabt und haben alle 6 Wochen ein neues Hotel aufgemacht. Alle 6 Wochen. Und da gibt's natürlich nur eine Möglichkeit. Du hast ein Line-Up und dann musst du das aufsagen. The Ritz-Carlton is a place with a genuine care and pleasure of all guests. It's our biggest mission und was das habe ich heute noch im Kopf. Und dann musstest du jederzeit bereit sein, das aufzusagen. Du hast ja so eine Karte gehabt und genau. So weiter. Und da habe ich mir gesagt, das kann es nicht sein. Wenn ich mal in dieser Situation bin, dann gibt es eigentlich ganz wenig Regeln. Bei mir gibt es 2, 3 Regeln. Das eine ist, du musst den Gast mit dem Namen ansprechen, wenn du ihn kennst. Mit der Tageszeit, du musst guten Morgen sagen, nicht hey, Alter oder so. Und das war's dann eigentlich auch schon. Und dann ist eigentlich nur die Regel die, dass ich sage, du musst oder ich wünsche mir, dass die Gäste so begrüßt werden, als wenn ich zu Hause gute Freunde habe, die mich besuchen kommen, Verwandte, ich sage, Mensch, schön.
Hattet ihr das Tim, mal hier, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter mit einem Gast oder einer Gästin mal, ich sag mal, überrascht worden seid?
Nee, also nicht wissentlich.
Auch nicht so im Aftertalk?
Das ist ein sehr komischer Satz.
Nee.
Gar nicht.
Nee.
Atze. Guck mal, dein Törtchen.
Ja, das ist, ihr seid echt irre. Also das tut mir sehr, sehr leid, was die vielen Ess- und Fressgeräusche bei dem heutigen Podcast. Aber hier wird nonstop aufgefahren. Ist das eine Käsetorte?
Na klar.
Fantastisch.
Und riecht nach dir.
Was?
Tim hat die Schuhe doch wieder an.
Ich hatte eben die Schuhe an. Sensationell. Freue mich. Zieh ich morgen im Fernsehen an.
Was haben wir im Glas?
Ja, was haben wir im Glas? Wer kann das beschreiben? Ich wohl kaum.
Ich habe schon nichts mehr im Glas.
Es gibt der Weißburgunder Trocken 2018 vom Weingut Lagederer aus Südtirol. Also im Vergleich zum ersten Weißburgunder vielleicht eine Idee, kräftigere Fruchtstruktur und ein bisschen voluminöser. Und als Burgunder gibt es Bilderbuch Meursault 2017 von Remoissonné aus der Lage Le Cras, direkt an der Grenze zu Volnay mit einer schönen...
Bedarf es eigentlich eines gewissen Talentes, sich das alles zu merken und aussprechen zu können?
Viel üben, das hilft schon.
Aber ist das wirklich, du musst das auswendig lernen? Na, aber das kann man sich doch nicht merken. Irgendwie. Also bei aller Liebe, das ist doch richtig harte Arbeit.
Weil ich trinke ja gerne, aber spätestens wenn ich was getrunken habe, habe ich auch wieder vergessen, was ich getrunken habe.
Und dann einfach nochmal trinken, dann wird's.
Auch das geht nach hinten los. Also auch das ist schon bei mir praktisch.
Jetzt muss ich mal was sagen und bitte mich korrigieren, wenn ich da was Falsches erzähle. In Kalifornien, als ich bei Ritz-Carlton gearbeitet habe, haben wir einen der wenigen Master-Sommeliers gehabt, der für uns gearbeitet hat. Dem war ich sehr gut befreundet, das war ein Spanier. Der mich gefragt hat, wie machst du das mit diesen Weinen? Dann sagt er, also Nummer eins, musst du eine Begabung haben, wie jemand, also ein toller Koch, der also Geschmack sofort was erkennt, also wenn er es im Gaumen hat. Und er sagt, er hat die Gabe, dass er bildlich, also einen Geschmack kann er abspeichern, wie du was fotografierst.
Ja.
So. Und er sagt, du musst einfach trinken, 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 immer wieder trinken. Und dann weißt du, das ist dieser Wein, das ist dieser Jahrgang, weil das ist ja nachher auch die Prüfung vom Master Sommelier, das blind erkennen zu können.
So, aber ich sag mal, der Warenwert eures Weinkellers.
Mhm. Der neue Weinkeller übrigens.
Wenn du eine Flasche nach der anderen aufeinander reißt, bist du bei
1,5.
So, jetzt ist er ein 25-jähriger Sommelier. Woher hat er die 1,5 Millionen, um die Weine mal gesoffen zu haben? Und das in der wiederholten Variante.
Da gehst du auf Tastings.
Ja,
das,
voll.
Klar.
Das ist in der Summe. Der junge Mann hat für 1,5 Millionen zumindest in Auszügen Tropfen auf seiner Zunge
gespuckt gehabt. Gespuckt für 1,5.
Und hat das ausgespuckt.
Moment. Du hast ja nicht 1,5 Millionen durch die Flaschen geteilt, sondern wir haben ja mehr als eine Flasche pro Listing da. Okay, das heißt, du musst ungefähr denken, wir haben ungefähr zwischen 1000 und 1500 Positionen auf der Karte. Genau, und
wenn ich jetzt jede Flasche kaufe.
Die hat er alle getrunken. Ja, weißt du, das weiß er.
Ernsthaft?
Guck mal, wie schlank der noch ist.
Respekt.
Und guck mal, es ist ja, gehört ja zum guten Ton, wenn er eine Flasche Wein öffnet, der sagt kein Gast, du hast mir was weggetrunken, sondern dass er das mal vorher probiert und sieht, ist der verkorkt, ist der nicht. Wie ist der, wie ist diese Jahrgang, wie ist diese Lage, der ist jetzt gerade neu bei uns angekommen. Also der kennt alle, muss er kennen.
Das ist krass.
Das wie Röfer muss ja auch seine Gerichte kennen, die er auf der Karte hat.
Was kostet die teuerste Flasche Wein hier im Einkauf? Und das meine ich jetzt nicht wegen teuer.
Im EK?
EK?
Wollen wir schätzen? Komm, wir schätzen.
EK ist nicht so schlimm wie die Hotelkalkulation.
Warte mal, wir fangen mal an. Tim Raue schätzt mal die teuerste Flasche im Hotel für Jahreszeit.
Das können wir relativ einfach fragen. Habt ihr noch einen der Bordeaux aus 45 oder 47 auf der Karte? Ja? Cheval, Mouton? Habt ihr La Romani Conti von Domaine de la Romani Conti? Warte, ganz kurz, habe ich nicht verstanden. Habt ihr? Also dann liegen sie mindestens bei 18.000.
Wann kommt man in den Genuss, sowas zu probieren? Das? Wann kommt man in den Genuss, sowas
zu Wenn probieren? Wenn er die Flasche verkauft, dann darf er davon was probieren.
Aber dürfte er auch
und
sagen...
Und die Küche im besten Fall auch.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, Sebastian, danke für diese Einladung.
Mach auf. aber Moment, ich habe jetzt eine Frage. Diese Flasche kostet den Gast dann 18.000 Euro?
Nee, das war der Einkauf.
Das war der Einkaufspreis.
Das kostet den Gast dann wie viel Euro?
54?
Nee, wir können das dann herausschneiden. Das schneiden wir raus.
Dreieinhalbfache Kalkulation.
Nein, nicht bei den Preisen. Nein.
Wenn du den Wein zugeteilt kriegst, kostet er dreieinhalb.
Ich habe ja eine journalistische Idee, weswegen ich das frage. Tim Raue hat erzählt, wenn er Geld vernichten will, dann kauft er Wein.
Ja.
So.
Wieso vernichten? Ich sauf den ja auch. Kannst viel mehr Geld als an der Börse machen.
Ja, das schon, aber ich sauf's ja.
Ja, gut.
Also das heißt, du kaufst auch richtig teuren Wein für den Privatgebrauch?
Ja, ich krieg zum Beispiel jedes Jahr ein paar Flaschen Domaine de la Romani Conti zugeteilt.
Also zugeteilt ist das richtige Wort. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Wieso zugeteilt?
Zugeteilt bedeutet, du kriegst eine Allokation in Frankreich. Du kannst ja nicht einfach anrufen und sagen, hey Atze, schick mal 6 Flaschen von dem Weißen und 6 von dem Roten. Sondern du kriegst von dem Händler eine jährliche Zuteilung. Und es kann sich zwischen 6 bis 18 Flaschen bewegen. Und dann hast du halt einen Einkaufspreis. Und wenn du diesen Preis bekommst, bist du in dem Primärmarkt, kriegst du es direkt. Gehst du in den Sekundärmarkt, sind diese Weine zwischen dem 4- und 10-fachen Wert.
Kommen die Leute denn auch wegen der Weinbegleitung in Restaurants?
Absolut. Du musst immer auch ein paar gute Schnäppchen auf der Karte haben. Das würde ich sagen, ja.
Definition von Schnäppchen. Ne?
Aber nur bis 22 Uhr.
Da kann ich einen guten Deal machen. Also auf jeden Fall.
Nein, aber zum Beispiel bei mir im Herlin, das Menü, das ist günstiger als die Premium-Weinbegleitung.
Dann was?
Also ja, du bist ein richtiger Schnapper, Alter.
Ja, im Menü bin ich echt ein Schnapper dabei, ja.
Darf ich mir eine ganz dumme Frage stellen? Und dumm ist sie gar nicht, weil die sogar für
hoch, nee, deshalb
hochintelligent. Gibt es ernsthaft, also bis auf ganz wenige Ausnahmen, wo Wein nicht zum Essen passt?
Was war die Frage?
Snickers.
Naja, die ich sagte gerade sehr gut.
Hätte ich aber auch eine Idee. Ein sehr jungen Chateau Yquem.
Aber nochmal, generell, kann ist, also meine prollige Antwort ist ja immer, der Wein, der mir schmeckt, schmeckt mir auch zum Essen. So, das ist ja manchmal so, gerade für die Anfänger, für die Lernenden. Die haben ja wahnsinnig große Angst, immer irgendwas falsch zu machen. Gibt es ernsthaft Weine, die nicht zum Essen passen?
Definitiv.
Wir reden jetzt nicht vom Klugscheißer-Modus, sondern offensichtlich erkennbar für...
Aber stell dir vor, dass du zu der wirklich sehr hinreißenden Kombination von Kaisergranat und Jakobsmuschel jetzt einen fetten, sehr jungen Cabernet Sauvignon, sehr hoch bewertet aus den USA, getrunken hättest.
Hätte mich nicht gestört.
Aber hallo, hätte es dich gestört. Das hätte dir alles weggebügelt im Mund. Alles.
Meinst du?
Ja, ganz sicher.
Weil ich finde ja die Kruste...
Willst du das nochmal haben?
Was war das denn mit Ingwer?
Bitte?
Ingwer war im Sud drin?
Ingwer, Galgant, Zitronengras, Limonenblätter. Bin ich
sofort bei Cabernet wieder drin. Also das ist meine Wahrnehmung. Ich weiß noch, dass ich, als ich angefangen habe zu kochen, da hieß es immer so halb süße Rieslinge zu asiatischem Essen. Nein. Und ich immer sagte, doch, das ist das Beste der Welt. Und das kam aber erst, das war so eine modische Entwicklung, die später kam. Und ich dachte immer, das ist geil, war süß, süß. Und das holt sie. Deshalb ist da wirklich, also man kann bestimmt viele Dinge richtiger machen, aber kann man in der Kombination zwischen Wein und Essen das wirklich falsch machen? Wirklich falsch.
Ich finde schon, weil du eins von beiden dann tatsächlich an die Wand drückst und nicht mehr richtig schmecken kannst. Aber es geht ja auch darum, musst du immer alles verbinden. Also dadurch, dass ich ja nur noch Rotwein trinken kann, das ist bei mir so, dass ich dann halt teilweise wirklich einfach in Ruhe den Gang esse, Wasser dazu trinke und danach wieder auf den Wein gehe. Aber für mich ist Essen halt auch immer vor allen Dingen der sensorische Genuss. Also ich meine, ich möchte auch die Nuancen rausschmecken. Ich vertiefe mich in den Gang für die kurze Zeit, die ich habe, wenn ich es wegschlinge. Aber ich finde, es gibt jetzt in dem Sinn kein Fauxpas. Die Zeiten sind doch eh vorbei, dass du in ein Restaurant gehst und dir überlegst, oh Gott, mache ich hier irgendwas falsch? Trete ich daneben? Diese Attitüde ist doch glücklicherweise weg. Und wenn man so ein Restaurant erlebt, dann sollte man einfach nicht nochmal hingehen, wenn man sich dann nicht wohlfühlt.
Ja, das
Entschuldigung. Was brauchst du, Tim?
Nee, hinter mir stand nur auf einmal jemand und ich war jetzt gerade irritiert.
Der Feind kommt immer von hinten.
Also ich muss an der Stelle nochmal ein riesengroßes Kompliment an die Damen und Herren im Hotel für Jahreszeiten aussprechen. Was wir hier wieder aufgetischt bekommen, ist wirklich nicht normal. Ganz, ganz recht herzlichen Dank dafür. Warum kennst du dich mit Wein so gut aus, Tim Raue?
Ich hatte mein erster Sternechef, bei dem ich gearbeitet habe, Franz Raneburger, Bamberger Reiter, so ein alter Haudegen, Tiroler, der hat zu mir gesagt, warum auch immer er das damals schon bei mir gesehen hat, wenn du mal einen eigenen Laden hast, pass auf, es gibt zwei Positionen, die sind richtig nervig. Patissier und Sommelier. Beides sind eher sehr filigrane Künstler, die es ein bisschen schwieriger haben, strukturiert zu arbeiten. Und beim Patissier ist so, die jammern immer rum. Und beim Sommelier musst du aufpassen, wenn du einen hast, der kauft dir den ganzen Keller voller Wein, dann haut er ab im nächsten Laden. Und der nächste Sommelier, der kommt, sagt, alle Weingüter, die da rumliegen und alle Weine sind scheiße, ich muss neu einkaufen für eine halbe Million.
Das ist eine unumstößliche Wahrheit, selbst auf unserem Niveau.
Genau, und dann habe ich gesagt, was soll ich dagegen machen? Sagt er, dann lernst du einfach Wein zu trinken. Und dann habe ich mir alle Bücher gekauft, wie ich das immer gemacht habe, zum Thema Wein, die es damals gab. Hugh Johnson, Robert Parker, habe das durchgelesen und habe mich dann von unten nach oben gesoffen. Habe dann unfassbares Glück gehabt, dass ich mit Anfang 20 einen Mentor gefunden habe, der jeden Sonntag Weinrunden in der Nähe von Berlin gemacht hat und brauchte immer jemand, der Essen kocht, damit die nicht so schnell besoffen sind. Und da war ich fast 5,5 Jahre. Damals bin ich auch noch nicht gereist, hatte noch keine anderen Verpflichtungen. Habe immer sonntags dort gekocht und es gab Blindverkostung mit allem, also Wein für 5 € bis hoch zu 5.000 €, und habe mir dann mein Weinwissen angesoffen und habe tatsächlich auch eine Freude dafür bekommen. Und das ist manchmal im Freundeskreis nicht so einfach.
Hat Günther Jauch Ahnung vom Wein?
Ja, definitiv. Also vor allen Dingen von Weißwein und Deutschland. Und das, was er selber produziert, muss man sagen, von Otte Grafen ist echt ein gutes Weingut. Dafür möchte ich mir jetzt nicht in den Arsch kriechen, aber das haut wirklich extrem gut hin.
Ist der Wein gut oder das Weingut gut?
Beides ist sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen hat es auch eine lange Geschichte. Und alles, was er anpackt und alle Partner, die er sich ins Boot
hat. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf.
Da war ja was. Doch, du darfst, wir können es ja schneiden. Ja,
nein, aber wir hatten mal, ich bin mal auf jemanden getroffen, der in partnerschaftlichen Verbindung zu Tim Raue steht in der Ausübung eines Restaurants in Potsdam. Und dieser Mann, und dieser junge Mann war, hat sich bei mir einmal abgesichert, ob die Arbeitsweise des Herrn Raue ist, eine normale ist. Ob er da jetzt irgendeinem Verrückten aufsitzt oder ob das so gang und gäbe ist. Und dann hatte ich mir so die Problematik mal erklären lassen über die Wahl von Marmorwaschbecken und ähnlichen Dingen, die er im geil, ersten ne? Zugang nicht so...
Wieso, weil Tim Raue 6 Waschbecken aus Marmor
braucht? Nein, das war die Interior-Designerin. Die hat
von
die,
allem 6 oder 12?
Nee, eben gar nicht, sondern die ist halt, ich bin halt jemand, der Menschen vertraut, die um mich herum sind. Und ich Kreative habe ich noch nie in ihrer Arbeit eingeschränkt. Und wenn du jemanden hast, der Interior macht, dann musst den einfach laufen lassen, weil du natürlich im ersten Schritt, sie kam mit so einem Waschbecken aus grünem Marmor, hat glaube ich gekostet, war aus einem Stück 18.000 Euro oder so und davon hätte man mehrere gebraucht. Und
dafür kriegst du ja 2 Flaschen Wein.
Schlechten Wein, schlechter Jahrgang. Und weißt du, dass du was gucke ich mir dann an und sag, okay, finde ich super, Farbe ist auch super, aber vielleicht anstatt Marmor Granit, ne? Und dann bist du anstatt auf 18 bist du auf einmal auf 3.500.
Allerdings und war der ursprüngliche Gedanke so 250 Euro für ein Waschbecken.
Das weiß ich nicht, das hab ich nicht diskutiert, aber auch da muss man sich dann, dafür gibt's ja Meetings und Gespräche, in denen man sich austauscht und dann feststellt, was möchte man tatsächlich schaffen.
Da war allerdings dann auch so der Hinweis, man mag da ja auch nicht so richtig widersprechen in dem Moment.
Okay, selbst schuld.
Aber schlussendlich sehr, sehr gute Kombination.
Ja, und jetzt gucken wir uns die Bude an. Huh? Läuft.
Wollte ich.
Also wenn sie offen ist.
Ja.
Wie Sau.
Wie die Villa.
Die Villa Kellermann ist
Villa das. Kellermann, ja. Wenn sie dann hoffentlich bald wieder offen ist. Aber das bedeutet ja eigentlich, gibt's irgendetwas in der Kulinarik, also zum Essen, was an so einen hochpreisigen Wein rankommt? Gibt es so richtig teures Essen?
Ja, fahr mal nach Frankreich, wollte ich gerade sagen. Dann ist mir eingefallen, nein, halt, stopp. Frankreich ist gar nichts. Geh mal nach Japan. Dann kannst du es richtig. Aber das ist auch irgendwie geil, weil die Japaner sind sehr verschroben. Sie sind noch nicht der Meinung, dass alle kapieren, was sie da machen. Ich habe in Japan bei meinem ersten Besuch 11.000 Mark damals noch in Cash dabei gehabt und nach 3,5 Tagen und knapp 10 Restaurantbesuchen hatte ich kein Geld mehr. Und ich habe nichts getrunken.
Das ist immer so eine unangenehme, also eine Preisdiskussion ist immer eine unwürdige Diskussion, weil das ist ein bisschen jetzt...
Wo jetzt, vor Ort oder
nein,
hier?
Allgemein, das ist ein bisschen jetzt wie bei ProSieben irgendwie so ein
Stimmt, da hast du recht.
Der teuerste Burger, die teuerste Pizza, das teuerste Ding irgendwie. Ich finde immer, es ist eine Frage der eigenen persönlichen Wertigkeit und es gab Momente in meinem Leben, da war mir 1,50 für Essen wert, weil ich weder meine Miete noch die Getränke für die Mädchen noch coole Klamotten noch den Friseur bezahlen konnte und da musste man halt so ein bisschen differenzieren. Und da habe ich nicht mein Leben der Kulinarik untergeordnet. Wenn du aber jetzt, ich sag mal, auf einer gewissen Ebene ein Interesse hast und eine Leidenschaft für bestimmte Dinge und vor allen Dingen eine Wertschätzung dem gegenüber hast. Ich sag mal, es gibt immer die Variante, einfach nur teuer. So, das ist ich, ohne despektierlich zu sein, aber ich nenne es mal die russische Variante, so wo du dann halt Champagner-Schorle trinkst irgendwie, weil du dich ja leisten kannst. Also dir dein eigenes Cuvée aus mehreren Jahrgängen machst, ohne da überhaupt Verständnis für zu haben. Und dann gibt es den Menschen, der es einfach genießt in dem Moment. Und wenn du ein rares Produkt, was handwerklich perfektionistisch
gearbeitet ist,
Glasaale oder generell auch die Menüpreisdiskussion, das ist auch sehr oft, das ist mir zu teuer, da wird man ja nicht satt. Es ist auch nicht vordergründig der Sinn, satt zu werden, wenn du ein Hochmenü in einer hochgewerteten Küche zu dir nimmst, sondern du inspirierst handwerkliche Kunst, Produktqualitäten, Dinge, Momente. Das sind einzigartige Momente. Traurig die Menschen, die nur Sterne essen. Sehr traurig, weil sie gar nicht mehr genießen können.
Ja, aber das machen wir Köche ja und Köchinnen auch nicht, sondern wir sind ja dann auch froh, Christoph wird mir nicht widersprechen, wenn wir eine Bulette essen können und die geil gemacht ist. Ne? Also da gebe ich dir aber nochmal recht. Also da bin ich jetzt sehr einfach auf die Frage tatsächlich eingestiegen. Es ist teuer und es kann teuer sein, aber es ist das Geld wert. So finde ich auch. Es ist natürlich einfach so, dass andere kaufen sich ein Auto. Dafür habe ich kein Verständnis. Ich sehe manchmal Menschen, die die vorfahren und die eine Karre für 120.000 Euro haben und dann gehen sie ins Restaurant rein und diskutieren rum, ob denn der teuerste Wein bei uns auf der Karte 28 Euro kosten muss. Ob es nicht noch was Günstigeres gibt.
Ja, der Baum ist wahrscheinlich geleased, weißt du.
Noch. Ja, aber noch schlimmer sind ja die Leute, die googeln, was der Einkaufspreis ist, um dann zu sagen, ob der Preis...
Das machen sie alle. Das machen sie alle.
Ja, das gibt's. Entschuldigung, dass ich frage. Ja,
du brauchst es nicht mehr googeln, Sebastian. Es gibt eine App, da brauchst du nur dran halten, dann sagt dir das sofort.
Wirklich?
Ja. Ich glaube, die Geschichte habe ich ja hier im Podcast schon erzählt, damals mit Ingo, wo ich hier essen war und mal mir ein Cheval Blanc habe servieren lassen, um mal...
Chateau Cheval Blanc.
Ein Cheval Blanc, um festzustellen, was macht diesen Wein aus. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mir damals, hatte ich auf jeden Fall kein Bewusstsein über diesen Wein. Ich habe eine schöne Flasche Wein bekommen. Wir haben sie getrunken. Ich fand sie okay in dem Moment, weil ich keine Vorbildung hatte auf den Wein. Am nächsten Tag kommt meine Buchhaltung auf mich zu und sagt, wenn ich schon eine Prostituierte buche, warum lasse ich mir eine Quittung ausstellen? Weil in deren Welt war der Preis für ein Cheval Blanc war nicht in Verbindung zu bringen mit Essen und Trinken. Das passte ihr.
Warum nennst du die junge Dame weißes Pferdchen?
Ja, ne? Genau. Die Buchhaltung
hat den Preis, Madame Blanc.
Die hat den Preis gesehen und dachte, nein, man trinkt doch nicht Wein für das. Das ist in ihrer Welt komplett unvorstellbar. Ja. Und dann kam der Name Cheval Blanc dazu und in ihrer Fantasie war das eine Tänzerin von Susi Schober. Und dann hat sie gesagt, muss man sich nicht unbedingt eine Quittung für geben lassen. Aber das wiederum war für sie okay. Das fand ich das lustig.
Da muss ich ganz kurz sagen, in Japan, ne, Rechnungen kennst du auch, da gehst du wirklich in 3-Sterne-Restaurants, zahlst, ich habe für Sushi Omakase heißt das, ich übersetze das, ein Menü, du hältst die Schnauze, der Chef serviert und du gehst relativ flott wieder und hast ein bisschen Reis mit kaltem Fisch gegessen.
Also eigentlich das, was unsere Mütter mit uns gemacht haben. Ja. Unsere Mütter machen Omakase, friss oder stirb.
Und dann habe ich ein briefmarkengroßes Zettelchen gekriegt, wo einer, das sah eher so aus, wie wenn er um 23 Uhr, der liebe Melzer, was unterschreibt, einmal so rübergegongelt, Zahlen schwer zu erkennen und dann hast du zu 2.200 Mark damals ausgegeben. Und wo ich versucht habe, das bei der Steuer einzureichen, da muss ich sagen, da bin ich wirklich kläglich gescheitert. Das konnte ich mal schön aus dem privaten Portemonnaie nachziehen.
Aber ich habe mir immer gewünscht, dass ich jemals beim Grenzübertritt, also von Japan nach Deutschland wirklich kontrolliert werde, weil ich habe mit Absicht jede Quittung, jeden Bon gesammelt. Und ich hätte so gerne den Zoll gesehen, wie sie dann anfangen, das Zeug zu googeln, was da drauf stand. Weil weder konntest du Preise, Inhalte, Verwendung, du konntest nichts erkennen. Aber war wirklich alles ein Kult. Ich wurde nie angehalten. Einmal.
Und dann?
Die Geschichte ist schwer, weil ich habe das irgendwann mal, ich glaube, in der Öffentlichkeit erzählt, dass ich aus Japan gekommen bin und was, ich sag mal, rüber organisiert habe. Das wiederum hat ein Zollbeamter gehört und nimmt mich seitdem jedes Mal, wenn der Dienst hat in Hamburg und ich komme mit einem größeren Koffer vorbei, holt er mich halt raus. Ich habe mal Kobefleisch organisiert. Zum Zeitpunkt, wo das wegen Maulclown-Seuch in Deutschland noch nicht erlaubt war. Habe das dann meinen Mitarbeitern serviert und das war wirklich, also es war echt ein Aufwand mit Koffer in Koffer und hier Wäsche und dem ganzen Gedöns drumherum und bin ganz knapp dran vorbeigekommen. Ich wurde sogar kontrolliert. Man hat meinen Geschenkekoffer auseinandergenommen, der war voll bis oben hin. Dann wurde der Einkaufspreis geschätzt irgendwie so, weil du dafür nur eine bestimmte Summe mitnehmen. Natürlich hatte ich die nicht überschritten, nur knapp. Und dann kam die Frage, im anderen Koffer auch was drin und ich gesagt, na natürlich nicht, irgendwo müssen ja meine Sachen auch drin sein. Da war aber das Kostbare drin, so, was du auch nicht hättest erstattet bekommen, weil das nehmen sie dir einfach nur ab und schmeißen es weg. Dann habe ich das meinen Köchen serviert und die fand es kacke. Das hat mich doppelt genervt, aber deshalb bin ich so ein bisschen vorsichtiger, was solche Aussagen angeht. Vielleicht stimmt die Geschichte auch nicht.
Man weiß es nicht.
Vielleicht ist das da.
Da können die Zuhörer abstimmen,
ob sie sagen, stimmt oder nicht. Ich schmuggle nie was. Es ist eine Geschichte von Steffen Hensler, die ich jetzt gerade versucht habe, auf mich zu überziehen. Also wenn einer wirklich konsequent schmuggelt bei Grenzübertritt, ist das Hensler.
Ja?
Ja.
Nur so für den Hamburger Zoll als
Einreise wie Ausreise.
Anale Zollbahn.
Chris, bleibt aber unter uns. Ne? Also
das bleibt unter uns, genau.
Christoph Rüfer und Tim Melzer, würdet ihr zustimmen auf die Frage, ob Kochen, also das, ob es einen Unterschied beim Kochen gibt, nämlich zwischen Handwerk und Kunst, sagt der Kollege Raue. Handwerk sieht er so, da kommt ein Steinbutt, der muss perfekt filetiert werden, dann schneidest du ihn zu, gasst ihn auf den Punkt im Dämpfer, fertig. Dann aber kommt zu diesem Steinbutt eine Aromawelt dazu, die kreiert wurde. Das so zu machen, dass der Gast, wenn er den Löffel nimmt und alle Komponenten in seinem Mund hat und dann ausspricht, wow, sagt Tim Raue, das ist Kunst, weil dann ist dieses Kochen nicht mehr messbar. Würdet ihr da zustimmen oder ist das so ein, entschuldige Tim Raue, Sternengewichse?
Nein, 100% zustimmen, kann ich dann nur sagen, weil Handwerk ist das Schneiden und Kochen und Filetieren an sich, aber die Kombination zusammenzufinden der verschiedenen Aromen und die halt zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen, ja, und halt, dass die Zunge wirklich Klavier spielt und hüpft und sagt, wow, ne, also das kann selten was anderes ersetzen und aufgrund dessen, ja, ist es einerseits Handwerk, aber das dann richtig zu komponieren, ist die Kunst.
Melzer, Tim?
Kunsthandwerk. Also ganz klar, wenn da kein Kritiker sagt, dass das Geplansche da an der Leinwand in irgendeiner Form Kunst ist, werden das Millionen von anderen Leuten auch nicht so sehen. Ich bin mir relativ sicher, dass die Klammer der Wertung es benötigt, damit Kochen zur Kunst wird. Ich glaube, dass Kochen und auch das Niveau, was die beiden machen, Kunsthandwerk ist, definitiv. Aber ohne Wertung, du brauchst jemanden, der vorweg eine Aussage trifft, damit Lemminge hinterherkommen und das unreflektiert genauso sehen. Also meine Einschätzung dazu. Ich bin da immer so ein bisschen kritisch und nicht bei dem, was die beiden machen. Also jeder weiß, dass ich von beiden wirklich großer Fan bin. Und Raue hat eins geschaffen, der hat eine Handschrift. Der hat eine.
Welche ist das?
Na, immer ein zu viel. Immer ein zu viel, bis hin auch manchmal zum Nerven. Also manchmal zu viel süß, manchmal zu sauer, manchmal zu scharf, manchmal zu. Ich will nicht sagen zu chinesisch, aber manchmal ist es dann auch so, ja, ist jetzt so, aber es ist immer eindeutig. Es ist immer große Freude. Und Christoph, vor allen Dingen in den vergangenen Jahren auch, der wird spitzer, der wird schärfer. Bei dir ist es für mich bemerkenswert, wie sehr er sich inzwischen auf dem Teller zurücknimmt und dadurch eine Fähigkeit hat, wirklich eine Farblichkeit, also wie ein Mark Rothko, je nachdem, wie man ihn ausspricht, mit zwei Farben eine Leinwand zu füllen. Weil die Intensität der Farben, die sich dort befinden, das ist nicht kopierbar. Entweder du kannst das oder du kannst es nicht. Aber das ist so, in beiden Fällen ist es die Handschrift. Aber Kunst wird es erst in meinem Auge. Und Kunst ist subjektiv, ist relativ, ist nicht, also man wird sich, wenn da keine Hefte, Magazine, Bücher, Kriterien drumherum gehen, wird man Kunst nie definieren können. Tim hat mir gerade Turnschuhe geschenkt irgendwie von einem Künstler, da sagen andere Leute, ja, das ist halt ein Turnschuh mit bunt.
Mit Farbe, genau.
Mit Farbe. Mhm. Ich mag Bilder, manchmal, das ist eine weiße Leinwand, wo eine Farbintensität drauf ist. Stefan Strumbel von uns, ein gemeinsamer Freund, der mit sehr populärer Neonesca Street Art irgendwie im Heimatkunst sich präsent gemacht hat, dann sehr darstellerisch geworden ist, momentan wieder mit Farbe experimentiert und wir alle auf die Intensität der Farbe wirklich abgehen. Würde ich sagen, das ist Kunst, das kann ich nicht beurteilen. Für mich ist es Kunst.
Und das Schöne ist, sowas gibt's auch.
Das ist Kulinarik auch, ne?
Sowas gibt's auch in der Weinwelt. Also wir haben auch einen Kumpel von uns, einen Winzer, der auch gerade von Sommeliers, also vom Fachpersonal, lange angefeindet wurde, weil es immer hieß, ja, das schmeckt jedem, das Markus Schneider. Aber das sind halt Weine, die extrem gut funktionieren. Und der Typ ist super smart. Der hat halt einen Weg für sich gefunden. Und das ist, du hast gerade das Wort populär genannt. Also ich habe früher auch überlegt, muss ich artifizieller werden, um besonderer zu werden. Aber ich finde, das Populäre ist überhaupt gar nicht negativ gemeint. Das ist zum Beispiel heute ist es gerade Arschkriecherrunde, aber auch der Respekt gegenüber Melzer. Mit der Bullerei hat er ein populäres Restaurant geschaffen, was für viele Menschen auch ein Einstieg in eine sehr gute Gastronomie ist, wo der nächste Schritt dann ist, im Herlin oder im Restaurant Tim Raue zu landen. Ja, weil du den ersten Kontakt hast und der macht immer Spaß. Und ich habe zum Beispiel in der Bullerei, ich weiß nicht wie oft gegessen, weit über ein Dutzend Mal und ich habe immer sehr gut gegessen. Ich habe mich vor allen Dingen aber unfassbar wohl gefühlt und gut unterhalten gefühlt. Und auch das ist eine Kunst. Das ist die Kunst des Gastrounternehmers. Und dass wir uns frotzeln über Kochen und so ist ja eins. Aber ich glaube, dass gerade auch der Respekt im Miteinander ganz, ganz entscheidend ist. Und unter Künstlern, unter Winzern oder Gastronomen findest du sowas, weil es Menschen sind, die tatsächlich zwei Dinge beherrschen müssen. Etwas Künstlerisches, noch nie Dagewesenes, wo sie sich persönlich ausdrücken. Mhm. Und sie müssen ihr Handwerk beherrschen.
Jetzt hast du mir... Nee, Tim, bitte.
Nein, ich wollte gerade, nichts davon war jetzt gerade despektierlich oder abwerten gemeint, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde eben, dass diese Welt so faszinierend ist, wie sie ist, weil jeder darf eine Meinung haben. Nicht jeder muss sie äußern an der Stelle, aber jeder darf eine Meinung haben und muss sich nicht von außen dazu genötigt fühlen, einer Meinung zu folgen. Denn es gibt nun mal unterschiedliche Handschriften. Ich kenne zwei Kollegen in Deutschland, die sehr hoch gewertet sind, die ich kulinarisch für eher...
Pass auf, was du jetzt sagst.
Nee, ist hochgewertet immer Sterne?
Ja, ja. Mhm. So, das ist immer so, das ist der allgemeine Duktus, auf den man sich, glaube ich, einigen kann. Da gehe ich essen und denke, ja, klar, super, 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 aber jetzt so viel schlechter sind wir auch nicht am Mittagstisch. Also, weil da einfach keine Inspiration mehr da ist, weil da vielleicht keine Jugend da ist, weil vielleicht die Müdigkeit drin ist, weil vielleicht die Teilversessenheit in der Aromatik nicht mehr drin ist oder so. Aber die sind gut gewertet. Manchmal bin ich überrascht, weil in irgendeinem Laden, ich war beim Italiener hier in Hamburg, haben wir schon drüber gesprochen, St. Michael ist da. Da ist ein zahnloser Alter, also er hat Zähne, aber also vom Bild her ein kleiner, dicker, zahnloser italienischer Koch mit der Schürze unter den Armen, der total überrascht war, dass überhaupt Gäste kommen, deshalb nichts für die Karte vorbereitet hatte, spontan aufkochen musste. Und ich habe da so geil gefressen in dem Moment.
Ist aber übrigens eine gigantische Weinkarte.
Ja, exakt. Also wirklich ein. Und dann hat er noch Weine aufgemacht. Und dann hatte ich eine Rechnung. Dagegen ist Tim Rau im Mittagstisch gewesen. Und das hat so gar nichts dagegen. Aber es war so perfekt. In dem Moment war es perfekt. Es war für mich die große Kunst des italienischen Gastgeben, nichts zu haben, nichts auszustrahlen, nichts anzudeuten und dir das volle Brett zu liefern. Also wirklich großartig.
Ist die Restaurantkultur und die Hotellerie in Deutschland, Ingo, brauchst du offensichtlich vor nichts und niemandem zu verstecken, oder?
Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Also ich glaube, da können wir international auf allen Ebenen mithalten. Und deswegen bin ich mir auch relativ sicher, wenn wir wieder reisen dürfen, wenn die Nordamerikaner wieder loslegen dürfen, das wird ein Weilchen dauern, wie Tim gesagt hat, aber ich glaube, dann steht Deutschland ganz vorne. Ich spreche mit vielen Kollegen weltweit. Das merken wir nicht so. Wir sind so in unserer eigenen Teetasse so ein bisschen gefangen. Aber die sagen alle, Mensch, wow, Germany, die machen das gut. Das ist ein sicheres Land. Da wollen wir unbedingt hin. Da war ich noch nicht so oft. Die haben was zu bieten. Wir haben Kultur. Wir haben die Nordsee, die Ostsee, wir haben die Alpen. Wir haben also eigentlich alles. Wir haben gute Hotels, wir haben gute Restaurants. Und ich glaube, da werden einige sich zu uns verirren, die vorher noch nicht da waren.
Wie viel Quadratmeter hat eigentlich der Blumenladen bei euch?
Der Blumenladen?
Das ist, Tim, toll.
Oben und unten zusammen, 60 Grad war, 60 Quadratmeter wahrscheinlich.
Wie kommt, ganz kurz, lass uns teilhaben.
Nochmal, während er spricht, ich denke dann ja auch so Bilder sofort wieder. Ich überlege gerade, weil ich glaube ja, dass es die Zeit wird so ein bisschen wie die Golden Twenties. Also es wird so ein bisschen roaring werden. Das wird so ein bisschen auch ein bisschen dekadent im positiven Sinne im Rahmen der Lebensfreude sein. Und ich habe gerade überlegt, wie kriegt man einen Hidden Club hier im Jahreszeiten rein? Und es gibt ja hinten die Tiefgarage. Und da der erste Raum ist, glaube ich, der Blumenladen.
Floristik.
Die Floristik.
Ja, rauskommst, genau.
Und jetzt überlege ich gerade seine Kulinarik. Ich bin sozusagen die Grand Dame des Entertainments. Ich heiße willkommen im Federkleid irgendwie.
Du bist Madame Bleu.
Ich bin Madame Bleu. Enrico macht die Getränke irgendwie. Wir haben die Hidden Door. Wir räumen in den Blumenladen so ein bisschen leer. Und dann bist du so behind the scenes im Jahreszeiten und du bist so drin und nicht drin. Und es hat so ein bisschen, da habe ich Bock drauf. Und dann werde ich vielleicht doch noch Mitarbeiter vom Jahreszeiten. Aber könnte man sich das vorstellen, so ein Pop-up da im Blumenladen?
Mir kommt gerade eine Idee, Herr Westphal sitzt hinter mir hier.
Nee, aber wirklich.
Kannst du vom Blumenladen durch den Keller, könntest du durch unser Magazin des Einkaufs, könntest du durch die Küche zum Weinkeller kommen?
Jetzt wird immer besser.
Fällt mir gerade ein.
Und dann verkaufen wir.
Tim Rau wird ganz warm.
Dann verkaufen wir goldene Schlüssel. Ja, die verkaufen wir. Und der Wein, der rausgeholt wird, wird nur per Gewicht abgerechnet. Und dann können wir mal gucken, ob da Leute
hättest du gerne, haben. Das hättest du gerne.
Ein kläglicher Versuch. Aber zumindest klar.
Nice try.
Dann machen wir so eine goldene Schlüsselnummer und so. Aber so eine coole, so eine richtig coole. Das finde ich ganz geil. Weil ich glaube, dass du, und wenn du dann die Tür zumachst, und Madame Bleu macht durch das Fensterchen, guckt einmal kurz raus und sagt, Jawohl, komm rein oder ne. Ich glaube, dass die Zeit so ein bisschen wie die goldenen 20er in Berlin, Prohibitionen überall, also alles was mit verboten wird normalerweise in der Konsequenz mit Opulenz, Dekadenz und Lebensfreude beantwortet. Und das wäre doch schön, wenn wir uns das hier also wenn wir da nicht dran teilhaben würden. Und ich habe leider keinen Hintereingang, aber Jahreszeiten an der Tiefgarage. Das ist gut.
Wir haben mehrere Hintereingänge.
Das ist sehr gut. Und dann machen wir sowas wie so ein, ihr habt ja auch diesen kleinen Hundebereich da hinten.
Ja.
Mhm. Und da packen wir die Leute rein zum Ausnüchtern. Oder ja, genau. Das ist so der Abholbereich für die Ehemänner oder Ehe. Warte, waren wir nicht mal in diesem Puff in Berlin? In Wien? Da ist doch auch so eine Bar, die ist von diesem, wie heißt die nochmal, diese Bernsteinbar.
Du meinst Palais Coburg und hinten das Babylon.
Ja, ist das nebeneinander?
Ja.
Aber das war, da ist doch dieses alte Ding gewesen früher in Wien, diese Bernsteinbar. Und dann gehst du rein, da wurden früher die Ehemänner während des samstäglichen Einkaufes abgegeben, damit sie sozusagen der feuchtfröhlichen Kulinarik frönen können. Und dann war da ein findiger Mann, der hat ein Vergnügungszentrum auf der anderen Seite des Gebäudes sozusagen aufgebaut. Und es gab einen Geheimgang durch die Mauer, damit die Männer sozusagen da Dinge machen konnten. Und sowas in der Richtung, aber moralisch einwandfrei. Im Blumenladen. Schatz, ich gehe mal Blumen kaufen.
Ich glaube,
und alle sind. Ich finde die Idee brillant.
Melzer Snickers Club.
mein Problem ist, dass ich so vielschichtig denke.
Ich würde auch sagen, wir sind tatsächlich, ich hatte zwar kurz überlegt, ob ich den langen Podcast von der Zeit, wo Tim Rau zu Gast war, toppe, aber wir sind kurz davor. Ich glaube, wir können jetzt mal so langsam aber sicher einen Deckel auf die 50. Folge machen. Nein, können wir nicht, Tim?
Doch. Wir haben uns nur ganz schön benommen wie 50. Es war heute tiefgründig.
Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht zwischen dir, Tim, und dir, Tim. Das ist ein sehr witziger Satz. Das war sehr harmonisch.
Ja, aber warum sollte es anders sein? Wir sind Freunde.
Ja, natürlich. Aber das seid ihr ja, wenn man euch sonst im Fernsehen sieht, auch.
Ja, gut, aber da müssen wir ganz klar sagen, im Fernsehen kriegen wir mehr Geld und dann bieten wir auch mehr Action.
Nee, aber da lohnt es sich auch irgendwie. Nochmal, beim Fernsehen haben wir wenigstens Publikum, wo es darum geht, eine Anerkennung zu bekommen.
Ja.
Bei dir ist uns das egal.
Es geht ja nicht um mich. Denk an die Hörer und die Hörerinnen.
Ach, für die.
Ich mache das einfach nur, weil ich nichts Besseres vorhatte heute. Also ganz ehrlich. Nein, also ich möchte mich, wenn du nichts mehr zu sagen hast, Tim, als Hausherr dieses Podcastes, würde ich eigentlich...
Doch, ich würde noch sehr gerne sagen, vielen herzlichen Dank für die unfassbare Gastfreundschaft in den momentanen Zeiten. Das war gerade mal wie ein Kurzzeiturlaub. Das war ja, mal wie so drei so Tage sagen. Waren das sein.
Absolut.
Man hat nichts davon mitbekommen. Kulinarisch großartig. Tartar und Crêpe Suzette. Und natürlich auch Jakobsmuscheln, Käsetorte. Das volle Programm, großartige Weine. Ich kann mich leider nicht an die namentlich mehr erinnern. Du ja?
An was denn? Den Käse, Saint-Nectaire.
Nee, die Weine eigentlich. Das war unfassbar
gut. Oh doch, wir hatten einen ganz tollen Weißburgunder von Jochen Dreißigacker.
Ja. Ja. Und? Es war unfassbar großzügig und es war sehr fein. Das einzige Problem, ich würde jetzt gerne aufs Zimmer.
Ja, aber du musst dich beeilen. Gleich ist 22 Uhr, dann geht nichts mehr.
Das wäre so geil, wenn ihr klopft. Herr Metzen.
Nee, wir legen uns einfach zu dir.
Das hat übrigens ein Hotel in Hamburg gemacht. Freunde von mir, oder respektive mein Innenarchitekturbüro, die aus Darmstadt kommen, hatten einen Geschäftsbesuch im Hotel angemeldet, in der Rezeption angenommen, aufs Zimmer geschickt. Nach 5 Minuten kam der Duty-Manager und sagte, so geht das nicht, raus. Und dann haben die sich so ein bisschen gekappelt und das endete im Hausverbot. Für bereits gebuchte Gäste, ja, es war sehr krass, gar nicht weit von hier.
Also ich möchte mich jedenfalls ganz herzlich bedanken bei Ingo, bei Christoph, bei Tim. Raue in dem Fall ganz herzlich bei Anna Ziegler und Team, die einen hervorragenden Job hier in der Vorbereitung gemacht haben und natürlich auch bei Enrico und bei Matze und wen ich jetzt alles vergessen habe. Kannst du gleich?
Nee, jetzt noch.
Ja, bitte.
Könnt ihr noch einen Apple Tini haben? Weil jetzt noch.
Natürlich. Jetzt noch ein Apple. Können wir noch einen Apple Tini bekommen, Enrico? Und Tim, ich würde gerne an der Stelle mal die Gunst der Stunde nutzen und Danke an UMR sagen, vor allem an Lukas und an Caro.
Unbedingt.
Die wirklich jetzt schon wieder weit über die arbeitsvertraglich festgelegte Arbeitszeit gegangen sind.
Das ist aber im Agenturwesen.
Ich bin da Fan von, ja.
Noch haben Sie einen Job.
Die Zeiten, Tim, haben sich da geändert. Das nennt sich Flowing Working. Ja. Das kennen wir beide so nicht mehr. Ja. Aber auch dafür, dass ihr euch tatsächlich immer so viel Mühe gibt für diesen Podcast, den Podcast erst zu dem machen, was er ist.
Natürlich.
Muss man an der Stelle auch mal genau so sagen. Und wir müssen uns mal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass sie uns die Stange halten, auch wenn zumindest einer davon nicht so groß ist.
Du kannst ernsthaft nicht Stange halten sagen, ohne dumm zu grinsen. Ne?
Ja, das musst du gerade sagen, Mr. Poloch. Also wirklich, Pol. Kennt ihr das, wenn das Poloch juckt? Also Entschuldigung.
Aber ich fand, das war ja eine Geschichte mit Bezug.
Geht.
Aber du bist da wirklich noch irgendwie bei dem Glücksrad, oder?
Naja, ich bin 41. Ich habe noch die kleinen schweinischen Witzchen.
Ja, die Stange halten. Jedes Mal Stange halten, grinsen. Sebastian, ich muss mal eins sagen. Vielen herzlichen Dank, dass du meine konstanten Beschimpfung und verbal Erniedrigung aushältst. Gut, du hast nicht viel Wahl im Leben, also deshalb ist es ja noch nicht ganz so dramatisch wie sonst. Naja, aber wirklich, du kriegst überraschenderweise sehr viel Komplimente seitens der Zuhörer und auch zu Leser, die da wirklich sich inzwischen für dich breit machen. Und gut, dann beuge ich mich mal dem Druck der Öffentlichkeit und sage, ja, du machst einen ganz guten Job, das ist schon ganz in Ordnung. Also da wir hätten schlechter treffen können mit Micky Beisenherz.
Gut, also insofern fragen wir uns jetzt noch den Apple Teenie, den gibt's für Tim. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dann haut sie einfach raus, entweder an nachschlag@fidegastro.de.
Hatten wir keine Jubiläumsfrage?
Oder, weil du hast doch gesagt, diese Fragen nerven.
Nein, das Menü nervt. Was ist eigentlich daraus geworden?
Ich habe es extra ausgespart. Ich hätte eigentlich was.
Ich weiß.
Ich hatte eine Idee.
Ich weiß.
Ja. Und ich möchte nochmal daran erinnern, wir haben jetzt 50 Fide Gastro Hoodies. Ingo hat einen Pullover von uns geschenkt bekommen. Christoph hat einen geschenkt bekommen.
Vielen Dank.
Tim Rauer hat einen für seinen Mitarbeiter geschenkt bekommen. So, und in diesem Sinne, glaube ich, können wir den Podcast für heute beschließen. Das war Fide Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Micky Beisenherz.
Das wäre der erste Podcast, wo ich den nicht in den letzten Satz dreimal reinfalle.
Wenn, ja, stimmt. Zweimal hast
du. Dann halt doch einfach mal die Schnauze.
Na, guck mal, da, jetzt hast du, die Temperatur ist doch da. Kaum hat er die Maske auf.
Genau, halt doch einfach mal die Schnauze.
Sag doch jetzt tschüss.
Ja.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Fietes, wir haben euch lieb. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr
macht dicke Mucke, schicke Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.